Gudi, ihr Bub und Mädels, ihr hört den Podcast Siggis Bar hier vom Bomber-Tobi und vom Stevie, gell? Kommt doch mal vorbei, oder wenn ihr nicht vorbeikommen könnt, hört einfach mal rein und abonniert mal den Podcast. Also auf jeden Fall müssen wir auch nicht drin gehen, gell? Der Siggi.
Cowboy, 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 Schorle. Cowboy, 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 Schorle.
Abonniert den Kanal, abonniert.
Tobi.
Ja.
Wir laufen wieder.
Na, endlich.
Wie geht's dir?
Müde ein bisschen.
Du musst sagen, müde wie immer.
Ja, sag ich doch.
Du hast müde gesagt, ein bisschen.
Ja, müde ein bisschen wie immer.
Okay. Warum, soll ich fragen?
Wetterumschwung.
Schon wieder. Ist immer
ja, schon wieder, aber ganz ehrlich. Kalt, warm. Sonnenbrand in der Winterjacke. Was ist das?
Okay.
Ja, ich bin wetterfühlig. Ich weiß es. Und heute lasse ich mir auch nichts anderes einfallen. Weil das genau das ist, warum ich müde bin.
Und lass mich raten, du bist jetzt schon auf dem Weg, wieder fit zu werden, aufgrund unseres Gastes.
Heute aber nicht auf die sportliche Art und Weise, sondern auf die humoristische Art und Weise.
Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ich auch.
Ich habe schon im Vorfeld ein bisschen gelacht, deshalb bin ich auch noch ein bisschen müde.
Ja, genau. Soll ich ihn vorstellen?
Ja, bitte.
Also, heute Abend ist hier bei uns in Siggis Bar Peter Kunz.
Guten Abend.
Guten Abend, der Hallo. Herr. Ich habe
den Namen ja richtig gesagt.
Na klar.
Sehr gut.
Stefan Kunz.
Genau.
Okay, es fängt schon gut an.
Ja, wir müssen das auflösen. Also Peter Kunz ist ein spektakulärer Name, aber ich habe erzählt, dass ich ein sehr schlechtes Namensgedächtnis habe und andere das auch manchmal haben und dann aus Peter Kunz schnell in der Übersprungshandlung der Stefan Kunz wird.
Ja.
Eine Anlehnung an den Fußballtrainer.
Und wir haben überlegt, ob wir uns den ganzen Abend andere Namen geben. Vielleicht machen wir das ja einfach.
Ich finde das doof, Andreas.
Ist kein Problem. Ich finde das gut. Ich habe immer die glorreiche Aufgabe, oder ich habe mir das irgendwann zur Aufgabe gemacht, quasi den Besucher, der hier ist, zu beschreiben. Oder das, was wir über die Person, die hier ist, wissen. Ich mach's kurz, du bist Comedian. Das ist alles, was du weißt.
Ja, ich bin auch deswegen hier, weil mir zugetragen wurde, ihr seid perfekt vorbereitet.
Genau.
Und lest den Gast und so. Ja, ja, das ist richtig, ich bin Comedian.
Ja.
Ja.
Was ist das?
Das ist sehr gut.
Was? Ja, Comedian ist jemand, der es beherrscht, idealerweise andere Leute zum Lachen zu bringen. Da gibt es verschiedene Techniken. Das Handwerk Humor. Und das ist ein sehr schönes Handwerk, weil man braucht eigentlich keine Technik dafür, also jetzt Hardware-Technik, sondern Comedy findet ja im Kopf statt. Einerseits desjenigen, der es sich ausdenkt, andererseits aber auch der Leute, die dann zuhören. Und es ist auch eine sehr ehrliche und eine sehr fiese Kunstform eigentlich, weil nach einer mittelguten Band auf dem Dorffest wird immer noch geklatscht. Aber bei Comedy ist es so, wenn keiner lacht, hat halt keiner gelacht. Dann ist das Ding in die Hose gegangen. So, jetzt haben wir gleich einen Deep Talk gemacht zum Anfang, liebe ZuhörerInnen. Herzlich willkommen zum Kulturpodcast.
Ja, genau. Siggis Bar. Du hast schon echt, du hast damit ja schon ganz viele kleine Themen angerissen und auch schon direkt Fragen für mich aufgeworfen.
Damit können wir dann direkt schon in die Werbung gehen.
Genau. Dann gehen wir jetzt in die Werbung und sehen uns eine halbe Stunde.
Danke, dass du da warst.
Genau.
Ja, Fragen aufgeworfen. Mach's
gut.
Frag doch einfach.
Hat mich gefreut. Ja. Dankeschön.
Du hast es gerade gesagt, man braucht quasi kein technisches Equipment, sondern man braucht was. Nennen wir es jetzt einfach mal vielleicht auch Fingerspitzengefühl und natürlich auch Humor. Und ich finde, es ist ein bisschen auch wie bei, ich nehme jetzt auch mal wieder das Beispiel Musik. Es gibt ja bestimmte Genres oder bestimmte Songs zum Beispiel, die den Leuten halt gefallen. Und am Ende ist es ja Geschmackssache. Und ich glaube halt, so ein bisschen ist es beim Humor auch so, dass es halt, also wir haben das Gespräch ja schon auch mit anderen Leuten oder ich auch persönlich manchmal mit Leuten gehabt, wo man halt einfach sagt, okay, guck mal, kennst du den und den Comedian als Beispiel? Und dann sagt halt der eine, ja, richtig geil oder finde ich super lustig. Der nächste sagt, kann ich gar nicht lachen. Und das finde ich, wie sucht man sich das aus? Weißt du, also sucht man sich da von Anfang an irgendwie eine Zielgruppe aus, für die man das macht? Oder?
Das war der innere Drang.
Ja, nein, es ist so. Also ganz viele Fragen, damit ist die erste Stunde hier schon mal gefüllt. Also es gibt eine Facebook-Gruppe, wir Comedians sind noch bei Facebook, auch die Jüngeren, weil man da sich vernetzen kann. Da sind 600 Menschen drin in dieser deutschen Comedian-Gruppe. Das heißt, es gibt 600 Leute plus minus, die sagen, ich mache Comedy. Und das ist ja wie bei Musik. Es gibt eine Samba-Kapelle, es gibt Metal, es gibt Hardrock, es gibt Pop, es gibt Liedermacher, Schlager und Blasmusik. Und ich kann nicht sagen, ich mag keine Musik oder ich mag keine Comedy. Nur weil, wenn einer sagt, ich mag keinen Comedy, den Mario Barth, den mag ich nicht. Ja, das wäre dann so, wie wenn du sagst, also Metallica ist leider gar nicht mein Ding, ich stehe auf Italo-Disco. So, das ist mal das eine. Es ist total unterschiedlich und Stand-Up-Comedy im Speziellen ist ja etwas, wo man was von der eigenen Person auch erzählt. Das heißt, ich bin Anfang 50, versuche noch halbwegs jugendlich daherzukommen, mit leichten Figurproblemen, aber Kindersneakern und fühle mich eigentlich wie mit 20, nur mit 30 Jahren mehr Lebenserfahrung. Jeder hat ja so seine andere Geschichte und das zielt natürlich ein bisschen aufs Publikum ab. Wenn ich dann vom sehr jungen Publikum stehe, dann sage ich halt immer, don't worry, ich bin die coole Variante eures Vaters. Ja, aber es gibt natürlich auch häufig, wenn man so in Theatern spielt, wo dann so das Theater-Abo-Publikum sitzt, so eine Baumwollplantage mit grauen Haaren, da musst du natürlich ein bisschen anders rangehen. Aber um die Frage zu beantworten, sucht man sich diese Bühnenfigur? Nein, man sucht sie sich nicht, sondern es muss, wenn es authentisch sein soll, muss man aus seinem eigenen Leben, aus seiner eigenen Perspektive erzählen und versuchen, den komischen Blickwinkel aus dem, was man so selber erlebt, rauszukitzeln. Und nur dann ist es ja authentisch. Also die Leute fragen danach, hast du das wirklich erlebt? War das wirklich so? Ja, und häufig ist es auch nicht so. Nein, häufig ist es so und aber man überspitzt es natürlich.
Ja, weil es gibt ja auch, muss man ja hier auch mal kurz vielleicht drüber sprechen, vielleicht gibt es ja auch Menschen, die Comedy gar nicht kennen, glaube ich zwar nicht, aber kann ja sein. Es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel verschiedene Charaktere, ich sag's mal, imitieren oder darstellen. Das sind ja im Endeffekt auch Comedians, ne? Die dann vielleicht 3, 4, 5, 6 verschiedene Charaktere haben und die dann spielen und mit denen ein Programm spielen oder halt wie du, der im Prinzip so ein bisschen sich oder ja, sich selbst spielt.
Genau.
Was er spielt, der einfach er selbst ist und halt, wie du schon gesagt hast, aus dem Leben dann erzählt.
Genau, es gibt ja verschiedene Genres,
ja.
Die Rollencomedy, Paul Panzer, Atze Schröder, solche Leute, die machen eben klassische Rollencomedy. Comedy Cindy aus Marzahn ist jetzt nicht unbedingt ein Trend, der so wahnsinnig im Kommen ist, sondern eigentlich erobert ja gerade die amerikanische Stand-Up-Comedy hier so die Szene. Auch in Frankfurt gibt es ja unheimlich viel so Open Mics. Und bei mir ist es so, ich habe 2 Shows, einmal das Solo Akzeptanz durch Penetranz, da stehe ich allein auf der Bühne und habe mit den Leuten super Abende, weil man auch interagieren kann. Und dann habe ich noch die Kunz und Brosius Comedy Show mit meinem Comedy Buddy Luca Brosius, das ist der deutsche Mr. Bean, der macht auch so Physical Comedy. Das heißt, da haben wir dann auch, kommt dann als Jorge Gonzalez auf die Bühne und macht mit mir Let's Dance oder er kommt als Karl Lauterbach und wir reden über das Kiffen. Oder er kommt mit dem rosa Bademantel und ist plötzlich ASMR-Coach und so ein Zeug. Ja, also das ist auch ein bisschen rollenmäßiger, aber klar, das ist eine verschiedene Kunstform. Und nochmal, es ist auch total wichtig, ob ich im Stadion ein Fußballspiel gucke oder ob ich es zu Hause auf dem Sofa gucke. Und so ist es bei der Comedy auch. Die Leute müssen in eine Live-Show gehen, mal wahrscheinlich ganz egal, bei welchem Comedian, die werden immer was finden, das sie abholt und ihnen Spaß macht.
Hast du da jemand, der dich abgeholt hat, der dich eigentlich so auf die Idee gebracht hat und gesagt hast, okay, ganz ehrlich, ich bin der lustige Typ, aber ja. Ich möchte auch das machen, was der macht?
Nee, bei mir war das relativ simpel, es war reine Selbstüberschätzung, weil ich habe ja eine Vita, ich habe das kurz anzuschmeißen, ich habe beim Radio mal gearbeitet, 2000 Radiosendungen moderiert, deswegen auch die Radiostimme, die ich jetzt natürlich auch hier machen könnte und habe dann war dann Stadionsprecher ja lange in Darmstadt.
Wir haben uns doch darauf geeinigt, dass du das hier nicht sagst.
Ja, sorry für das, was war es, 6-0, liebe Eintracht, lasst tut uns leid. Die konnten es nicht besser. Die Trümmertruppe konnten es nicht. Die konnten es nicht besser gegen Hoffenheim. So, und das heißt, ich habe immer irgendwie ein Mikrofon in der Hand gehabt. Dann habe ich eine Zeit lang sehr lang Musik produziert und habe dann irgendwann gesagt, kein Bock mehr auf Musik. Und saß beim Italiener in Bornheim, dieser Sarde, Nummer 19 oder wie der heißt. Kennt ihr den? Ja, nee.
In Bockenheim? Nee, wir gehen jetzt.
Bornheim, egal, Hauptsache ja, Darmstadt. So, genau. Und da habe ich irgendwann nach dem zweiten Rotwein gesagt, ich werde jetzt Comedian.
Zu dir selbst hast du gesagt?
Ja, den Leuten, den Freunden, die dabei waren. Und okay. Hab dann 2018 gesagt, ich bin jetzt Comedian. Ich wollte eigentlich erst ein Buch schreiben. Hab da auch schon so die Strafprozessordnung mir durchgelesen. Also angefangen, so oder wie schreibe ich einen Krimi, Band 1 und Band 2. Hab mir gedacht, das kannst du aber machen, wenn du 65 bist oder so. Ich wollte so ein Lost Place Krimi schreiben über Offenbacher Hafen und Frankfurt Ostend und so. Und da habe ich aber umgeschwenkt und habe gesagt, jetzt Comedian. Weil ich mag es einfach, Sachen auszuprobieren und diese Kunstform. Und das hat sich aber, es war aber sehr hart. Die ersten 100 Auftritte waren sehr, sehr hart, vor allen Dingen für das Publikum. Weil es halt überhaupt nicht witzig war. Weil du halt das gar nicht üben kannst. Du kannst nicht deiner Familie irgendwie Dinge vorsprechen, die sehen dich halt. Und deswegen ist diese Kunstform halt sehr schwer zu erlernen, finde ich. Du musst erstmal verstehen, worüber lachen Leute in Verbindung mit deiner Person. Also ich würde jetzt mal sagen, ich sehe relativ normal aus. Ein 200 Kilo schwerer Chinese im Trachtenanzug, der hätte es wahrscheinlich leichter, Leute zum Lachen zu bringen. Und das, diese Figur, wie man da so sagt, Bühnenfigur, die muss man erstmal finden. Und das dauert schlichtweg 100 Auftritte, bis du die schlechten Gags aussortiert hast und gemerkt hast, aha, da scheinen sie bei dir drüber zu lachen.
Okay. Mhm. Das heißt also, du hast deine Figur noch nicht in der richtigen Version gefunden gehabt, in den ersten 100 Auftritten.
Genau. Mein erster Auftritt war in Frankfurt-Sachsenhausen. Da gibt es ein Hotel und da macht Fabrizio Levita, heißt er. Das war der männliche Sänger von Mr. Saxo Beat, auch in Frankfurt. Der macht ein Open Mic, also eine Open Stage. Und dem habe ich gesagt, ich bin jetzt Comedian, ich möchte bei dir mal auftreten. Zwischen lauter tollen Musikern bin ich da aufgetreten, habe eine krude Nummer da zum Besten gegeben. Es war eine Mischung aus, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr, darüber habe ich irgendwas erzählt. Und das endete dann in einem Besuch beim Supermarkt. Also völlig technisch schlecht und hat auch keiner gelacht. Bin da runtergegangen, hab mir gedacht, das ist aber ein Scheißpublikum hier, die haben keinen Humor. Aber es lag einfach daran, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte.
Wie steckt man sowas weg?
Gut, weil ich hab... nee, das wiederum ist auch ganz normal als Comedian. Das ist wie, wenn du jonglierst, wenn du jetzt sagst, ich gehe jetzt an die KfW, gehe ich jetzt jonglieren an der Bockenheimer Warte, an der Ampel. Ja, wenn du da mit zwei Bällen jonglierst, fliegen dir zwei Bälle runter und das ist aber auch normal. Und das ist halt so. Du musst einfach auf eine Bühne gehen. Dafür gibt's ja auch diese Open Mics, um zu testen, wo lachen sie. Und am Anfang, wenn du 3 Minuten lustiges Programm hast, dann ist es schon gut. Und wenn du einen Lacher hast, behalt ihn und schmeiß den Rest weg, wo die Leute nicht gelacht haben. Also ziemlich zäh. Das heißt, man erspielt sich auch in Anführungszeichen sicheres Programm. Das ist von den Comedians über Monate, Jahre zum Teil erspielt, dass immer die Graupen raussortiert werden. Bei mir im Solo zum Beispiel, ich habe das neulich mal aus in einem Nerd-Move, habe ich es mal durchgezählt, sind 400 Pointen drin in 1,5 Stunden. 400 Pointen, wo gelacht werden kann, wenn ich es nicht verhunze. Und das ist schon echt eine Gagdichte. Das heißt, die Leute sind wirklich fix und fertig, wenn die da rausgehen. Wie nach einer durchgebumsten Nacht sehen die aus. Sie sind rot im Gesicht, haben ein Lächeln auf den Lippen. Und das ist wirklich, ich stelle mich auch gerne an Ausgang und quatsch dann mit den Leuten noch. Die sind wirklich fix und fertig und freuen sich, weil die einfach 1,5-2 Stunden gelacht haben. Mhm. Das ist natürlich dann die Belohnung.
Ich habe das schon ein paar Mal gehört. Also das, was du gerade berichtet hast, quasi, dass das am Anfang sehr oft probiert wird. Also sprich, genau diese Open Mics, ne, dass da Sachen getestet werden, ob die witzig sind oder nicht. Und sich daraus dann so ein bisschen so ein Programm gebastelt wird. Was ich manchmal aber auch schwierig finde, es gibt, also ich meine, du sagst jetzt, dein Programm ist 90 Minuten, hast du gesagt?
So. Mindestens.
Mindestens, okay.
Es gibt auch manchmal 20 Minuten Offenbach-Jokes am Anfang. Oder wenn du irgendwelche Vorlauten, wenn du einen Offenbacher drin sitzen hast, dann musst du sowieso erstmal halbes Tempo machen, dass der mitkommt. Aber aber es gibt ja Leute, die sind sehr redebedürftig. Und wenn du dann, also ich mache da ja mit, das ist ja kein Problem. Man kann ja mit den Leuten auch erstmal quatschen am Anfang. Das ist ja auch der Unterschied, ja.
Ja.
Aber 90 aber, Minuten, ja.
Aber das finde ich zum Beispiel auch, muss ich kurz loswerden, auch sehr geil, finde ich immer, wenn man live auf einer Comedy-Show ist und man merkt, dass der Mensch auf der Bühne nicht nur damit umgehen kann, dass da Leute, ich sag jetzt mal, reinquatschen oder reinrufen, sondern auch schafft, daraus wieder was zu machen, was sein Handwerk ist, nämlich was Witziges. Es gibt ja leider auch Leute, die einfach quasi ihr Programm runterspielen, das bestimmt auch witzig ist, aber die da nicht drauf reagieren können. Und das finde ich halt manchmal noch geiler, weil man dann eben merkt, okay, pass auf, da hat nicht nur jemand irgendwie lange auf Open Mics verbracht und sich die Witze, die besten rausgeschrieben und hat daraus ein Programm gebastelt, sondern der kann halt auch damit, klar macht er danach auch wieder weiter mit seinem Programm, weil am Ende ist das ja das Programm, aber er schafft es halt auch spontan lustig zu sein.
Ja.
Und ich finde das halt auch ein Riesenunterschied, glaube ich.
Genau,
ich
glaub, das sind ja die wichtigste, glaube ich. Ja. Genau, das sind ja die besonderen Momente, warum Leute auch da hingehen und dann das schweißt zusammen. Und das ist ja also wirklich dieses Wir-Gefühl, gerade nach Corona, als die Leute dann da wieder waren. Und das ist auch wirklich das Feedback, das man bekommt, dass die da nach Hause gehen. Es gibt auch viele, interessanterweise hätte ich nie gedacht, die haben sich dasselbe Programm. Wir haben ein Mädel, die hat sich 12 Mal unsere Show angeguckt. Und ich sage immer, warum? Ja, wir geben der auch freien Eintritt nach dem 3. Mal. Also wer 3 Mal da war, der kann umsonst kommen, ja, der soll uns anschreiben. Ja, nee, aber die sagt, die hat es auch nicht ganz einfach im Leben und so. Und die setzt sich da rein, die sitzt mit einer bierernsten Miene, sitzt die da drin, die verzieht keine Miene und danach fragt sie noch, darf ich ein Selfie machen, so schüchtern? Und dann schreibt sie aber auf Instagram. Und dann, die kennen wir auch ein bisschen und die sagt, ich habe es jetzt nicht so ganz einfach im Leben und da kann ich alles vergessen und jeder Abend ist anders. Und deswegen, die zieht sich das jedes Mal rein. Und die freut sich dann schon auf die Pointe, die da kommt. Die sieht es wie den 678er Bus nach Dietzenbach und dann weiß die, die Pointe kommt gleich und dann freut die sich.
Genau, und das ist nämlich das Ding. Mittlerweile ist es ja natürlich durch die sozialen Medien auch sehr wichtig, teilweise auch irgendwie vielleicht kurze, ich sag's mal, Gags zu posten, sei es auf Instagram, auf TikTok, was es auch alles gibt oder YouTube.
Facebook, hat er doch gesagt.
Facebook auch, genau,
natürlich. StudiVZ.
StudiVZ, genau. Wer kennt wen?
Genau, bin ich noch, ja. Ja. Nee, wurde abgeschaltet letztes Jahr, wer kennt wen.
Echt? Okay. Gab's das so lange noch?
Ja, ja, aber ich bin noch bei ICQ, bin ich noch.
Wow. So und
ich sage mal, ich bin Deutschlands erfolgreichster Comedian auf SchülerVZ.
Ja, sehr gut.
Und Stay Friends.
Hm? Hot or Not gab es auch noch. Kennst du das noch?
Da war ich nie.
Nee, okay. Wir.
Wir schon. Ja.
Also wir waren nicht persönlich, sondern also wir haben da gerankt quasi.
Okay.
Ja. Kann man das googeln, was es ist? Ich weiß gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass es auch da, ich festgestellt habe, es gab auch von Leuten, die ich kenne, die Comedians sind, Witze, die ich gefühlt, sage ich jetzt einfach mal, schon 10, 15 Mal gehört habe. Und dann guckt man sich den zweiten oder dritten, ich sage jetzt einfach mal, YouTube-Clip an, weil der irgendwo mitgefilmt wurde. Aber es ist genau der Unterschied, wenn du denselben Witz halt dann einfach nochmal live performt siehst, ist er trotzdem noch witzig. Weil normalerweise würde man ja denken, hey, okay, wenn ich, also ich sage jetzt mal, ein erzählter Witz ist einmal lustig, vielleicht zweimal, aber dann braucht man den nicht nochmal zu erzählen, wenn man ihn kennt. Aber das ist halt was anderes, finde ich. Und das fand ich, aber es war schon immer interessant, weil am Anfang habe ich mir gedacht, so, warum machen die das alle? Warum posten die quasi ihre, ich sage es mal, vielleicht besten Witze oder besten Gags oder besten Pointen irgendwie im Social Media? Weil du nimmst dir ja theoretisch was für deine Live-Show weg.
Hm.
Weil da sitzt jemand und sagt, ach hey,
der Kollege hat 400 Witze, 400 Pointen. Kann er noch einen posten?
Ja, ein.
Ja, es ist ja, also ja, es ist natürlich vollkommen richtig, aber wenn natürlich einer auf eine Show kommt und hat sich jetzt alles reingepfiffen und kennt schon alles, das ist natürlich vielleicht nicht so klug, sich ein Solo anzugucken, aber es ist ja auch immer so, also man postet Videos, die 20 Sekunden lang sind. Da ist ein Joke drin und die sind auch bei mir immer nicht in logischer Reihenfolge. Das heißt, es ist jeden Tag ein Appetit hab, wer sich das anguckt, der hat eine Idee, was das für ein Typ, was macht er für Gags, welche Themen, welche Richtung. Und es ist einfach, wenn du morgens beim Scheißen bist, kannst du mal kurz lachen drüber oder halt auch nicht. Und aber das hat nichts hier mit der kompletten Show zu tun. Und keiner, du hast ja vollkommen recht, keiner zieht sich ja diese 400 Dinger rein, wenn... Ja gut, da musst du schon Hardcore-Fan sein. Du musst es aber machen, weil warum soll man sich Peter Kunz angucken, wenn man ihn nie gesehen hat, sondern man guckt sich ihn dann eher an, wenn man der Algorithmus jeden Tag, also bei mir gibt es jeden Tag ein Video, seit über einem Jahr und die Leute, die das halt im Algorithmus, die da nicht entkommen können, die kommen halt irgendwann auch mal in eine Show und man muss es aber machen, weil wenn ich immer nur sage, ja ich bin super witzig, aber keiner sieht mich, dann kauft ja keiner eine Karte.
Ja, genau.
Aber wie gesagt, es sind ja immer nur homöopathische Dosen, auch nie in kompletter Länge, thematisch. Und Social Media ist natürlich auch ein super Gag-Test. Also mir ist heute so ein Ding eingefallen, ich habe gesagt, fahr zur Hölle. Das ist das Video, das ich jetzt heute gepostet habe auf Insta. Ich saß im Auto, habe mich aufgeregt und gesagt, fahr zur Hölle. Und da hat das Navi dann mit der Spracherkennung gesagt, unser nächstes Ziel ist Offenbach. So, und wenn dir sowas halt einfällt, es muss jetzt vielleicht nicht der Riesen-Gag sein, wo alle jetzt hier unterm Tisch liegen, aber wenn dir sowas einfällt, nimmst du es schnell auf und ballerst es halt raus. Und dann siehst du halt, wie viele Likes hat das Ding, kommt es an, hat es eine große Response. Und dann merkst du schon, hat das jetzt Potenzial?
Würdest du es löschen, wenn es, keine Ahnung, 3 Likes nur hat?
Auf gar keinen Fall.
Nein, ne?
Okay. Ich bin ja, das ist ja diese Wettkampfhärte. Ich finde es ja lustig. Also alles, was ich mache, finde ich ja lustig auf der Bühne. Und deswegen, ich stehe da und wenn keiner lacht, ist für mich trotzdem lustig. Und ich muss mir natürlich überlegen, wie viel Sinn macht es dann, wenn da keiner lacht, dann kann ich auch zu Hause bleiben. Ist aber zum Glück nicht so. Aber ich würde auf gar keinen Fall, also scheitern gehört absolut dazu.
Ja, aber da muss man auch der Typ für sein, oder? Ja,
das stimmt.
Aber.
Ja, aber da kommt mir wieder dieses Moderatoren-Ding zugute, dass mich da gar nichts erschrecken kann. Also ich habe früher, als Gerhard Schröder noch okay war und nicht Gas-Gerd war, habe ich während seiner Zeit als Bundeskanzler ihn begleitet auf Wahlkämpfen und habe diese Großveranstaltungen moderiert, so Frankfurt Alte Oper, 25.000 Leute bis auf die Fressgas hinten, bis zum McDonald's. Ja, und das war so eine Tour, der Wahlkampf, Bundestagswahlkämpfe, waren 4 Moderatoren. Einer war Holger Pfand, Fußballkommentator, der andere war Frank Buschmann. Einen habe ich vergessen und ich war der 4. Und wir haben immer einen Tag frei gehabt und einen Tag moderiert. Und der Kanzler hatte eine Puma-Hubschrauber vom Grenzschutz und ist immer an 2 Veranstaltungen, einmal 17 Uhr, einmal 20 Uhr hin und her geflogen. So, und da stehst du halt vor 15.000, 20.000 Leuten und musst die halt auch entertainen im Zweifel. Das war dann natürlich nicht Comedy. Von daher habe ich da eine Wettkampfhärte. Gibt eine Geschichte, die kann ich mal erzählen. Ich war mal in Homburg an der Saar und da war Franz Müntefering. Das war eine relativ langweilige Veranstaltung eigentlich. Es waren so 500 Leute da in der Fußgängerzone in Homburg. Und die Pressesprecherin von der SPD und ich haben noch gesagt, gut, heute ist hier Business as usual, heißer Sommertag. Und ich stand hinten an der Biergondel, weil ich wusste ja, wie lange der Müntefering redet. Und irgendwann hat er angefangen so zu leiern. Dann habe ich gemerkt, irgendwas stimmt mit dem nicht. Und ich muss dazu sagen, ich habe Zivildienst gemacht und Rettungssani und habe gemerkt, irgendwas läuft da schief. Und dann bin ich hinter die Bühne und war gerade noch rechtzeitig. Der ist dann umgefallen, ist ohnmächtig geworden und ist mir in die Arme gefallen. Und das war dann live, NTV, DPA, was weiß ich. Und am nächsten Tag war ich auf der Bild-Titelseite, allerdings als Bodyguard bezeichnet. Ist aber nichts passiert. Ich habe zum Glück aufgefangen. Und das sind alles so Sachen, wenn da mal einer nicht lacht über einen Gag, dann machst du halt den nächsten.
Ja, also ja, ich glaube, also das stelle ich mir tatsächlich...
Tatsächlich. Wir haben gerade festgestellt, dass...
Damals.
Du darfst
lange dauert.
Ja, du darfst es sagen. Was haben wir festgestellt?
Wir haben festgestellt, dass das Wort tatsächlich sich tatsächlich sehr in
allgemeinen Sprachgebrauch eingeschlichen hat und sehr oft benutzt wird.
Danke, Steve.
Genau. Bitte.
So schnell hast du noch nie geredet hier.
Ja, siehst du.
Man kann sagen, es ist das Omikron der Wortschöpfungen. Also tatsächlich sagen aktuell viele Leute, die finden das... wertet ihre Sprache auf, glaube ich. Also tatsächlich.
Ja, da gehöre ich auch da tatsächlich.
Ja, vielleicht liegt es aber auch daran, dass einem keiner mehr glaubt, wenn man was sagt.
Ja.
Fake muss man News. Das unterstreichen Fake und sagen, News. Es ist Fake tatsächlich News. So, was ich jetzt hier sage.
Mir ist es noch gar nicht aufgefallen. Ich muss noch darauf achten.
Ja, mir schon. Ich weiß
alle,
auch,
dass die hier zuhören, können da darauf achten und können auch jedes Mal, wenn einer von uns das Wort tatsächlich benutzt,
eintrinken. Genau. Bitte alle 96 Folgen durchhören.
Und am Ende schreiben auch.
Strichliste
also danach... schreiben, weil am besten noch eine Sprachnachricht zum Beispiel auf Instagram schicken, weil dann können wir anhand der Sprachnachricht erkennen, wie oft wir
schicken das Wort jedem haben. Eine Akzeptanz durch Penetranz Kaffeetasse, der durchzählt, wie oft wir in dieser Folge tatsächlich sagen.
Ja.
Allerdings haben alle Chancen, die schreiben, weil wir werden natürlich selber nicht zählen,
genau.
Wie oft wir das sagen.
Du könntest doch aber auch, das ist ja auch, hast du gerade erwähnt, kannst ja auch nochmal gleich kurz anreißen. Oder du machst ein T-Shirt, auf dem tatsächlich draufsteht. Und jeder kriegt ein T-Shirt.
Ja, mein Hobby ist ja T-Shirts machen, Comedy-T-Shirts. Also ja. Ich habe so Motive wie Shitshow Supervisor ist gerade aktuell bei mir im Angebot oder halt Akzeptanz durch Penetranz oder jetzt ganz neu mein hessischer Lieblingsbegriff U-Rumbel. Mhm. Die gibt es aber nicht zu kaufen, weil die würde auch keiner kaufen, aber ich baller die bei den Live-Shows, stelle ich zum Teil dann Fragen. Und ich habe zum Beispiel 1er Abitur, also 3,1 und fragt die Leute, was könnte ich für eine Berufsausbildung haben, und die jetzt nicht die Biografie irgendwie mitgebracht haben in der Klarsichthülle, die raten dann, und dann gibt's T-Shirts. Allerdings hat es nichts damit zu tun, was man reinruft, weil ich sehe eh nichts von der Bühne. Es ist sowieso dunkel, man spielt in ein dunkles Loch hinein.
Da schmeißt du dann die T-Shirts
rein. Und da räume ich dann hauptsächlich den Weißwein ab irgendwo, wenn die Leute da noch auf Tischchen was stehen haben.
Aber ich habe ein T-Shirt gewonnen, ist doch schön.
Ja, genau.
Ich habe auch den gleichen Weißwein aufwischen.
Ja. Ja. Ich habe auch grundsätzlich nur XXL dabei.
Sehr gut.
Super. Weil meine Zielgruppe macht viel Homeoffice.
Mhm.
Ja. Und bei Frauen ist es so, du darfst grundsätzlich nur S schenken. Immer nur S. Ja, das kannst, du kannst nicht wagen, irgendjemand, also egal, wer vor dir steht, immer nur S. Mhm. Ja, Ricarda Lang, hier S. Bitteschön.
Okay. Ich muss sagen, ich stelle mir das als Comedian wirklich schwer vor. Und du hast ja gerade beschrieben, dass es gar nicht so schlimm ist, aber das, also für mich, glaube ich, wäre das das Schlimmste. Also ich meine, ich habe auch schon auf ein paar Bühnen gestanden. Der Vorteil, den ich hatte, war, dass ich halt Musik gemacht habe, und in der Regel war es so, dass die Leute...
Dass es Playback war.
Genau, das einmal, genau. Und dass die Leute, die da standen, das ja auch hören wollten.
Mhm,
also
ja.
Es gab sehr, sehr selten...
Zur Not Applaus vom Band.
Genau, zur Not Applaus vom Band. Es gab sehr, sehr selten Menschen, die da vor der Bühne dann stehen, die darauf keinen Bock haben. Und wie du schon sagst, gerade ein Open Mic, also bei einer Solo-Show von dir ist ja nochmal was anderes, da kommen ja dann hoffentlich die Leute, die ein Ticket gekauft haben, weil du denen auf Social Media lange genug auf den Sack gegangen, ja,
viele,
bist.
Viele haben auch das Pech, dass sie es geschenkt bekommen.
Okay,
also
genau.
Oft ist so, ist oft so, rund um Weihnachten sitzen ahnungslose Männer da, wo die Frauen dann, Comedy ist ja auch ein Frauending, viele Frauen gehen auch mit anderen Frauen zur Comedy, weil sie da nicht blöd angequatscht werden oder so.
Ja.
Und,
außer von dir auf der Bühne.
Außer vielleicht. Von mir, genau. Und sitzen aber auch viele ahnungslose Typen da drin und Freundinnen und, aber ich weiß schon, was du meinst.
Ja, und das, also das fänd, also für mich wäre das schlimm. Also weißt du, ich meine, klar, ich habe es auch nie ausprobiert, werde es auch wahrscheinlich nie tun, aber wenn ich auf einer Bühne stehen würde und 2-3 Witze mache und die halt nach hinten losgehen, würde ich sagen, okay.
Ja.
Danke, also, das war's, war nett mit euch.
Also ist vollkommen richtig, man muss es wirklich unterscheiden. Wenn man jetzt 20, 25 Euro Eintritt zahlt, dann kriegt man das rundgeschliffene, mundgemalte, arschgeföhnte Programm, das zu 100% funktioniert. Da sind nur sichere Jokes drin. Wenn ich auf ein Open Mic gehe, für alle, die sich da nicht auskennen, da können Comedians hingehen, Anfänger oder auch Erfahrene, die neues, unsicheres Material testen. Ein Open Mic kostet aber auch nichts im Eintritt oder 5 Euro oder vielleicht mal 8. Und da hast du einfach auch das, den Spaß, dann Leute scheitern zu sehen. Das ist einfach so. Wenn du dich in ein Open Mic hockst, sind da einfach unerfahrene Leute, und das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, Sex und die Eltern kommen rein. Ja, du weißt halt nicht, wird's lustig sein oder nicht, und es gehört einfach, du hast das Recht auch nicht lustig zu sein, weil die Leute ja nichts zahlen oder ganz wenig. Ich habe auch neulich einen grauenvollen Auftritt gehabt, ich habe mich selbst überschätzt, ich habe einen Text geschrieben, dachte, der wäre gut, bin zum Open Mic gegangen nach Frankfurt, war im Frankfurter Norden, was ist es da, Heddernheim, da so in so einem Tenniszentrum gibt es so eine riesen Burgerbar, ich habe den Namen vergessen, so ein großer Tenniskomplex, egal, und habe dort angespielt gegen ein Publikum, das überhaupt nicht meins war. Das war ein sehr, sage ich mal, migrationsgeprägtes, junges Publikum, 20, 25, die sich gedacht haben, was macht der alte Mann da jetzt? Ja, und die Akustik war, die haben Burger gefuttert dabei, das hätte ich auch lieber machen sollen. Also da ging gar nichts, ich war nicht gut, es war, das ganze Setup hat nicht funktioniert. Ja, und da muss man einfach auch sagen, komm, das war jetzt nix. Mhm. Ich hab dann noch eine Insta-Story gemacht, hab gesagt, ich bin hier gescheitert, danke. Das ist halt so, ja, dann, da brauchst du dann aber auch nicht mehr hingehen, weil wenn du als, ja, Metal-Band in Kurpark gehst, wird's auch nicht funktionieren.
Ja, okay, das war vielleicht ein sehr guter Vergleich mit dieser, dass du irgendwo bist, auch jetzt als Musiker, wo du halt deine Zielgruppe nicht hast oder wo du vielleicht nicht
hingehörst. Siehst du, das war bei dir im Fernsehgarten, nicht beim Rock am Ring.
Genau.
Hier sind wir ja zum Beispiel bei, wo sind wir hier? Rock am Ring.
Wir sind jetzt
Rock am Ring, der Podcast.
Der Podcast, genau. Ja, kann man so sagen. Genau, mich hätte noch interessiert, zum Thema Publikum bei einem Open Mic. Du hast gerade erwähnt, dass da tatsächlich auch Leute hingehen, weil sie die Menschen auf der Bühne scheitern sehen möchten. Beziehungsweise würde mich interessieren, Also, was kommen da sonst so für Leute hin? Also ich weiß, dass man das gibt, wobei ich jetzt auch nicht wüsste, wo Termine sind, muss man sich wahrscheinlich dann explizit informieren, aber für mich war immer so, in meiner Wahrnehmung war halt, man geht zu Comedien, die man kennt oder auf die man aufmerksam geworden ist und geht eben auf Live-Shows von denen. Mhm.
Nee, Open Mics, es gibt in Frankfurt, jeden Abend gibt es irgendwo ein Open Mic. Da kannst du einfach dieses Google benutzen.
Ja.
Und da wirst du jeden Abend ein Open Mic finden. Wer geht da hin? Das sind wirklich Comedians, die halt ganz am Anfang sind. Erster Auftritt, fünfter Auftritt, zehnter. Und sich so ihre ersten guten 5 bis 10 Minuten erspielen.
Ja.
Da sind aber auch Leute, die wirklich lange dabei sind, Erfahrung haben, mit ihrem Notizblock da hinkommen und sagen, ich habe jetzt neues Zeug. Mhm. Die machen dann vielleicht noch mal 1, 2 sichere Sachen, um so die Messlatte zu testen. Ja, um zu gucken, das sind jetzt Sachen, wo immer gelacht wird. Funktionieren die hier? Dann hast du so einen Eichpegel. Und dann gucken sie, spielen dann vor Puppe, so wie ein Testspiel. Mhm. Ja, und da kann halt alles passieren. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass die Leute da hingehen, um Leute scheitern zu sehen, aber man nimmt dann auch wohlwollend, sagt man so, ja gut, das war jetzt halt nichts, das war jetzt der BWL Justus, der jetzt hier versucht, auch lustig zu sein, das hat nicht funktioniert, ist dann aber auch niemand böse. Ja, das gibt immer aufmunternden Applaus danach, auch wenn beide wissen, das war die letzte Grütze und es war nicht lustig. Ja.
Das heißt so Humor als Wissenschaft?
Ja, als Testlabor, weil wie gesagt, Lachen ist ja eine Übersprungshandlung. Du hast ja bei jedem Gag, kurze Theorie, eine Prämisse. Also du schickst die Leute auf eine gedankliche Reise. Und dann hast du eine Pointe hinten, wo du irgendeine Doppeldeutigkeit oder irgendeine Überraschung hast. Und dein Hirn denkt, du fährst in die eine Richtung, da kommt jetzt gleich die Auflösung. Und dann kommt aber was anderes. Und wenn du die Verbindung zwischen diesen beiden Punkten herstellst, dann belohnt sich, dass dieses, dieser Effekt, so hat das gemeint. Das ist dann das Lachen. Kurzes Beispiel, ich gehe immer zum Friseursalon Elfriede, ja, der war aber zu, also habe ich ein bisschen gegoogelt und habe geguckt und mir ist aufgefallen, es gibt eigentlich keinen Friseursalon, der nicht irgendeinen Namensgag in seinem Namen hat. Und in Hessen gibt es sogar hessisch lokale Namen, also irgendwas mit H oder Herr. Ja, also in Kassel gibt es Herkules zum Beispiel, ja, und in Frankfurt habe ich gesehen Heroin.
Okay, das ist doch nicht schlecht.
So, habt ihr beide gelacht. Ich wusste es natürlich schon vorher, was jetzt kommt. Ja, ich hoffe, die Leute zu Hause haben auch gelacht, die es jetzt hören. Aber so funktioniert es halt. Das ist halt diese Doppeldeutigkeit. Dann bin ich zu einem türkischen Friseur gegangen als deutsche Kartoffel. Ja, ganz anderes Service-Level als beim Salon Elfriede, weil der hat mir gleich direkt was angeboten, war ein gebrauchter 3er BMW. Ja, so. So sind halt so Pointen. Du schickst die Leute los, was angeboten und aber es ist was anderes. Ha, und das ist dann der Lacher. Das löst ja ein schönes Gefühl aus, wenn es lustig ist.
Stimmt, aber kommt bei mir auch direkt die Frage, wie schreibst du dein Programm? Also natürlich unter der Prämisse, dieser Formel möchte ich es mal nennen, wie du es gerade gesagt hast. Ja. Aber wie entsteht es? Ist das auch so dieses Alltagszeug, was bei dir einfließt und dann nimmst du das irgendwie mit? Ich überspitze das jetzt auch mal. Hast du einen Notizblock dabei, wenn du irgendwie einkaufen gehst?
Immer.
Und so?
Ja. Also ich habe immer leider als Comedian, und es nervt meine Frau auch sehr, ich habe immer einen Comedy-Filter laufen. Du hast immer den Doppeldeutigkeitsfilter, hast du immer laufen und immer wenn ein Gag irgendwo gemacht werden kann, wird er gemacht. Ja, Harald Schmidt hat mal gesagt, lieber einen guten Freund verloren, als einen Joke nicht gemacht. Du hast immer diese 10 Regeln, wie wird's lustig, hast du immer mitlaufen. Ja, und mein Sohn kam neulich zu mir und sagte, wollte mich beleidigen, hat gesagt, du bist so alt, du kannst bald 2-mal auf eine Ü30-Party gehen. So, und das fand ich super witzig, habe ich ein Meme gemacht, die Leute fanden es auch super witzig, kriegt da 30 Euro für. Mein Sohn ist 12, weil im Profi-Genre kriegst du ungefähr 30 Euro pro Gag, wenn ein Profi-Autor das macht. Und der weiß es und der hat mir schon einige Jokes geliefert. Das heißt, man hat eigentlich immer den Filter an oder man denkt dann immer so in so Doppeldeutigkeiten. Zum Beispiel über 50 ist ja auch so das Alter, wo du anfängst zu geben. Ja, das ist ein Alter, da fängst du einfach an zu geben. Viele in meinem Alter geben bis zu 50% ihres Vermögens weg, kommt halt immer auf den Scheidungsanwalt an. Ja, so. Und da hast du, das sind alles so Ideen, die laufen halt ständig mit. Und dann habe ich in der Tat eine App, die heißt Evernote. Und da habe ich verschiedene Notizbücher, Stapel drin zu Themen. Beispiel, mein Stadionsprecherleben muss auch irgendwann mal auf die Comedy-Bühne. Und da habe ich
allerdings viele, bei dem Verein.
Bei dem Verein auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall zum Lachen, zumindest gerade. So, und da sind zum Beispiel jetzt 20 Ideen, Jokes schon drin. Und irgendwann kommt der Moment, wo ich sage, das muss jetzt mal in Form gebracht werden. Und dann gehe ich in eine Burgerbar im Norden von Frankfurt und keiner lacht. So.
Perfekt.
Und nee, also so nimmt es irgendwie dann Form an. Oder ich habe natürlich den Vorteil, wenn ich eh schon Themenschwerpunkte habe und 50 Offenbach-Jokes mache, obwohl ich ja nichts gegen Offenbach habe, dann...
Kommst du da nicht her eigentlich?
Ja.
Geheimnis
von der Weise. Ist Geheimnis, erzählte. Ich bin in Offenbach geboren. Also für alle, die mich noch nicht kennen, ich liebe es, über Offenbach herzuziehen. Da gibt es einfach auch die besten Gags und auch im Rhein-Main-Gebiet. Ich sage immer, wir nehmen die Offenbacher auf den Arm, aber wir lassen sie nicht fallen. Ja, es gehört dazu. Jeder hat halt irgendeinen, über dem ein bisschen gefrotzelt wird, aber was ich liebe, das neckt sich so.
Aber also, ich bin. Das steht in deinem Pass.
Mein Pass steht geboren in Offenbach am Main.
Okay, ja. Das ist hart, weil ich. Als mein Erstgeborener sich angekündigt hat, hat man so nach Ärzten geguckt und so. Und einer war halt tatsächlich in Oberrat, Offenbacher Landstraße oder wie das hieß. Keine Ahnung. Mhm. Ich meinte, nee, da gehst du nicht zu nah an Offenbach. Stell dir mal vor, auf dem Weg dahin oder so.
Passiert was.
Und dann steht es im Pass. Du hast das Problem jetzt, aber gut.
Ich sage immer, es war der frühe Bruch in meiner Biografie. Danach wurde es besser. Aber nee, bei mir ist so, ich bin ja in Langen aufgewachsen. Und Langener Krankenhaus war wahrscheinlich voll in der Nacht, keine Ahnung. Und da bin ich dann in Offenbach, Kettler Krankenhaus, bei den Nonnen, bin ich dann auf die Welt gekommen.
Vielleicht ist da so eine gewisse Revolution jetzt in dir selbst, dass du es...
Langener sind übrigens auch so Leute, die, wenn du die im Ausland im Urlaub triffst und die nicht wissen, woher du kommst und du die fragst, woher kommst du, die sagen Frankfurt.
Ja.
Und dann sagst du, echt geil, weil du selbst Frankfurter bist. Cool, wo kommst du denn her?
Offenbach.
Nee, ja, oder dann kommt so, ja, also Neu-Isenburg halt.
Ja, also. Was wir hatten, das Schlimmste, also was heißt das Schlimmste, aber das war Mannheim.
Ja, genau.
Ja.
Mannheim. Frankfurt, ja, woher, wir auch.
Ja, genau, das Schlimmste, wenn man dann sagt, woher denn, weil wir auch. Also eigentlich lang.
Ja, es gibt ja auch so eine mathematische Formel, je weiter du weg bist von der Heimat, im Urlaubsziel, umso ungenauer wird die Ortsangabe. Ja, wo kommst du her? Deutschland. Genau. Ja.
Genau.
Wobei ich liebe das, ich kenne mich relativ gut aus in Hessen und es ist so ein bisschen, wenn man Leute nach dem Job fragt, die eiern ziemlich rum, interessant, müsst ihr mal drauf achten, so klare, präzise Beschreibungen, was machen sie beruflich, gibt's selten, die so voller Inbrunst sagen, ich bin Sozialversicherungsfachangestellte bei der BAK, sondern es ist immer so, ja, ich bin so ein und so ist es auch beim, ich komme aus der Nähe von, ja, sagt's doch, wenn ihr aus Hörgrenzhausen kommt oder aus Etzengesäß im Odenwald. Man kennt es doch. Oder Frau Nauses. Kennt ihr Frau Nauses?
Nee, tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht. Bing!
Ja, ich wollte was fürs Gewinnspiel machen.
Achso, ja, genau. Nee, es ist, wenn du von Dieburg aus Richtung Bad König in Odenwald fährst, gibt es eine Abfahrt, da gibt es so einen kleinen Weiler, so eine kleine Siedlung, heißt Frau Nauses. Und ich, meine Eltern und ich, wir sind früher immer ab und zu, als ich 7, 8, 9 war, da noch mitgefahren bin, so in Odenwald am Wochenende irgendwie wandern oder so. Und da dachte ich immer, Frau Nauses wäre vielleicht eine Sexworkerin, die da an der Landstraße arbeitet. Weil da gibt es so einen Hinweis.
Mit 9 hast du das gedacht?
Ja, nee, der Joke ist natürlich von jetzt. Aber Frau Nauses, ich dachte immer... Weiß ich nicht, wer ist denn da diese Frau Nauses?
Ja.
Gibt's einen Ort, könnt ihr googeln. Googelt das jetzt. Und Etzengesäß gibt's auch. Ist direkt bei Otzberg in der Nähe. Feste Otzberg.
Otzberg ist genauso
gut. Ja, kennt ihr alles nicht, oder was?
Nee.
Nee, das,
ja, ich habe mich immer lustig gemacht über ich hab nie gewusst, dass es für mich als Frankfurter, dachte ich immer, es gibt nur außerhalb witzige und komische Namen.
Ja.
Ich muss ja auch sagen, wenn man so, ich finde ganz schlimm, so wenn man so Richtung Berlin fährt, die haben da ganz komische Namen.
Pissnitz an der Kotze, oder?
Sowas, ja. Und das muss noch nicht mal komisch im Sinne von witzig komisch, sondern einfach so ganz, das ist auch so, weißt du, also das ist so...
Das fühlen wir nicht.
Nee, das fühlen wir gar nicht.
Dann nehmen wir lieber was wie Wixhausen.
Ja, zur Not, das, aber das ist auch in Richtung, das ist bei Darmstadt, gell?
Auch. Du bist aber geografisch nicht so super drauf,
gar nicht
drauf,
gut, ich war immer schlecht.
Also A661 immer Richtung... Egelsbach und
ach,
dann,
da raus.
Und dann kommst du, wenn du dann nach in die Wissenschaftsstadt Darmstadt fährst, Darmstadt, dann kommst du in Wixhausen vorbei.
Ja.
Das ist eine Haltestelle auch von der S4 oder was?
Oh, jetzt der Nahverkehrsexperte.
Ja, natürlich.
Stimmt. Ja. Aber S4 müsste ich auch wissen, weil das ist die Bahn, die zu mir nach Hause fährt.
Ja, aber in die andere Richtung.
In die andere Richtung.
Du wohnst ja auch mitten in Frankfurt.
Ja, ja. Weißt du, wie ich vom Tobi niedergemacht wurde, als ich gezwungenermaßen mein Nummernschild aufgrund der Autoummeldung dann von einem F für Frankfurt ummelden musste auf
einen. Das kann man doch behalten.
Nee.
Wenn du, ich glaube, wenn du einen Landkreis umziehst.
Ja, nee, ich konnte es nicht behalten.
Du wolltest es nicht
behalten. Nach HG-Hochtaunuskreis.
Ja.
HG heißt ja. Ja, aber ich finde ja richtig arm dran sind ja die Leute, die im Kreis Offenbach wohnen. Weil jetzt nochmal über die Langener zu reden, weil die wohnen
MKK
ja...
MKK ist es dann,
nee, oder? OF, Landkreis Offenbach, du bist ein ganz schlauer.
OF.
Ich gehe gleich.
Ja.
Ciao.
Nee, also die haben, das ist ja wirklich, ich habe mich mit einem unterhalten, habe gesagt, hey, OF ohne Führerschein. Hat ja, er gesagt, genau. Nee, OF heißt jetzt OnlyFans. Aber ich habe gesagt, ihr seid doch arm dran, nennt euch doch mal um, weil eure Kreisstadt ist ja Dietzenbach. Ja, nicht nur Kreisstadt, sondern auch Kreiselstadt, weil es da unheimlich viele Kreisel und Radarfallen auch gibt. Nennt euch doch mal um. Und dann hat er gesagt, uns fällt nichts ein. Da habe ich gesagt, ja, aber es gibt doch 1000 Ideen. Ja, also kannst du irgendwas machen, was weiß ich, SGE, Sprendlingen, Götzenhain, Egelsbach. Ja, oder du machst DDR, Dreieich, Dietzenbach, Rottgau. Oder noch einfacher, ZDF zwischen Darmstadt und Frankfurt. Ja.
Sehr gut.
Aber es ist schon toll. Ich finde, Hessen ist eh super. Ja, und wenn man sich da mal ein bisschen, ich liebe alle Hessen, wenn man sich da näher mit beschäftigt, also ist wahrscheinlich in jedem Bundesland so, aber wenn du guckst, gerade das Rhein-Main-Gebiet, ich bin ein Riesenfan des Rhein-Main-Gebietes, weil das Rhein-Main-Gebiet hat so 3,5 Millionen Einwohner innen und außen auch noch und das ist so viel wie Paris ungefähr und auch die Fläche ist ähnlich groß wie Paris und ich finde gerade dieses... sag ich mal, wie sagt man, Multizentrale, nee, das ist ein anderer Begriff, aber mit Wiesbaden, Mainz, Darmstadt, Frankfurt, Hanau, man könnte viel machen, wenn man will. Mhm. Aber deshalb sitze ich auch in Eschborn heute Abend, wo wir aufnehmen. Ja,
genau. Und weißt du aber, für was HG steht?
Ja, Hochtaunuskreis.
Nein. Homburg.
Nein.
Echt nicht?
HG.
Bad Homburg.
Homburg, nein. Weil Bad wird niemals aufs Nummernschild kommen.
Habe Geld.
Ach so,
boah.
Ein Gag deinerseits.
Ja, das ist der ohne Lacher.
Das wäre der, mit dem ich auftreten würde beim Open Mic und danach gehen würde.
Genau, Burger essen.
Ja, habe Geld. Champagnerluft.
Ja, genau.
Ja. Okay, das habe ich jetzt ernst genommen. Hast mich erwischt, aber ich...
Nee. Ja, aber mein Kinzig-Kreis hat ja, glaube ich, 5 Kennzeichen. Sie haben ja irgendwie HU, Hanau, dann haben sie irgendwie GE, Gelnhausen und MKK, mein Kinzig-Kreis, also Wahnsinn. Die haben es völlig ausgereizt.
Ja.
Während aber ihr Kreis Offenbach hat nur OnlyFans.
Ja, finde ich aber nicht schlecht. Weil ohne Führerschein war ja bekannt, lange bekannt.
Ja, lang Bart. Aber ja. OnlyFans ist die positive Variante. Grüße in den Kreis Offenbach.
Ja, wirklich schöne Grüße. Wir haben dich ein bisschen abgebracht vom Thema. Es ging nochmal um deinen Notizblock. Du hast den quasi dabei, um dir ständig Gags aufzuschreiben. Ich habe mal von einem von den beiden Jungs von Badesalz mal ein Interview gesehen. Ich glaube, das war der Henny. Der hat auch gesagt tatsächlich, dass ganz viel... Was denn?
Ein Strich bitte.
Ja, tatsächlich. Strich. Zweiter Strich. dass ganz viel auch bei denen oder bei ihm entstanden ist. Der hat dann zum Beispiel gesagt, dass er sich manchmal einfach wirklich in der S-Bahn gesetzt hat und einfach halt mal eine halbe Stunde mit der S-Bahn oder Straßenbahn durch die Stadt gefahren ist, um halt einfach quasi heimlich Gesprächen zu lauschen.
Absolut, da brauchen wir gar nicht drüber reden.
Genau,
ja, also gerade Badesalz ist ja eigentlich, also ich finde die super, kenne den Henny auch ganz gut, das ist ja so der, böse Zungen sagen, das einzige Comedy-Duo ohne Pointen, weil die haben eine ganz eigene Technik, dem Volk aufs Maul zu schauen und das Witzige ist jetzt nicht die Pointe, wie ich sie jetzt hier technisch erklärt habe, sondern deren Humor ist ja wirklich in Sprendlingen dem Metzger über die Schulter zu gucken und jeder weiß, kennt den Headbanger und Richie und so, das sind alles Figuren, die es halt hier wirklich in Hessen gibt.
Ja.
Und weite Teile meines Programms sind zum Beispiel entstanden im Edeka Center in Hofheim, im Chinon Center unten drin, weil wenn du da einkaufen gehst, ich bin ja dann so, ich drehe dann direkt ein Video. Also wenn mir dann irgendwas einfällt, auffällt, mache ich direkt ein Insta-Video. Also wird erstmal gefilmt. Meine Familie komplett genervt, wo ist der Vater? Der dreht schon wieder hinten in der Gemüseabteilung, dreht er wieder ein Video, weil er irgendwas gesehen hat, was wieder was ausgelöst hat. Aber genau so ist es. Es ist ja die Lebenswirklichkeit, über die ich muss ja das erzählen, was mein Publikum auch kennt. Ja. Wenn ich jetzt Witze mache über den Steuerberater Hoffmann in Düren, ja, das kann der lustigste Typ sein, wenn den hier keiner kennt, dann ist es halt nicht witzig. Ja. Das heißt, ich muss natürlich reden über das Foodtruck-Festival auf dem Rossmarkt oder wenn ich morgens schwimmen gehe vor 9 Uhr Frühschwimmertarif in der Rhein-Main-Therme, ja, was ich mache. Ja, da musst du in der Dusche, musst du die Ohren spitzen, wenn die Rentner, also es gibt in der Rhein-Main-Therme, morgens gibt es einen Frühschwimmtarif. Da kannst du bis 9 Uhr kannst du schwimmen, 100 Euro pro Halbjahr. Und wenn Leute, die vor...
Wann musst du da hingehen? Aber macht ihr dann
kannst auf? Ab 6 Uhr kannst du hingehen.
Wow.
Und Leute, okay. Ich sag's mal so, Leute, die morgens vor 9 Uhr schwimmen, die sind krass. Also krass alt. Und das ist halt, oder krass sportlich. Ja, ich bin keins von beiden. Gibt's nur Triathlet oder Treibgut. Ja, das sind die beiden Gruppen, die es dort gibt. Und dann musst du dich in die Dusche stellen, dann musst bereit sein. Ja, und da musst du die Ohren spitzen. Unter der Dusche, wenn sich der 75-Jährige, der aber auch jeden Tag dahin geht, geht jeden Tag, diese Leute gehen jeden Tag schwimmen. Und ich bin ein schlechter Schwimmer. Ja, ich mache wirklich Brustschwimmen leidlich. Also ich brauche eine halbe Stunde für einen Kilometer. Jeder, der irgendwie gescheit schwimmen kann, schwimmt es in 20 Minuten. Und auch die 85-Jährigen mit der Blumenkohl-Badekappe, die kraulen dir alles in Grund und Boden. Weil die einfach schon 60 Jahre im Freibad am Start sind. Das ist kein Witz. Die haben wirklich das doppelte Tempo drauf. Gut, gibt es auch so die Stehabteilung, sind so die, kennt ihr diese Wasserkühe in Florida, die so mit den Füßen unten so strampeln, die gibt's auch. Aber das ist halt genau diese, das sind genau diese.
Aber gehst du dann dahin, um da neue Witze oder auch?
Nee, damit ich nicht zu fett werde.
Okay.
Ja, aber das sind genau diese oder so Sachen wie auch eine wahre Geschichte. Ich wohne in Hofheim und fahre mit dem Mountainbike halt ab und zu durch den Wald. Und bin ich an der Steigung. Ich fahre so langsam, meine Frau sagt, es macht Sinn, dass du sagst, du gehst Radfahren. Und ich bin an so einer Steigung in der Gundelhardt, wer das kennt, bin ich hochgefahren am Sonnenweg, so eine mittlere Steigung. Und dann, da ich so langsam bin, reden die Leute zum Teil auch mit mir oder ich mit denen weniger, weil ich keine Luft habe. Aber war eine Frau und die sagte, die hat mich so angefeuert. Die hat dann so, hey, super, klasse, toll, wie du das machst. Und ich so hab schon so hingeguckt und hat die gesagt, so, sitz! Und dann habe ich aber gemerkt, die hat ihren Hund gemeint. Das ist wirklich passiert. Das sind so Sachen, die kommen halt direkt ins Programm.
Ja. Ja. Sehr gut.
Ich habe eine Frage, drängt mich dermaßen auf sich auf.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich. Lacht deine Frau noch über dich?
Nee. Also meine Frau lacht, also die ist reichlich abgenervt, weil wenn wir auf irgendwie eine Party gehen oder so oder mit Freunden unterwegs sind, dann kommt es vor, dass das dann so ein Comedy-Testlabor ausartet. Also ich liebe Smalltalk, es gibt keine Aufzugfahrt, wo ich nicht irgendwen anspreche oder irgendwie mit irgendjemand auch irgendeinen Spruch oder irgendwas. Ja. Und meine Frau ist da echt ziemlich abgenervt. Man sagt ja so, ein humorvoller Mann, das wäre schon toll. Also wir haben schon unseren Humor zusammen, aber das hat nichts mit meinem Programm zu tun. Also die war schon auch ewig nicht mehr da, muss ich sagen. Weil die denkt immer noch, ich mache dasselbe wie vor 2 Jahren, was natürlich falsch ist. Da denkt sie sich, da brauche ich nicht hin, das kenne ich alles von zu Hause. Und in der Tat kennt sie vieles von zu Hause. Aber das ist ja auch wieder so eine Sache, wenn du die Person halt privat so gut kennst, dann siehst du ja nicht die Bühnenfigur, sondern du siehst die Person als deinen Mann, der schnarchend neben dir im Bett liegt, ja, oder was auch immer. Und das ist halt, da hast du diesen Abstand nicht.
Ja.
Das ist wie wenn deine Freundin, Freund in der Band spielt, die himmelst du ja dann auch nicht an, sagst, ach toll, klasse, sondern da hast du ja hier morgen müssen wir noch Getränke holen, gell, mach nicht so lang.
Stimmt, das kann ich bestätigen.
Ja.
Ja. Eigene Erfahrung. Bezahl die Telefonrechnung.
Mach ich.
Das hast du damals auch immer gesagt.
Ah, ich weiß. Das habe ich die ganze Mal wiederholt.
Und dann war das Internet weg.
Aber Telefon war noch da, oder?
Das war beides das Gleiche.
Ja, früher war ja, die Älteren werden sich erinnern, wenn man im Internet war, konnte man ja nicht telefonieren.
Bin ich jetzt alt, weil ich mich daran erinnern kann?
Ja, du
danke.
Bist alt, ja, zumindest.
Hat er mal kurz gesagt, wirst du ja alt.
Ja, ja.
Boah, was habe ich neulich gelesen? SMS, das ist die App, wo der PayPal-Code verschickt wird. Weil
krass,
viele,
ne?
Ja. Weil viele nichts mehr, das nicht. Immer weniger Deutsche verschicken SMS. Die Jüngeren.
Finde ich aber auch verrückt, dass sowas aber über SMS noch passiert.
Mhm.
Weil Könnt ihr auch.
Soll ich mal sagen? Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich manchen lieber eine SMS beziehungsweise iMessage oder wie auch immer schicke, weil die zu viel WhatsApp kriegen und es da untergeht. Das heißt ja auch nicht, dass da viel passiert bei der SMS, aber die ist auffälliger.
Ja.
Ne? Oder ein Fax.
Ja, super. Fax ist sehr gut.
Schick dir mal Fax statt eine E-Mail,
Skype,
wenn es nicht untergeht. Skype? Ja gut, ja, das war ja wieder aktuell. Also.
Nee, nicht Skype. Ich meine diesen City-Ruf. Wie hieß das? Telly Skoll. D1? Nee, Skoll, genau. Also Skoll ist zum Beispiel sowas.
Der Beeper, den hast du
auch. Ja, natürlich hat schon.
War günstig und hat funktioniert. Also Skoll ist zum Beispiel definitiv ein Gerät, das in meinem Programm irgendwann auftauchen wird. Weil alle, die dabei waren, freuen sich, wenn sie allein den Begriff Skoll wieder hören, weil es einfach so verrückt ist.
Und direkt denkt man an Drogendealer.
Auch.
Ja.
Ja.
Es gab auch den Skoll 2.
Ja.
Der konnte dann schon leichte, ganz, ganz, ganz kurze Textnachrichten. Weil der Skoll an sich hatte ja nur waren ja nur mit Nummern.
Ja, noch besser war ja Eurosignal.
Was ist das denn?
Eurosignal war der Pager in den 70ern für ganz wichtige Leute, die irgendwie Notdienste hatten oder irgend sowas, so was weiß ich. Haustechniker, Hausmeister, sonst was, ja, das war so ein, wirklich, das Ding konnte nur piepsen. Und ich weiß nicht, ich war beim Roten Kreuz ja wie früher und bei der Feuerwehr, ich hatte so einen Funkscanner und ich habe immer den Feuerwehrfunk abgehört damals, weil er kam ja direkt hinter 89,3 Hessischer Rundfunk, wenn du noch weiter nach links gedreht hast, ja, und da kam ja dann direkt schon Feuerwehrfunk und ich hatte aber so einen Scanner. Ist alles verjährt, liebe Bundespost, braucht ihr mir nicht kommen. Habe ich auch weggeworfen, braucht keine Hausdurchsuchung machen. Und da konntest du ganz am Anfang noch C-Netz-Telefone aus Zügen abhören. Weil dann in Lang, wo ich gewohnt habe, hast du die Zuglinie Mainz-Ludwigshafen gehabt. Mhm. Und da bin ich mal in so, das war total krass, konntest du das C-Netz in die Telefonzelle im Zug sozusagen, gab es da wohl. Und das war noch analoger Funk. Toll. Wie sind wir da jetzt drauf gekommen?
Wegen dem Skoll und davon.
Wir wissen es nicht. Und was? Wo bin ich hier zu Gast? Maischberger oder
genau.
Lanz oder was?
Beides. Genau. Du darfst aussuchen, wer von uns beiden
leer ist. Ich liebe das Konzept. Ja, das ist toll. Also wenn ich jetzt hier Hörer wäre, ich würde sagen, wow, das deckt wirklich alles ab.
Das deckt wirklich alles ab, ja.
Ja.
Ich habe... Genau, wir haben gesagt, okay, du machst hier sehr viele Notizen. Ach so,
da waren wir ja, genau.
Ja, ich habe tatsächlich mal...
Tatsächlich.
Strich.
Ja, wir müssen es doch machen, Mann.
Tatsächlich. So, mach weiter.
Ja. Ich hatte mal überlegt, tatsächlich habe ich das Talent dafür, glaube ich nicht. Ich glaube, das würde sich auch sehr gut eignen, um aus dem eigenen Leben... Endlich was zu machen, genau, und ein Stand-Up-Programm zu schreiben.
Du?
Ja. Und zwar.
Boah, jetzt bin ich auch
gespannt. Als Hochzeits-DJ.
Ja.
Weil die Dinge, die da passieren, also wahrscheinlich könnte ich danach entweder auf keinen Fall mehr als Hochzeits-DJ arbeiten oder erst recht, weil wenn ich erfolgreicher Comedian mit diesem Programm wäre, würde ich sagen, den wollen wir erst recht auf der Hochzeit haben als DJ.
Ja, auf jeden Fall, feel free. Also bring die Sachen zu Papier, brauchst 2 Jokes pro Minute ungefähr, die gut sind und dann let's go. Und dann machst du 5.
Open Mic.
Ja, Open Mic. Ich würde sagen, das Thema trägt so für 7 bis 8 Minuten. Und wenn du die lustig gestaltet hast, hast du vermutlich schon alles verheizt.
Ja.
Was da irgendwie geht, aber mach, also auf jeden Fall. Was würde der so einfallen als...
Ja, vor allem dich als Comedian vorzustellen.
Nee,
der macht aus den 8-9 Minuten halt auch eine Dreiviertelstunde.
Nee,
also das ist
Programm. Das Problem ist halt, die Leute müssen halt lachen. Mhm. Weil die Regel ist, je länger der Text ist, umso stärker muss danach die Pointe sein. Also wenn du sie lange ohne Lacher zappeln lässt, das machen sie mit, aber dann müssen sie das Vertrauen haben, dass danach auch ein Kracher... Mhm.
Aber genau,
Joke kommt.
Genau das ist tatsächlich das Problem, ich könnte dir jetzt keine Geschichte so aus dem Stegreif erzählen mit einer Pointe in dem Sinne, sondern es ist meistens, wenn ich mit anderen Leuten spreche über den vergangenen Abend und wahrscheinlich ist es dann eher meistens meine Art, wie ich es vielleicht erzähle oder aber da sind keine wirklichen noch vielleicht.
Doch, die sind garantiert da drin, du müsstest die halt dann auch aufschreiben.
Genau.
Und dann müsstest du daran feilen und das ist am Anfang auch noch nicht lustig, sondern du musst es rausarbeiten, jedes Wort muss auf die Goldwaage gelegt werden Und es ist auch eine technische Sache. Wenn du jetzt sagst, Hochzeits-DJ, dann müsstest du beispielsweise, Profis würden jetzt so rangehen, dass sie 100 Begriffe aufschreiben rund um den Hochzeits-DJ. Mhm. Und aufschreiben und dann versuchen, lustige Verbindungen herzustellen. Beispiel, Michael Jackson lässt sich scheiden. So, dann schreibst du alles auf, was dir zum Thema Scheidung einfällt. Ja, 100 Begriffe, keine Ahnung. Und als Gag kommt dann raus, sie nimmt das Haus, er nimmt die Kinder. Mhm. Bei Michael Jackson. So. War jetzt nicht so brillant vorgetragen, aber so, Michael Jackson, Kinder, okay. Und dann kannst du rückwärts gedacht da eine Pointe draus machen. Mhm. Das wäre bei dem Hochzeits-DJ genauso. Mhm. Also, nächste Folge, das große Opening hier, die große Open-Mic-Session.
Da kann ich nicht.
Die kann ich alleine machen, Tobi.
Keine ja, Sorge. Voll, bitte.
Siggis Bar präsentiert.
Präsentiert, genau.
Der Stand-Up-Teil vorne.
Den Stand-Up-Teil von mir alleine.
Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Du hast auch schon ein paar Mal gedacht, wenn ich dir ein paar Geschichten erzählt habe von Abenden.
Ich hab schon gelacht, aber wenn du jetzt schon mal keine parat hast, dann ist das ja schon mal so. Ne?
Nee, Mann, ich hätte das nicht parat in Form eines Stand-Up-Comedy-Programms, sondern...
Ne, lass mal über was Spannendes reden. Ich will euch auch mal was fragen. Wir haben vorhin wieder darüber gesprochen. Ich wollte eigentlich ein Buch vielleicht schreiben vor meiner Comedy-Karriere. Und zwar über so Lost Places im Rhein-Main-Gebiet. Ich finde, es gibt ja unheimlich viele faszinierende Plätze. Ich habe früher Zivildienst gemacht, bin nachts mit dem Rettungswagen dann rumgefahren. Wir reden jetzt über die 90er, auch in Offenbach übrigens. Und jetzt mit Anfang 50 liege ich natürlich ab 19 Uhr im Bett. Aber
Außer heute,
genau. Ich habe mir aber auch hier schon Taurin-Infusionen angeschlossen. Was sind für euch faszinierende Plätze, wenn ihr sagt, da fahre ich manchmal nachts rum, also Straßenstrich an der Messe oder...
Sehr faszinierend.
Keine Ahnung. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Es gibt ja, also ich finde einen faszinierenden Platz ist zum Beispiel die Straße am Osthafen entlang, wo die Feuerwache ist, die Hafenwache. Ich weiß nicht, wie die Straße heißt, aber wenn du da, wo diese Angler immer sitzen, gegenüber von der Gerbermühle auf der anderen Seite.
Ja.
Ja, das ist so eine fiese Kopfsteinpflasterstraße, wo in meinem ersten Martin immer fast aus dem Sitz hebt. Aber das ist zum Beispiel so ein Lost Place, den ich super finde. Und wenn du dann im Osthafen noch weiterfährst, Richtung Session Music, kennen wir ja alle.
Ja.
Und dann rechts Richtung Hafen fährst, da kommen ja noch so ganz räudige Hafenbecken.
Ja.
War der da mal?
Ja, total. Und ich wollte gerade.
Da steht doch so ein alter Zugwaggon, oder?
Da steht auch. Und da ist auch teilweise gibt's noch so. Wie so Schrottplätze.
Genau.
Also so, ne? Und ich war da mal. Auch im Rahmen einer Fahrradtour. Wo wir wollten eigentlich halt immer Main entlang fahren. Ja. Aber irgendwann geht es halt an manchen Stellen nicht mehr so. Und dann ist man genau da gelandet. Und tatsächlich gibt es witzigerweise auf dieser Kopfsteinpflasterstraße, da ist ja kein Radweg am Main genau an der Stelle, aber da gibt es so einen Trampelpfad, weil da eben auch die Angler sitzen. Und ich sag dir auch ehrlich, manche übernachten da auch.
Mhm. Ja.
Also so, ne? Und weiter hinten, wo du gesagt hast, genau, gibt es diese Hafenbecken.
Ölhafen ist das.
Ja.
Ölhafen. Frankfurter Ölhafen. Kennen viele nicht, muss man auch nicht kennen. Aber ist total abgefahren, wenn man da mal rumfährt.
Ja.
Da ist dann so ein Kieswerk und so Landzungen und so. Also das ist wirklich, wirklich Schimanski-mäßig. Da steigst du aus, Horst Tanner und Schimanski kommen aus dem Opel Ascona gestiegen. Und
ziehen eine Leiche aus dem Main.
Genau.
Also. Ich muss sagen, ich finde im Dunkeln, du hast jetzt gemeint, auch bevorzugt abends, oder?
Ja, so faszinierende Plätze einfach.
Ich finde zum Beispiel, wenn man von unserer Seite auf die Sachsenhäuser, beziehungsweise ist das doch Uniklinik-Seite guckt, ich weiß nie, was das... Da ist ein Fabrikgebäude. Manche behaupten, das wäre die Mainova, das kann aber nicht sein.
Also die Mainova ist auf der Frankfurter
Seite. Wenn man vom Monaco guckt.
Wenn wir von unserer Seite, also von unserer Frankfurter Seite auf die Sachsenhäuser Seite gucken.
Ja.
Und da sind zwei große Türme, die sind auch irgendwie blau beleuchtet. Und wenn es ein bisschen neblig ist...
Die stehen in der Bürostadt. Das ist Mainova.
Du meinst in Niederrad.
Niederrad, ja.
Bürostadt, das ist Mainova.
Das ist ein Heizkraftwerk.
Ist sogar Mainova. Ja. Ich finde die.
Manche behaupten, das ist einfach so.
Da werden Kinder verbrannt von amerikanischen unterirdischen Soldaten aus der Kanalisation. Nein, das ist ein Heizkraftwerk. Das ist ein Heizkraftwerk.
Und das hat so blaue Beleuchtung von unten. Und wenn da ein bisschen Nebel ist, es sieht aus, als wäre es ein Gebäude aus Gotham City.
Mhm.
Aber finde ich ganz geil. Also ich finde es. Und es gab mal hier oben im Taunus Richtung. Zur Burg Falkenstein war mal eine große Villa, die gibt's leider nicht mehr. Sowas finde ich manchmal auch geil, wenn so im Wald irgendwie sowas steht und man
nicht... Eine Villa steht.
Ja, so eine Villa.
Blair Witch Project, Taunus
Edition. Genau, so ungefähr. Und dann man nicht weiß und sich fragt, okay, krass, wer hat denn hier mal gewohnt oder was ist hier passiert? Ansonsten in Frankfurt noch...
Sigi Spar, der Geschichtspodcast.
Ja.
Nee, aber in Niederrad ist krass. Ich habe Bauingenieurwesen studiert und ich habe ein Praktikum machen müssen. Und das habe ich dummerweise im Winter gemacht in diesem Klärwerk in Niederrad neben diesen beiden blauen Türmen. Und das war ziemlich ätzend. Und es ist auch heute noch so, die Leute, die Büromieter, wenn da irgendwelche amerikanischen Manager oder so kommen und gucken aus den Bürohäusern runter, dann sehen die die Kleingartenkolonie und denken, es ist ein Township. Ja, und wenn der Wind mal aus Richtung Norden kommt, was zum Glück selten vorkommt, weil unser Wetter kommt ja eigentlich immer aus Saarbrücken, Bad Kreuznach, Mainz, wie ich als großer Hobby-Wetterfan sagen kann, dann riecht es halt in der ganzen Bürostadt nach Scheiße.
Ja.
Und das ist das Klärwerk Niederrad.
Also ich finde auch, das sieht immer sofort nach schwerer Arbeit aus.
Klärwerk.
Nee, auch so diese, auch jetzt hier die Türme, so wenn man das so. Und es gibt manchmal auch so alte Fabriken. Es gibt auch eine, so wenn man von Mainz über die Brücke fährt, hier über die 100 Jahre gesperrt war, die Schiersteiner, glaube ich. Und da ist auch so ein altes Fabrikgebäude. Und wenn ich mir das angucke, tun mir die Menschen, die da arbeiten, sofort leid.
Ja, es gibt die Weisenauer Brücke. Und da gibt es dieses große Kalksandsteinwerk, ist es, glaube ich, ein Betonwerk. Und mich hat mal einer gefragt, was war das Schlimmste, was du jemals für Geld getan hast? Da habe ich gesagt, arbeiten.
Ja, das könnte auch ein Satz.
Also klar, es gibt schon viele Jobs, wo man dann froh sein kann, dass man sie nicht machen muss. Und damit haben wir aber jetzt mal kurz zum Politikteil ein echtes Problem, weil viele diese Jobs halt einfach auch nicht mehr machen wollen. Und wir, die wir hier so fröhlich sitzen und alles bei Temu bestellen, wundern uns halt, wenn kein Taxi mehr kommt. Oder wenn, Thema ÖPNV, die U-Bahn ausfällt, weil kein Fahrer mehr da ist. Oben aber die Verkehrswende gleichzeitig schon stattfindet und auch kein Auto mehr durchkommt. Also die Stadt Frankfurt setzt ja auf so ein Verteidigungskonzept, glaube ich, aus Fahrradstraßen, Hochhausbaustellen und Verkehrsberuhigung. Also du kommst ja eigentlich im Moment gar nicht mehr rein und auch nicht mehr raus. Reuterweg, Stadt auswärts gesperrt, an der alten Oper gegenüber, Baustelle, eine Spur weg. Bockenheimer Landstraße, ich bin neulich mittags, hatte ich einen Termin Richtung Opernplatz. Es war am ganz normalen Mittag um 12, waren da 400 Meter Stau aus der Bockenheimer Landstraße raus. Die Anwälte sind alle überhaupt nicht zum Brunch gekommen.
Ja. Ein Platz, der im Dunkeln auch unheimlich sein kann, ist Sigis Bar. Du wolltest was sagen? Du?
Nee, ich bin im Dunkeln nicht mehr so oft unterwegs. Ich denke gerade wirklich angestrengt nach.
Ja. Also ganz schön lange Zeit gehabt, jetzt nachzudenken.
Ja, das stimmt, aber es ist mir. Also diese Lost Places, weiß ich nicht. Mir fällt ein, wir waren mal tagsüber an der Krebsmühle hinten Niederursel, glaube ich, ist das da, spazieren. Und da war ein altes, na, so alt war es nicht, aber so ein riesen, so eine riesen Scheune oder sowas. Also so, man denkt, dass da stehen die Heuballen drin oder sowas. Und da war wohl tagsüber, Feiertag, Wochenende, keine Ahnung, war da einfach tagsüber ein Metal-Konzert drin.
Aha.
Das war Wahnsinn. Also es ist jetzt kein Lost Place, das fällt mir aber gerade dazu ein. Ansonsten...
Ja, heute werden diese verlassenen Scheunen ja häufig von diesen Geldautomatensprengern genutzt, habe ich mal gehört. Also die parken ihre Karren dann häufig in so Scheunen, ihren Audi A8, bevor sie dann nach ein paar Tagen irgendwie abhauen.
Also, ach ja.
Ja, also ist wohl so. Man fragt sich ja immer, diese Jungs, die müssen, also normal musst du doch einfach die Autobahn zumachen, die A3 oder sonst was, wenn die hier in irgendwo in der Wetterau so einen Geldautomaten in die Luft jagen. Aber es ist wohl wirklich so, dass die dann erstmal in irgendeinem Hotel unterkommen, ganz unauffällig, Autos, Tiefgarage oder halt in Scheunen.
So Insiderwissen verfüge ich nicht.
Ja.
Nee, aber ich mag sowas eigentlich. Und haben wir immer noch die Möglichkeit oder nicht? Was mich immer fasziniert, ist tatsächlich das alte Polizeipräsidium.
Ja.
Habe ich mal eine Führung gemacht?
Ja, das wollten wir ja auch machen. Und tatsächlich.
Du
reinigst mich noch davon, Hammer. Ja? Ist ja der Tobi Kämmerer darüber hierher gekommen, weil wir seine Story darüber gesehen hat, dass er da eine Tobi-Städtetrip gemacht hat. Über Lost Places. Mhm. Und war auch da drin. Und wir waren ja da früher feiern. Im Teil des Lost Places, ne, im Präsidium.
Ja.
Und da war ja hinter der nächsten Tür gleich wirklich Baracke.
Ja, da war vor allen Dingen auch ein Hells Angels Boxclub.
Auf der anderen Seite.
Ja, also ich habe diese Lost Place-Führung gemacht und das ist schon wirklich toll. Also da kann man auch, da gab es so eine Messerstecher-Disco unten rechts, so aus dem orientalischen Bereich war die. Und da stand noch so ein Glas mit diesen roten eingelegten Cocktailkirschen von damals, stand da noch drin. Aber kann ich wirklich empfehlen, gibt es bei Frankfurter Stadt-Events, kann man ja diese...
Immer noch gibt es? Also kann,
ja,
man kann
ja,
immer noch
rein? Sie dachten, sie müssen aufhören, weil angefangen werden soll zu bauen, aber der Projektentwickler, der es gekauft hat, hat es glaube ich für 100 Millionen gekauft, das Areal, und mittlerweile 300 Millionen Zinsen auflaufen lassen, weil die Bauplanung, die Baugenehmigung so lange gedauert hat, der hat Insolvenz angemeldet. Also das wird.
Es sollte ja auch abgerissen werden, genau, und was gebaut werden.
Das ist, ne? Ist aber leider nicht dazu gekommen. Und da sollte ja ein Hochhaus hin. Das sag ich jetzt mal als Immobilienmensch, meinem Hauptjob, so viel kann ich hier spoilern, habe ich mit Immobilien zu tun. Da wird wahrscheinlich irgendeine Blockrandbebauung, irgendwas, 3, 4, 5 Stockwerke entstehen, aber kein irrsinniges Hochhaus, würde ich mal vermuten. Und da hat die eine oder andere Bank, glaube ich, hunderte Millionen verloren an diesem Projekt, das nicht funktioniert hat. Herzlich willkommen beim Kommunalpolitik-Bulletin.
Wie gesagt, wir decken alles ab. Ja. Das ist, man kann zwischendrin reinschalten einfach und man ist sofort...
Man ist sofort irgendwo in irgendeinem Thema drin.
Genau.
Auch herzliche Grüße an alle, die eingeschlafen sind und jetzt wieder aufgewacht sind. Mein Name ist Peter Kunz, ich bin hier zu Gast in Sigis Bar. Ich bin Comedian, Immobilienexperte und... was auch immer.
Politikexperte auch.
Fast Schriftsteller.
Fast Schriftsteller, genau.
Musik hast du gemacht.
Musik habe ich auch mal gemacht, ja.
Du hast es gerade angerissen, darauf müssen wir gar nicht so sehr eingehen, aber da kommt immer meine Frage auf. Du hast ja kurz mal das kleine Stichwort Hauptjob genannt. Demnach schlussfolgere ich, dass die Comedy nicht dein Hauptjob ist?
Zum Glück nicht. Nein.
Du sagst zum Glück, weil...
Ja, wenn man davon nur leben kann, wenn man Mario Barth ist oder zu den Top Ten gehört. Das ist wie mit der Musik, wenn du halt Rod Stewart bist oder weiß ich nicht was, dann kannst du davon super leben. Also Rod Stewart war jetzt auch ein Beispiel, weiß ich nicht, ich hätte auch Elvis nehmen können. Nein, also Comedy ist...
Beschreibt immer dein Alter.
Ja, genau. Man, das Beispiel. Ich, genau. Inge Meisel und Johannes Heesters... Nein, also es ist einfach so, ich liebe das neben meinem Hauptjob. Ich habe mit Immobilien zu tun, kann sich jeder angucken. Bei LinkedIn findet man mich relativ schnell. Ich habe mit anderen eine Firma und wir bauen Logistikhallen und machen Projektentwicklung, Bürobereich und so. Und ich liebe das, die Comedy im Bürojob zu testen, weil auch da arbeiten die Leute lieber mit jemandem zusammen, der ein bisschen schlagfertig ist oder wo auch mal gelacht werden darf. Aber es war immer nur ein Hobby und ich finde, das Leben ist lang genug, um alles Mögliche auszuprobieren. Das habe ich immer exzessiv, sagen wir es so, exzessiv.
Tatsächlich sagt man exzessiv,
Exzessiv.
Ja, ein bisschen muscheln, dann ist es.
Genau, habe ich wirklich ausgiebig auch gemacht und die Komponente war aber immer der Hauptjob. Ja. Weil meine Frau und meine Familie machen den ganzen Scheiß auch nur mit, wenn die Kohle stimmt. Wenn du jetzt mittelloser Künstler bist und sagst, ich bin aber super witzig, dann ist der Spaß schnell vorbei. Du musst zu Hause für Ruhe sorgen, dass das alles abgedeckt wird.
Ja. Aber, also du glaubst auch nicht, oder du glaubst nicht, aber du könntest dir auch nicht vorstellen, davon zu leben. Weil du sagst, es ist einfach zu wenig. Oder
ich sage immer an der Stelle, es wird mir öfter mal gefragt, ich kann mir vorstellen, dafür zu leben. Mhm. Aber nicht davon zu leben, weil das in dem Moment, wo du dich den wirtschaftlichen Zwängen aussetzt, hast du einen ganz anderen Druck. Und machen wir uns nichts vor, wenn du als Comedian, also ich sag auch sehr viel Sachen ab. Ich krieg relativ Anfragen, zum Beispiel Faschings-Karnevalsbereich, sehe ich mich nicht, bin ich nicht, habe ich einmal gemacht in Heddernheim, war lustig, haben auch gelacht, aber ein bisschen schwierig, bin ich nicht so vom Typ und viele Dinge, auch so Firmen-Events und so, also wenn mich jetzt natürlich jemand buchen möchte für 3000 Euro, dann stehe ich gern zur Verfügung, aber grundsätzlich suche ich mir einfach aus, was ich machen will. Mhm. Das könnte ich nicht, wenn ich jetzt jede gottverdammte Mixshow da spielen müsste und vor allen Dingen, ich habe ja auch kein Management, keine Agentur, ich mache das alles selber. Weil ich sage, wenn da einer anruft und sagt, hey, wir haben da was für dich morgen in Cottbus und übermorgen in Passau und dann geht's nach Koblenz. Ja, das würde überhaupt nicht mit meinem ganzen Krempel zusammenpassen, dieses ganze Puzzle. Von daher mache ich das nebenher und in der Regel, auch wenn ich merke, irgendwie das schwächelt vielleicht der Vorverkauf, dann buche ich 10 Plakatwände in dem Kaff auf eigene Kosten und dann ist es auch voll. Und das ist so ein bisschen meine Kulturförderung auch. Weil das, man darf ja auch nicht vergessen, es hängen ja auch Theater da dran. Da verdient keiner groß Geld. Das kann ich mal allen zurufen hier. Also ich, im Gegenzug, ich vergebe auch keine Gästelistenplätze. Mache ich auch nicht. Also es gibt zwei Regeln. Erstens, niemals einen Gästelistenplatz. Wer kommt, der soll bezahlen, weil meine Leute haben alle Kohle irgendwie. Andere Regel ist, wer nicht die Kohle hat und kommen will, der soll mir schreiben und dann frage ich auch nicht nach und dann kriegt er auch ein Ticket. Das machen auch Leute, die sagen, ich von sich aus, ich kann es mir gerade nicht leisten, würde aber kommen. Da wiederum finde ich, Kultur ist Teilhabe und man kann nicht Leute ausschließen und dann ist jeder willkommen und da finden wir auch immer einen Platz. Zur Not kaufe ich dem selber ein Ticket. Aber so Gästenliste, so hier, mach mal Gästenliste, ja, mache ich nicht, weil das ist mir dann am Ende egal, aber dem Theater wiederum entgeht ja die Einnahme.
Ja. Du hast es ja gerade ein bisschen angesprochen, tatsächlich ist es ja dann auch so, das war eben übrigens nicht absichtlich. Nein, das eben war nicht absichtlich. Das nervt mich gerade selber langsam.
Nee, ich finde es sehr eloquent, wie du es machst.
Ja. Also es ist schrecklich, wirklich.
Ja, schön, dass Peter dich mal endlich drauf...
Nicht nur mich, dich auch, mein Freund.
Aber ich wusste es vorher
Ich schon. Werde jetzt im Nachgang... werde ich die
Nachgang letzten, ist auch schön.
Ja.
Im Nachgang ist auch das...
das ist gut, ne?
Qualifiziert, das sage ich auch immer gerne. Im das Nachgang oder der guten Ordnung halber.
Ja.
Also nur, dass es jetzt hier keine langen Gesichter gibt. Der guten Ordnung halber, ich weise nochmal darauf hin.
Genau.
Das sind alles Sachen, die kann man mitnehmen.
Ja. Und ich werde im Nachgang nochmal die anderen Folgen alle anhören. Ich werde einen Moment brauchen und dann mal gucken, wie oft du
Never look back.
Ja, tatsächlich gesagt hast.
Ich habe doch gesagt, ich benutze
das. Ja, okay.
Steve, never look back. Beim Radio haben wir früher mal gesagt, gesendet ist gesendet.
Stimmt.
Es ist ja auch nur heute jetzt witzig, wenn ihr jetzt nächstes Mal wieder drüber reden würdet. Da könnte ich euch noch gleich...
Ich werde mich darauf konzentrieren wahrscheinlich beim nächsten Mal.
Ja.
Dass ich das Wort nicht so oft benutze, weil es mich gerade selber nervt.
Nein,
doch, hast du bis dahin vergessen.
Tatsächlich ist es wirklich gerade ein Hype. Da kann man mitschwimmen auf der Welle des Erfolges.
Oder so, stimmt. Dann ist cool eigentlich.
Ich gebe euch auch noch ein bisschen Halbwissen aus der Sprecherausbildung mit. Das deutsche IG, also ewig zum Beispiel, ist falsch. Das deutsche IG wird ICH gesprochen, ewig. Oder auch 90 ist falsch. Leute denken 90, das klingt so schön knackig. Das mache ich so, weil es so knackig klingt. Das ist aber falsch. Das ist 90, knackig.
Aber man sagt doch nicht 90er.
Doch. Die 98.
Wir hier, ja genau.
Wir können damit gar
nichts anfangen. Wir können
anfangen. Das sagen. Ja. Nein, 90er ist ja die Mehrzahl. Also es gibt zwei Ausnahmen. Einmal die Silbe lich, also man sagt königlich und nicht königlich.
Ja.
Ja. Und Mehrzahl. Also man ist nicht Könige, sondern, also in Hessen vielleicht, aber sondern Könige. Aber ansonsten, liebe HörerInnen, ist es so, dass man einfach das deutsche IG, ICH. Es gibt ja auch nur 5 Wörter, die auf NF enden. Also das ist jetzt so ein bisschen Cocktail-Stehempfang, Halbwissen. Gibt nur 5 Wörter. Welche sind's auf NF?
NF.
NF.
Senf.
Senf ist gut.
Genf.
Genf.
Hanf.
Hanf. 5 könnte man noch sagen.
5 könnte man noch sagen,
ja. Dann gibt's noch einen Fluss. Das können alle auch googeln. Benf heißt der Fluss. Der Schweizer
Benf.
Fluss. Benf.
Okay, das war jetzt so.
Ja, das ist fies. Ja. Aber es sind die 5 Wörter. Also viel Spaß.
Das lernt man bei der Sprecherausbildung.
Nee, das nicht. Das lernt man einfach bei gutefrage.net, meiner Lieblingswebseite. Mein Hobby ist ja, wenn ich abends nicht schlafen kann, gehe ich auf gutefrage.net und beantworte Fragen.
Achso, okay, verstehe. Du beantwortest die.
Nee, Leute fragen ja so Sachen wie, ist jetzt 0 Uhr, soll ich jetzt ins Bett gehen oder noch einen Döner essen? Ja, dann gibt's von mir halt irgendeine Antwort. Oder einer hat gefragt, meine Freundin will mit mir Schluss machen. Ich mit ihr auch, was soll ich jetzt tun? Ja. Und das ist so Sachen.
Geile Frage.
Was?
Echt, ich schreibe mal da rein.
Geile Frage.
Ganz ehrlich, das ist ja komplett an mir vorbeigegangen.
Gutefrage.net. Man kann alles, man kann da alles fragen. Einer hat, gibt's Autogramme von Kim Jong-un? Und da habe ich geschrieben, ja, bei kim.com. Also lauter so Antworten halt. Und dann hat er geschrieben, vielen Dank. Ja, aber gutefrage.net.
Und du bist nicht gesperrt, da.
Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Es ist aber auch so, hoffentlich häufig. Ist ja, findet ihr nicht diese Seite gut? Also es ist ja so, egal was du für ein Problem hast, irgendein Typ hatte ja 2003 schon mal das gleiche Problem und hat es gefragt und dann kamen Antworten.
Ich muss gestehen, ich hab das schon mal gehört, also den Namen gutefrage.net gehört, aber ich wusste gar nicht, dass es tatsächlich eine Seite gibt, die so... Mhm,
tatsächlich, ja, klar.
Die man so benutzen kann.
Ja.
Und da braucht man einen Account?
Nee.
Nö. Also kann ich schon Abend drauf?
Kann jeder. Es gibt auch da häufig einfach nur wirklich geballtes Halbwissen. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel fragen würde, ist es möglich, während einem laufenden Podcast den Mikrofongalgen einmal zusammenzubauen, auseinanderzubauen und wieder zusammenzuschrauben?
Würde ich antworten, ja.
Ja, dann würde ich sagen, ja, weil das machst du ja gerade.
Genau. Und dann würde ich, wenn man möchte, sogar ein kleines Tutorial-Video. Oder nee, kann man nicht wahrscheinlich, man kann nur schreiben.
Verlinken vielleicht.
Oh. Ach, genau, verlinken kann man es bestimmt.
Video könnte man bei Vimeo, könnte man das machen. Bei Vimeo. Mhm. Ja. Haben wir jetzt bald alle Plattformen genannt. Das
haben wir sie alle genannt, ja, ist auch wichtig.
Wo wir bei Plattformen sind, wo bist denn du überall aktiv, außer bei gutefrage.net? Weil du bist ja sehr aktiv. Wir folgen dir ja auch.
Danke.
Bei Instagram zumindest.
Aber hoffentlich nicht nach Hause.
Das schauen wir mal, wie die Sache hier endet. Schauen wir mal.
Nein, ich habe irgendwann gesagt, also es war so, ich habe 2000 Follower gehabt bei Instagram und habe eigentlich nur so Urlaubs-Selfies gepostet. Dann haben meine Kinder irgendwann gesagt, und diese 2000 Follower waren Comedians, Freunde, Freundinnen, Ex-Freundinnen, Kollegen, keine Ahnung. Und meine Kinder haben irgendwann gesagt, es ist doch mega langweilig, warum soll man dir folgen, wenn du mit dem langen Arm dich in einem 2005er Abercrombie-Shirt irgendwo in New York auf irgendeiner irgendwo ablichtest. Doch überhaupt nicht, zeigt doch überhaupt nicht, was du, dass du lustig bist. Lustig übrigens, nicht lustig. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay. Und da ich nicht Ski fahre, war ich mit meiner Familie zwar im Skiurlaub in St. Anton und habe gesagt, ich nehme jetzt so eine Handy-Ringlampe mit und filme mich auf dem iPhone ab, bin in den Keller, in den Wellness-Bereich. Tagsüber war da nichts los, hinten war ein schwarzer Vorhang. Das sind die ganzen Videos auf Instagram und so. Dann hat mein bis dahin existierendes Programm in 15 bis 20 Sekunden Videos zerlegt, Pointen, und habe jeden Tag angefangen, vor ja, Anfang 23, 18 Uhr gibt es immer irgendwas zum Schmunzeln. Es gibt keinen Tag, wo es nichts gibt. Und das war der Anfang vom Ende. Und da habe ich, weil, genau, und aktiv, das läuft bei mir ingenieurmäßig ab. Ich bin, das alles vorgeplant auf YouTube, Shorts, weil auf YouTube kann man ja super die Zeiten vorplanen. Und dann habe ich einen Entwurf in TikTok liegen und einen Entwurf bei Instagram und gucke immer um 18 Uhr, okay, was hast du heute geplant? Was kommt heute? Das geht ja dann bei YouTube alleine raus. Und dann mache ich es irgendwann dann mittags, haue ich es dann schon auf TikTok und Instagram raus. Es hat auch nie was damit zu tun, wann ich was poste, ist selten in einer Korrelation, wann das Video entstanden ist. In der Regel, die Videos, die ich poste, sind 2 Monate alt oder so.
Aber ich hoffe, Tobi, du hörst jetzt gut zu, weil das wäre mal ein Beispiel für vielleicht etwas mehr Aktivität Content. Und Content auf Sigis Bar, was ja dein Bereich ist.
Genau. Die Planung vielleicht, aber der Content ist...
Ja, das Problem ist halt der Content. Weil
der sitzt da drüben, ja, ist der Jens.
Als Comedian ist natürlich, ihr müsstet jetzt natürlich anfangen, diese Sendung hier zu zerlegen.
Ja.
3 Stunden in 20-Sekunden-Schnipsel.
Ja, wir haben ja immer einen Trailer, der ist ja schon mal...
Genau, ist gut,
ja.
Das ist schon mal gut. Aber musst du eigentlich jeden Tag musst du was posten. Ja. Du musst sagen, 60 Minuten genau. Sind 180 Stücke, wenn du es in 20 Sekunden zerlegst, so mal 3... Da habt ihr, also schmeißt ihr die Hälfte weg. Also ich sag mal, 50 gute Dinger, 50 Sprüche sollten hier heute Abend rauskommen. Und dann müsstest du eigentlich jeden Abend oder jede Woche oder zweimal die Woche und dann am noch Home Story, alles noch, Quizfragen und genau. Vorankündigungen, Rückblicke, Best of.
Ihr könnt hier bei Spotify hören oder die nächsten 2,5 Jahre den Podcast bei Instagram in der Story.
In Einzelteilen nachhören. Genau.
Genau so. Aber das ist schon, also ganz ehrlich, Respekt erstmal an der Stelle, weil... An
deine Familie.
Und auch an deine Familie, genau.
Ja.
Weil das ist ja, also so wie du es gerade beschrieben hast, plus nochmal diesen Mini-Exkurs, wie man es eigentlich richtig macht, nicht so wie wir, ist es ja schon auch eine Menge Arbeit.
Und es ist, macht einfach Spaß. Andere Leute gehen natürlich. Halt 3 Stunden Golf spielen und hauen mit einem Eisenstock einen Plastikball über die Wiese. Mhm. Und ich gehe halt in mein Studio und baller dann 20 Folgen Hessisch für Anfänger rein. Ich habe das natürlich auch alles optimiert und kann dann, ich habe immer Speicher. Mir geht nie der Stoff aus. Ich habe beispielsweise Hessisch für Anfänger, wer es nicht kennt, jeden zweiten Tag, aktuell Folge 235, seit 460 Tagen gibt es jeden zweiten Tag eine Folge Hessisch für Anfänger. Mit irgendeinem hessischen Begriff, den wir alle schätzen, kennen und lieben. Und da habe ich eine Excel-Tabelle. Da sind jetzt 300 Begriffe schon drin, da habe ich gerade vorhin was eingetragen. was mir dann im Alltag so unterkommt. Irgendwann gibt es dann wieder eine Blockaufnahme zu Hause, da werden wieder 20 Begriffe abgefilmt, die landen dann halt in einem Ordner und dann irgendwann, wenn ich auf dem Sofa sitze oder sonst wo, mache ich halt die Videos. Und für so ein Video brauche ich halt 10 Minuten. Und das geht aber nicht, wenn ich mir jetzt mittags um 16 Uhr überlege, oh scheiße, da müsste ich noch irgendwas posten.
Ja, man muss einfach...
Muss immer vor der Zeit sein. Ich muss im Prinzip...
produzieren quasi.
Ich muss eine Chemotherapie überstehen, ohne dass mein Content drunter leidet.
Mhm. Ja, man muss... Hatten wir auch mal am Anfang. Wir haben sehr viel Folgen vorproduziert und dann sind wir selber mal in die Bredouille geraten.
Ja. Nee, man muss vorproduzieren. Von daher wünsche ich auch allen jetzt frohe Weihnachten.
Genau.
Oder wann wird das jetzt hier ausgestrahlt?
Ja, kurz vor Weihnachten. Ungefähr. Wir hatten das Problem halt im Sommer. Wir haben dann halt mal eine sehr lange Sommerpause gemacht, weil wir beide in Dubai waren. Und
Na, ihr seid natürlich auch hier an euer Format gebunden.
Ja.
Bei mir ist es so, wenn ich irgendeinen Blödsinn mir einfällt, dann mache ich die Kamera an, filme das und das ist ja Real Content, ist ja gefragt.
Ja.
Dann kommt halt irgendwas dabei raus. Und wenn ich sage, das finde ich jetzt so geil, dass ich es heute gleich rausknalle, dann fliegt halt das Video von heute dann auf Ende Juni in dem Fall.
Mhm.
Also.
Ja, da kommt wieder meine Frage, ne? Diese die Kreativität. Also du bist ein kreativer Mensch, ne? Das haben wir jetzt schon, aber ich frage mich immer, wo kommt die Kreativität her?
Weißt du, ich glaube, es sind zwei Dinge. Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, es geht ja letztendlich um Selbstbestätigung. Ich mag das ja auf der Bühne, wenn gelacht wird, wenn ich auf einer Bühne stehe und das ist, gibt mir ja Zufriedenheit, wenn Leute das gut finden, was ich mache. Weil Immobilien bringt viel Kohle, ist aber am Ende sau langweilig. Ob ich jetzt eine Lagerhalle irgendwo baue, interessiert die Bevölkerung, will es nicht haben, als Immobilie auch nicht so spannend, ist wirtschaftlich toll, aber lustig ist doch eigentlich das schöne Gefühl, zu lachen, Musik zu machen. Ich produziere ja auch gelegentlich Musik. Wenn du dann ein Demo gemacht hast und gehst mit dem Demo ins Bett und hörst es zum Einschlafen auf voller Lautstärke auf den Kopfhörern, das macht dich happy. Gut, hört dann in meinem Fall kein anderer mehr, weil auf Spotify hört es keiner. Aber das ist ja letztendlich das, was einen so antreibt. Maslow'sche Bedürfnispyramide, ganz oben drin, Selbstverwirklichung. Und das gibt einem ja auch Energie und Arbeit und Fleiß. Bei mir war es immer so, ich war nie der Beste, aber ich war häufig der Disziplinierteste. Und es hat ja viel mit Fleiß zu tun. Können ist das eine, es gibt Leute, die sind viel lustiger. Und ich kenne auch viele Comedians, die viel witziger sind und viel mehr machen könnten, ja, es aber dann nicht machen. Und das ist ja, ich sag mal, Comedian ist ja auch 60% Manager oder Aufdecken von Möglichkeiten. Also mal ein Beispiel. Ich habe, ihr kennt das vielleicht, das Loop 5, das Einkaufszentrum an der A5, wo immer die grünen Lämpchen von den freien Parkplätzen leuchten. Das ist auch deren Problem, dass die Lämpchen immer grün leuchten und nicht rot. So. Und dort, die haben jetzt, bauen das jetzt um zu einem Entertainment-Center.
Ja, da gibt es einen Kletterpark.
Kletterpark, ja. Leos Spieleparadies und. Also kann man sich echt mal angucken. Und die haben oben Steins Tivoli. Das ist ein super modernes Theater mit Musicals, 50er-Jahre-Show, 60er, 70er, 80er. Also jetzt eher ein bisschen für die ältere Generation. Aber sieht mega aus. Die haben so 360-Grad drehbare Sitze. Bildschirme in allen Ecken. Also die können simulieren, die Titanic schwankt und so ein Zeug. Und das habe ich gesehen und die habe ich halt angehauen, habe gesagt, ich komme mal vorbei, ich will bei euch mal spielen. Was? Gut, bin ich da hingefahren, habe gesagt, gut, ich spiele jetzt bei euch. Habe mit denen gesprochen und das war für die okay. Und jetzt Solo 22. Mai, nächste Woche, jetzt wenn wir es aufnehmen, dann, wenn ihr es hört, war es schon.
Ja.
So. Und das ist natürlich viel Antrieb, viel Spaß dran, auch neue Sachen aufzureißen. Und wenn du das hauptberuflich machst, glaube ich, dann wird es schon wieder schwierig, wenn du den Druck hast. Kleiner Spoiler, ich spreche mit dem einen oder anderen Medium hier, Radiosender, und es dauert sehr lange, bis da mal was vorangeht, weil so ein Hessisch für Anfänger wäre ja vielleicht auch mal irgendwie für das Radio interessant. So, egal jetzt mal, welcher das ist, aber das dauert halt ewig. Mir ist das egal. Ich habe die Zeit und wenn man mit da spricht und sagt, das ist ein gutes Konzept für beide, dann kann man es machen und wenn nicht, dann sage ich, gut, dann nicht. Wenn du es hauptberuflich machst, dann wird's schon wieder schwierig. Aber es hat viel mit Fleiß zu tun, egal was man macht. Man muss nicht der Beste sein von der Kunst, sondern man muss einfach auch durchziehen.
Mhm.
Der Business Coach Podcast.
Der Wahnsinn, wie viel
Themen. Ja, mein Programm heißt nicht umsonst Akzeptanz durch Penetranz. Das ist halt, meine Frau meint Akzeptanz durch Firlefanz, aber ist schon auch echt Programm.
Das heißt, du ziehst so lange durch, bis es funktioniert.
Ja, die Leute haben ja auch nicht auf mich gewartet. Also du musst dich ja, wenn du was neu machst, du stellst dich ja ganz hinten an. Da hat ja keiner, da hat ja keiner auf dich gewartet. Und ich sag mal, nach 4 Jahren habe ich dann im Quatsch Comedy Club gestanden. Ja, das hat aber auch eine Geschichte, weil der Quatsch Comedy Club hat einen Talentwettbewerb, den Quatsch Hotshot. Da musst du hingehen, musst 6 Minuten deines Programms, 6 Minuten, ja, nicht mehr spielen. Da sind 10, 12 Comedians und das Publikum stimmt danach ab per Lautstärke. Mhm. Und die haben wirklich 2 Dezibel-Messer im Saal und der, der die meisten Leute dabei hat, gewinnt. So, und es ist, oder wer halt wirklich krass lustig ist. Und ich bin da hingefahren, in Düsseldorf war das vor Corona, bin einmal weitergekommen. Man muss 3-mal hintereinander unter die Top 3 kommen und dann wird man in den Quatsch Comedy Club eingeladen und darf in der regulären Show in Berlin spielen. Und ich bin einmal weitergekommen, das 2. Mal bin ich rausgeflogen. Und da gibt es halt viele Comedians, die danach dann beleidigt sind und sagen, blöder Wettbewerb, bla bla bla. Ich habe die angehauen, die haben gesagt, du darfst noch mal wiederkommen. Bin ich 2-mal nach Düsseldorf gefahren und dann bin ich 2-mal noch nach München gefahren. 2 Jahre später war dann deutlich weiter in meiner Performance, ja, und habe das Ding halt 2-mal dann auf dem Treppchen beendet. Und das muss man halt auch machen. Das war 2-mal Düsseldorf, 2-mal München, unbezahlt. Ja, und dann habe ich es halt geschafft, um die Referenz Quatsch Comedy Club zu haben. Habe letztes Jahr in der regulären Show das 1. Mal gespielt. So, wurde jetzt nochmal eingeladen, bin im Juni jetzt dann nochmal da. Also in der Live-Show, nicht im Fernsehen. Das dann halt eine Referenz, das hilft einem dann wieder an anderer Stelle weiter. Und ja, so ist halt immer, man darf auch nicht immer fragen, finde ich, was bringt es jetzt so, wenn ihr hier einpennt mit meinen Monologen.
Nee, gar nicht. Ich habe sehr, sehr aufmerksam zugehört.
Ihr sitzt schon so relaxed gleich.
Immer.
So eingelullt.
Nö.
Nee, und das ist halt so, du musst halt einfach Gas geben. Und wenn einer Nein sagt, überleg dir warum. Und dann musst du halt, das ist mein Motto, dann wirst, wenn du hinten rausgeschmissen wirst, musst du dir überlegen, will ich's? Und dann gehst du halt gerade vorne wieder rein.
Hast du mal, weil du auch gerade den zum Beispiel den Quatsch Comedy Club erwähnt hast, ich sag mal so, wenn du selbst einige Live-Auftritte hast und auch Open Mics spielst und so, dann hast du ja natürlich auch Berührungspunkte zu anderen Comedians. Und hast du da auch mal so ein bisschen davon gehört? Oder dass es da so eine, wie sagt man, so eine
Stutenbissigkeit.
Das sowieso bestimmt, aber nee, aber auch quasi zwischen den Genres ist ja falsch, sondern ich muss jetzt mal ein Musikbeispiel nehmen. Du machst was und dann bist du halt plötzlich hier, du bist jetzt Kommerz, weißt du, weil du hier
nee.
So, ne? Oder nee, so der richtige Underground-Comedian, der geht nur zu Open Mics und der spielt da vor 20 Leuten, ist da richtig witzig, aber das ist der echte so. Aber der bei, als Beispiel jetzt bei Quatsch Comedy Club dann landet oder der es irgendwann wo auch immer hin schafft, sag ich jetzt einfach mal, der ist dann so, nee, komm, weißt du so, also ich denke, ich hab das schon ein paar Mal gehört. Auch in anderen Podcasts zum Beispiel, wenn Leute darüber sprechen. Und ich denke mir dann so für mich persönlich, weil ich es dann wieder auch ein bisschen aus dieser Musikseite sehe, so denke ich mir halt so, wenn ich Comedian wäre und mir das jemand, ich sag jetzt mal, vorwerfen würde, von wegen so, du hast meinetwegen klein angefangen in irgendwelchen kleinen Bars und hast halt vor 100 Leuten gespielt, würde ich halt sagen, guck mal, weißt du was, so kannst du ja weitermachen die nächsten 20 Jahre. Mein Ziel, und zum Beispiel, wenn es sogar mein Ziel wäre, davon leben zu wollen und zu müssen, dann sollte schon das Ziel sein, halt im besten Fall irgendwann das Waldstadion voll zu machen mit meiner eigenen Show und dann sagen zu können, so, das habe ich halt, dann kannst du ja weiter in deinen Mini-Bars spielen.
Ich würde mal sagen, zwischen Comedians, jeder hat sein Netzwerk, jeder ist menschelt überall. Man hat ein paar Leute, mit denen kommt man einfach gut klar, die sind auf derselben Wellenlänge, die empfehlen sich gegenseitig, die kommen gut klar. Dann gibt es andere, die findet man menschlich kacke, aber.
Was ja auch okay ist.
Ja, genau, aber im Programm lustig. Dann gibt es welche, die findet man persönlich super, aber halt nicht witzig.
Ja.
Und ja, jeder am Ende ist es wie in der Musik, jede Band kämpft für sich. Jeder guckt, dass er aufs gute Festival kommt als Band. Und wenn du da spielst, spielst du da. Das interessiert mich persönlich aber weniger, weil ich gehe meinen Weg und natürlich versuche ich dann, klar, Quatsch Comedy Club ist für mich so ein Haken, den ich einfach gemacht habe. Nightwash bin ich zu alt, braucht man sich auch nichts vormachen. TV Total mit Raab war früher so der Triathlon. Quatsch Comedy Club, Nightwash, TV Total, das gibt's nicht mehr in dem Format. Und dann, ich bin aber zum Beispiel bei der Lachnacht, es gibt eine relativ große Lachnacht-Tour, da bin ich da im guten Kontakt und habe die ersten Buchungen, das ist ein bisschen vom Publikum auch älter und das ist dann auch okay. Aber für mich ist eigentlich, der, wenn ich es wirklich runterbreche, wenn ich in die Käse gehe am 8. Juni, kleine Werbung, da spiele ich mit dem Kollegen in der Käse. Und wenn ich da hingehe in der Käse, ob da 100 Leute sitzen oder 200 in Frankfurt, wir gehen da raus und hatten einen geilen Abend, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und das kann auch vor 50 Leuten sein. Du hast eben gesagt, im Club von 100 Leuten. Es gibt
kleinen Bars von, ja, mit, vor 100 Leuten.
Genau, viele Comedians, die ihr Solo vor 30, 40 Leuten spielen, Vollprofis.
Ja.
Ja, 30 Leute, die zahlen 20 Euro Eintritt. Ja, kann sich jeder ausrechnen, sind 600 Euro Eintritt, der kriegt vielleicht zwei Drittel davon, dann geht er mit 400 Euro heim an dem Abend. Wenn er es 20 Mal macht im Monat, hat er 8000 Euro brutto. So, war schnell gerechnet, ich hoffe es stimmt. So, und das ist das Normale, dass viele Leute einfach auch vor 30, 40, 50 Leuten irgendwo spielen müssen. Meine Zuschauerzahlen sind 100 bis bei Kunst und Prosius auch mal 200 und das ist schon super. Ja, also du kannst auch mit 30 Leuten einen super Abend
haben. Total, ich wollte jetzt auch gar nicht die Zahl der Zuschauer runterspielen, sondern ich habe es vielleicht ein bisschen falsch formuliert, aber ich möchte für mich hier keine Namen nennen, aber es gibt Leute, die sagen zum Beispiel, also Comedians tatsächlich auch, die sagen,
tatsächlich, ja.
Ja, die sagen, dass teilweise auch viele Sachen so eine eingeschworene Gemeinschaft sind, dass du da nicht reinkommst. Also als Beispiel, es ist nicht so einfach, in den Comedy-Club zu kommen.
Na, absolut nicht.
Aber nicht nur, weil du nicht, klar, wenn du schlecht bist, kommst du da eh nicht rein, natürlich nicht, aber auch, dass es so, wie soll ich sagen?
Closed Job, man kommt halt nicht rein.
Ja, und im Fernsehen ist es ja auch so, wenn man jetzt mal guckt, wen sieht man so im Fernsehen? Das ist wahr, jetzt vielleicht aktuell nicht mehr so, aber es sind so Leute wie Mario Barth. Oder weißt du, also so Newcomer, sag ich es mal, die kommen da nicht so leicht hin.
Das stimmt, ich finde halt, es hat viel mit Zuspitzung zu tun. Das Fernsehen muss sich halt einzelne Leute rauspicken, die sagen, die machen wir jetzt groß. Das muss erstmal das richtige Talent dahinter sein.
Ja.
Und um mal ein paar positive Namen zu nennen, der Serdar Karibik. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Das ist der Schwabe mit dem Vollbart, bisschen korpulenter, der schwäbische.
Ja, natürlich. So.
Der Serdar, den habe ich gesehen. Ich habe eine Mädel in Stuttgart, die hat mich angeschrieben, wie mache ich einen Open Mic vor 3 Jahren. Und dann hat die Karls Comedy Club gemacht. Ich habe ihr ein bisschen geholfen, einfach vom Konzept her, weil die war eigentlich im anderen künstlerischen Bereich unterwegs. Und da war einer, der war Serdar Karibik. Das war sein erster Auftritt. So, und der Kerl hat eine Schauspielausbildung, der hat sich durchgebissen. Der weiß sicher auch, wo es Tor steht. Und der Torjäger, der zieht halt auch ab und gibt nicht zum Nebenspieler ab, wenn er vorm Tor steht. Lewandowski hat auch nicht den Querpass gespielt. So, und der Serdar ist super zielstrebig und hat sich da hochgearbeitet, hat den Nerv getroffen während Corona auch. Ich hatte den vor 3 Jahren noch auf dem Obsthof, habe ich so ein Open Mic gemacht in Hofheim, beim Birkenhof, da war der noch, ist aufgetreten. So, heute füllt er 600 da Hallen, was super viel ist.
Ja.
Die Leute gibt's. Ja, der wird sicher auch im Fernsehen auftauchen. Oder bei Let's Dance war Toni Bauer. Das ist so ein Comedian, der hat so blond gefärbte Haare, junger Typ aus Duisburg. Da haben mir Leute vor 2, 3 Jahren gesagt, ey, da war einer auf einer Mixshow, Toni Bauer, total krasser Typ. Ja, und das war schon einer, da konntest du einfach schon sehen, wie bei Pavlovic beim FC Bayern, junger Typ, 19 Jahre alt, da siehst du schon ein Talent. Und der hat die richtige Agentur. Der ist dann bei den richtigen Firmen und die platzieren die Leute dann natürlich auch in den ganzen Formaten. Darauf brauche ich jetzt mit 52 nicht zu hoffen. Ja, das ist auch, will ich auch gar nicht. Ich habe immer bei der Musikproduktion gesagt, das Schlimmste, was mir passieren würde, wäre ein Hit. Ja, sondern ich mache mein Ding. Und aber da hat jeder seine eigene Agenda.
Ja.
Aber Fame, ja, es gibt eher so ein bisschen Hate, weil man von gewissen Comedians halt weiß, die haben Autoren, die schreiben halt nichts selber. Ja, was Otto Walkes zum Beispiel auch nie gemacht hat. Ich habe neulich mal, der kommt aus Frankfurt, hat ein Autorenteam gehabt, Otto Walkes, ja, und hat er immer noch. Die ihn coachen, die hinten dran stehen. Der Otto ist halt ein super Performer, aber hat die seltensten Jokes, also eigentlich gar keinen davon, hat er selber geschrieben. Und das ist auch grundsätzlich okay, aber so gibt es eben auch Comedians, Newcomer, wo du einfach weißt, pff, das ist nicht selber geschrieben, das ist nicht real, sondern da gibt es halt Leute, die schreiben, legen denen das hin und die spielen es dann. Das ist eigentlich eher so ein bisschen verpönt.
Ich habe eine, passt gerade ganz gut rein. Und zwar haben wir, der Barbesitzer Sigi, der ist sehr, sehr selten hier. Aktuell ist er so gut wie gar nicht da, weil der, wird er gleich auch nochmal, hat er auch nochmal gesagt, der bildet sich irgendwie weiter. Aber der schickt uns immer in Form von, Tobi geht auf Toilette, der geht immer einfach, der Tobi. Genau an dieser Stelle geht er einfach.
Nein, lass euch die Tür auf, dass der Sauerstoffgehalt wieder über 6% hier. Wer kommt zu deinem nächsten Auftritt da dann?
So, pass auf. Ich würde dir jetzt hier... warte ganz kurz, sorry, weil... Nee, ich kann es noch nicht machen. Ich stelle jetzt nur eine andere Zwischenfrage, weil ich brauche für den Tobi eigentlich für einen wichtigen Satz.
Okay.
Bevor wir dir diese Frage vorspielen können vom Sigi. Aber das machen wir natürlich gleich. Aber du weißt, was ich meinte, ne? Mit diesem, ich meinte gar nicht diese, genau, Stutenbissigkeit, klar, gibt es überall in allen möglichen Business-Bereichen, aber ich meinte halt so ein bisschen, wenn ich solchen Sachen lausche, ich vergleiche das halt immer gerne mit meiner damaligen Branche, mit der Musik, dann finde ich da viele Parallelen und manchmal nervt es mich halt so ein bisschen, dass ich so denke, so, weißt du was, so wie du es auch gerade ein bisschen gesagt hast, ich denke mir dann manchmal so, okay, heul doch nicht rum, weißt du, so, wenn du Bock hast, das zu machen, dann zieh es durch. Und wenn nicht, dann mach es so, wie du es halt weiter bis jetzt machst. Und wenn du, dann sei doch damit zufrieden. Aber
ja, klar. Ich meine,
also entweder misst du dich mit anderen, dann musst du das auch versuchen und also und gucken, weißt du, so wie bist du da hingekommen oder so. Und ich kann ein Beispiel nennen tatsächlich. Da kann ich auch den Namen nennen, weil er hier eh nicht zuhört. Da ist Mario Bar zum Beispiel. Ich muss gestehen, es gab kurze Phasen, wo ich den relativ witzig fand, bis ich halt dann irgendwann auch gemerkt, hat es mich gelangweilt, weil es halt irgendwie immer das Gleiche war. Plus mich hat es einfach genervt, dass er halt einfach eigentlich für mich, das ist jetzt wie gesagt meine Meinung, bestand so ein bisschen sein Comedy-Programm oder seine Comedy bestand darin, Stories über seine Freundin zu erzählen. Und gefühlt saßen 90% Frauen im Publikum, die gelacht haben. Aber gelacht haben, weil sie sagten, ja, so bin ich auch. Und das fand ich halt schlimm. Weil ich mir dachte so, okay, ich finde es auch manchmal lustig, wenn mir ein Comedian einen Spiegel vorhält, so ein bisschen. Aber ich, also, wenn ich 90 Minuten darüber lachen würde, wie blöd ich eigentlich bin.
Mhm. Ja, kann man lange drüber philosophieren. Der Mann hat Stadien voll gemacht, er hat das Berliner Olympiastadion voll gemacht und damit ist, finde ich, die Diskussion schon beendet.
Das einmal plus, ich muss auch sagen, ich habe jetzt 2, 3 auch Interviews gesehen mit ihm und so und da hat man das erste Mal gemerkt, der ist schon, also das hat ihn für mich wieder, was heißt interessant gemacht, aber ich fand, wie er sich da dargestellt hat, ich habe, glaube ich, 2 Podcasts mit ihm gehört und auch nochmal ein Interview oder so.
Aber bei Nizar und so.
Genau, ja. Aber das fand ich zum Beispiel sausympathisch.
Mhm. Weißt du, was ich meine? Zwei Figuren, er spielt ja auch eine Rolle, er hat die Bühnenfigur. Also niemand ist ja so als Comedian im ganzen Leben, wie er dann auch auf der Bühne ist. Das ist ja immer überspitzt und immer überhöht. Und Mario Barth hat halt ein ganz scharfes Profil, nämlich dieses Mann-Frau-Ding. Und das hat er ausgereizt, den Hype geritten, das Berliner Olympiastadion vollgemacht, aber wahrscheinlich auch selber gemerkt, wenn er jetzt noch das 27. Programm macht, Männer sind doof, Frauen aber auch. Jo.
Ein bisschen und schwierig, genau.
Jetzt kommt noch der alte Spruch, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Und von daher, ob da jetzt Frauen sitzen, wenn da Frauen sitzen und lachen, wenn bei mir 20.000 Frauen vor der Bühne sitzen und lachen, wunderbar. Kaufe ich sofort. Ja, und das ist halt so. Aber der Humor findet ja im Kopf des Publikums statt. Ich habe den auch gesehen am Anfang seiner Karriere, Mitte der 2000er, Hugenottenhalle Isenburg. Die Energie von dem, die Performance von ihm, Wahnsinn, ja, war neu, genau. War ein ganz neuer Stil. Und wenn man sowas mag, wenn einen das anspricht, ja, kennst du, ja, Berliner Schnauze und so, wunderbar. Aber natürlich verstehe ich auch die Leute, die sagen, hab mir jetzt 5 Programme von ihm angeguckt.
Genau, das war der Punkt
irgendwann. Die Handtasche und der Schlüssel und meine Frau und da. Und wenn man es dann halt vorhersehen kann irgendwann und die Muster sich immer wiederholen, dann ist natürlich dieser Effekt nicht mehr so witzig, weil das Hirn sich dann nicht mehr belohnt. Weil wenn du schon die Pointe irgendwie 3 Kilometer kommen siehst.
Ja, genau. Aber das war bei ihm so ein bisschen. Und aber wie gesagt, der Podcast unter anderem bei dem Nizar. Auch Comedian Nizar.
Ja, ja.
Da fand ich den so sympathisch. Also ich fand ihn auch nie unsympathisch oder schlecht, sondern aber das fand ich nochmal war so. Also ich habe teilweise, obwohl er, das war ja kein Comedy oder kein, das war einfach nur ein Gespräch, wobei es schon sehr lustig war, aber das war so, ich habe da teilweise mehr gelacht, als dann, wenn ich mir ein Programm angucken würde. Aber das war auch so der Punkt, dass es irgendwann...
Ja, Nizar ist ja auch so ein Kollege, der kam dann auf den Markt, der macht ja auch nicht klassisch Stand-Up-Comedy,
ja.
Sondern ist ja auch geprägt von Witze erzählen und dann eine unheimlich überdrehte Art, sich selber kaputt zu lachen. Ja, das genau. Steckt die Leute an.
Ja.
Meins ist es überhaupt nicht, ja, aber der Kerl hat Erfolg. Der ist mit seinem Live-Podcast hier in der, wie heißt sie jetzt, Fraport Arena hieß sie mal, also in der höchsten der Ballsporthalle. Und füllt
sind die das, nicht in der Jahrhunderthalle?
Ja, oder Jahrhunderthalle.
Doch, Jahrhunderthalle, glaube ich.
Ja, also füllt Hallen, wo ich nur meinen Hut ziehen kann.
Ja,
ja, ich habe mit dem gespielt auf dem Hanauer Comedy Slam.
Aha.
Ja, Tobi Freudenthal wurde Erster, ich wurde Zweiter, Nizar Dritter. So, und weil das Publikum nicht gematcht hat, die haben, das war auch ein älteres, die haben gesagt, was ist das denn? Ja, konnten damit gar nichts anfangen.
Ja, genau.
Ja, das so, und aber der Erfolg gibt ihm absolut recht, obwohl das ein Comedian ist, wo ich sagen würde, ist jetzt nicht meine Lebenswirklichkeit. Es gibt auch Berliner Comedians, das ist immer so der Running Gag. Die Berliner machen halt über Analsex und die U-Bahn-Linie nach Kreuzberg machen die eine Stunde Programm. Also Analsex kennt vielleicht der eine oder andere noch, aber wer jetzt mit dieser U-Bahn-Linie nie gefahren ist, das wird schon schwierig. Und es ist auch immer wichtig, dass das, so ein Comedy-Programm, finde ich, auch deutschlandweit irgendwie funktioniert. Und deswegen nehme ich mir eher Themen wie Hessen. nehme ich mir immer Themen, die dann auch irgendwo auf einer Mein Schiff funktionieren. Wir waren zum Beispiel mit der Kunst- und Brosius-Show auf der Mein Schiff und sind da aufgetreten bei 4 Meter Seegang im Ärmelkanal. Da sitzt halt das Publikum aus den Bundesländern, die gerade Ferien haben. In unserem Fall waren das Herbstferien, Sachsen und NRW. So, und da musst du halt, finde ich, dann auch was bringen, wo jetzt der Sachse auch dann mitlacht.
Ja, das wollte ich eh mal fragen, weil du bist ja...
Wir haben übrigens ganz kurz was übergangen, aber ich brauchte dich.
Ach so, sorry.
Behalt die Frage, das ging gut los.
Du wirst auch gleich, behalt die Frage, genau, sorry, aber du wirst gleich wissen, warum ich dich brauche. Nämlich, wir haben eine Frage unseres Barbesitzers Siggi.
Ich dachte, die hast du schon gestellt.
Nein, eben nicht, weil wir
brauchen... Wollte auch extra rausgehen, wenn er nicht redet.
Ich wurde bewusstlos, weil
hier... Das muss man immer ein bisschen...
Nein, weil wir brauchen dich, Tobias...
Ja, aber es war schwer, eine Lücke zu finden,
ich wenn weiß, der Peter nicht redet. Ist doch nicht schlimm, so. Aber wir...
Dafür bin ich hier.
Genau.
Weil wir diese Frage jetzt dir hier vom Handy vorspielen, aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wird sie...
In bester Qualität eingestellt. Ich habe schon lange nicht mehr gesagt.
Hammer, hier wird mit modernster Technik wird hier gearbeitet.
Pass auf, Peter, es geht los.
Tatsächlich.
Gutes Divi, das Siggi hier, gell? Hier, was ich sagen wollte, ich bin ja gerade ein bisschen unterwegs, habe ich das letzte Mal schon gesagt, dass da so Franchise-mäßig auf der Fidschi da rumtouren und so, war ich jetzt nicht so erfolgreich, jetzt bin ich mal weitergezogen, jetzt bin ich hier auf den Philippinen und jetzt gucke ich mal, ob hier was geht. Ihr habt doch da den Peter Kunz, habt ihr doch da bei euch am Stammtisch, gell? Schade, dass ich nicht dabei sein kann, aber vielleicht schalte ich mich mal dazu. Ich habe jetzt auch diese WhatsApp-Video und so habe ich jetzt mir auch auf mein Handy gemacht, übers Internet. Das ist doch Comedian, gell? Da würde mich schon mal interessieren hier, was ich mich immer schon mal gefragt habe. Man sieht die ja als da irgendwie im Fernsehen und die erzählen da so Späßchen und so. Was war denn so der schlechteste Witz, den der erzählt hat? Weißt du so? Wo keiner gelacht hat, wo er gesagt hat, so Scheiße, jetzt muss ich schnell was sagen, sonst merke die, dass ich da so Witz versucht habe und keiner lacht und so. Das würde mich mal interessieren. Und auf der anderen Seite, ich meine, das Leben hat ja nicht nur dunkle Seite, weißt du, was war denn so der beste Auftritt so von den Leuten, von den Gelächter, von mir aus auch von der Backstage-Party, weißt du, kann ich ja ein bisschen erzählen. Du, das würde mich freuen. Also, euch einen schönen Abend, der Siggi.
So, Peter.
Ja, schade, dass der Siggi nicht hier ist, der ist ein guter Typ.
Ja.
Frage 1, der schlechteste Gag, auch da kommt es immer aufs Publikum an. Gags, wo Leute nicht gelacht haben, gerade in der Testphase gab es viele. Es gab aber bei dem besagten Auftritt auf dem Schiff, gab es Beschwerden wegen eines Jokes, der geht so. Ich erzähle halt, dass ich als Bauingenieur sehr schlecht in Mathe bin. Das Einzige, was ich gut kann, sind Textaufgaben. Oh, so Sachen wie Gisela isst 2 Muffins, 3 Currywürste und 4 Becher Ben & Jerry. Warum trägt Gisela Leggings? Und da gab es danach auf Facebook dann Beschwerden von einer Gisela im Dortmund-Trikot, die mit roter, praktischer Kurzhaarfrisur, die gesagt hätte, sie hätte noch nie so was Unlustiges wie uns gesehen. Es gab allerdings auch in dem Theater 900 Leute, denen es gefallen hat. Aber das, auf Einzelschicksale kann man natürlich keine Rücksicht nehmen.
So, ich musste aber gerade allein wegen der Beschreibung schon lachen, aber das, der hatte ja noch nicht mal eine Pointe gerade.
Gut, viele finden das schon lustig.
Ja, ich habe ja auch gerade sehr gelacht. Ich habe nur leise gelacht, damit man nicht weitersprechen hört. Aber
so einer bist du. Die mag ich am liebsten, die leise lachen.
Ja, genau.
Nicht laut lachen.
Ja. Nein,
ja, gut, wenn es dann Lacher erzeugt, ist ja das Ziel
erreicht. Hat es definitiv gerade beim Tobi auch, aber er hat auch extra das Mikrofon zur Seite geschoben. Genau. Damit
ist ja ein Podcast hier,
genau.
Den ich unterbreche.
Ja. Aber laut lachen würde helfen, aber nee, sowas halt, aber es kommt nicht oft vor, weil ich natürlich nicht versuche, da Leute irgendwie fertig zu machen. Und bester Auftritt, auch da gilt, gibt's auch viele, die in der Range, wenn du, sagen wir mal so, du versuchst ja auch die Schwankungen rauszukriegen, dass du eigentlich immer nur ab 3 plus aufwärts lieferst, weil die Leute zahlen ja einen Haufen Kohle und da gibt's wenig Ausschläge, jetzt fange ich schon selber mit IG an, wenig Ausschläge. Aber du merkst natürlich trotzdem, du kannst zweimal, also zum Beispiel im Quatsch Comedy Club spielst du viermal. In Berlin, Friedrichstadtpalast, da spielst du viermal Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Immer dasselbe Programm, immer anderes Publikum. Jeder Abend ist anders. Jedes Mal lachen sie an, vielleicht auch an anderen Stellen. Ja, es gibt Jokes, da denkst du, da müssten sie lachen und dann lachen sie wann anders. Beispiel, ich sage, ich habe jetzt mit über 50, habe ich schon so die ersten so Rentner-Moves. Ja, also Rentner ist ja kein Sozialversicherungsstatus, das ist ja eine Haltung. Ja, du merkst so in dir, jetzt geht's los rentnertechnisch. Also ich habe neulich Homeoffice gemacht, stand an der Kasse im Supermarkt, hatte nicht so viel eingekauft. War eine Frau hinter mir, habe ich gesagt, gehen Sie ruhig vor, ich habe Zeit. Und dann hat die gesagt, ich habe auch Zeit. Und dann haben wir den Mann hinter uns gefragt. So, und da lacht ihr jetzt schon, weil ihr genau wisst, was kommt. Weil
ich weiß nicht, was kommt,
aber der sagt, ich habe auch Zeit. Ja, okay. Das ist eigentlich die Pointe, aber regelmäßig lachen die Leute schon, weil der Mann hinter uns auch Zeit hat. Ja, das ist zum Beispiel sowas, da weißt du gar nicht, was ist jetzt der Joke, merkst aber die lachen immer an dieser Stelle schon. Ja. Dann gibt es aber wieder Abende, da lachen sie da gar nicht. Oder wenn du auch vielleicht die Betonung irgendwie falsch setzt oder das Timing falsch machst, lachen sie wieder nicht. Also kurzum, die Frage war, was waren die geilsten Auftritte? Kann ich nicht sagen. Gibt's wirklich
viele. Ich finde auch sowas immer schwer zu beantworten. Ich glaube, mit dem Witz, so was war der schlechteste Witz, aber selbst das war ja dann eben.
Ich finde den gut, bei der die Dame, ich möchte POV, diese Dame sagt, das war der schlechteste Witz
im Programm.
Mehr hat sie allerdings auch nicht gehört, weil sie ist gegangen und hat sich vom Bord gestürzt, glaube ich. Nein, aber ist auch okay, wenn dann einer sagt, fand ich daneben. Gibt auch viele Leute, die sagen, gerade wenn es ein bisschen dreckig und dirty wird und fies, das finden die Leute dann gerade lustig. Es ist aber jeder, also ich war zum Beispiel letztes Wochenende, war ich in Bruchsal auf einer Comedy-Mix-Show. Da ist ein Comedian aufgetreten, André Kramer. Wenn ihr euch erinnert, es gab ja diesen G8-Gipfel in Hamburg vor 5, 6, 7 Jahren, wo es diese riesen Proteste gab. Und da gab es eine Fotostrecke in allen Medien und da war der dabei. Der hatte nämlich ein Schild, lass mich durch, ich will nur zu Rewe. Er wollte da durch diesen schwarzen Block durch. So, das ist André Kramer, hat jetzt mit Comedy nichts zu tun. Und der ist Comedian und der berichtet über seine Erlebnisse. Der ist seit 20 Jahren in der Sadomaso-Szene unterwegs und in Swingerclubs und so weiter. Und sein Publikum akquiriert er auf der Webseite Joy Club, hat er mir erzählt. 6 Millionen User in Deutschland sind auf Joy Club. Dort stellt er so eine Art Facebook-Veranstaltung ein und dann sitzt der Saal voll mit Nieten und Ledermützen und was weiß ich, keine Ahnung. Also das ist super erfolgreich. Und der hat in der Mixshow dann davon einem Sexunfall berichtet, als ihm das Bändchen an seiner Eichel gerissen ist vorne. Sorry für das Bild in eurem Kopf, weil das irgendwas schiefgelaufen ist. Und wenn du da halt zu sehr ins Detail gehst, glaube ich, gibt es dann Leute, die vielleicht im Bruchsaal gesagt haben, ho, hey, das ist aber vielleicht ein bisschen hart. Aber gelacht haben sie dann trotzdem. Ich weiß nicht, ob als Übersprungshandlung. Aber man muss natürlich immer sein Publikum auch finden.
Ja, total. Ich habe tatsächlich gestern kurz in den Comedy Club geschaltet. Der lief gestern. Ja, wir nehmen ja hier immer donnerstags auf. Mittwochs läuft der jetzt anscheinend auf Pro 7.
Genau.
Irgendwie. Und da waren so zwei, drei Sachen dabei, wo ich auch halt selber, wie gesagt, persönliche Meinung, ich fand es halt einfach gar nicht lustig. Also ist aber auch vollkommen in Ordnung und da sind ja auch ganz viele Leute, die lachen. Deswegen ist es auch, würde ich niemals behaupten, das ist ein unlustiger Comedian, sondern ich finde es einfach nicht lustig. Und genauso, glaube ich, gibt es ganz viele Sparten, wo man einfach einmal seinen Platz finden muss als der Protagonist, aber auch eben als Zuschauer oder Zuschauerin seinen Platz finden muss, mit denen schaue ich mir gerne an und den halt oder die halt nicht. Deine Frage hast du dir behalten.
Ja, die passt sogar ein bisschen rein. Siehst, weil,
ich wusste das.
Niemals. Dein Programm ist ja eher so, also zumindest wenn ich das jetzt so verfolge, ist das schon dieses Regionalding mit wie Hessisch für Anfänger? Oder ist es eher so auch breiter gefächert? Weil du erzählst ja, du bist jetzt nicht nur hier unterwegs, du kennst schon Hessen gut aus und alles, aber was du selber gesagt hast, wir hatten auch mal einen Krimibuchautoren hier, ne, mit eigenem Verlag und so weiter, dass halt genau dasselbe ist, dass diese Sachen gut ankommen in der Region, aber darüber hinaus es dann manchmal schwierig wird. Oder hier den Kollegen von Gute Bier, ne, der Achim, dass er gesagt hat, das läuft super in der Region, aber es ist transportiert nicht sehr viele Kisten nach Berlin oder so. Mhm. Also manche Liebhaber, von der weggezogen ist oder so. Wie machst du das mit diesem lokalen Witz, der ja auch dann hier besser verstanden wird, was du ja auch immer sagst, dass die Leute sich damit identifizieren müssen, zum Beispiel auf dem Schiff oder im Bruchsaal,
ja,
oder wie auch immer. Also hast du da ein angepasstes Programm oder beziehungsweise ist dein Programm allgemeiner? Oder,
also mein Programm ist absolut tauglich für weltweit, kann man sagen. So, wo jemand Deutsch versteht, wird er und auch irgendwo die Lebenswirklichkeit von mir, uns hat. Also das sind so Themen wie, ich gehe schwimmen in die Therme, ich gehe Mountainbiken, ich mache Homeoffice, ich war als deutsche Kartoffel beim türkischen Barbier, ich war im Urlaub, habe mich mit meiner Frau in die Haare bekommen, ich bin Prepper, habe alles für den Krieg zu Hause vorbereitet, also alles Mögliche so. Das ist erstmal die Basis. Dann gibt's natürlich den Hessen-Part. Also ich mache jetzt nicht 2 Stunden Hessisch für Anfänger, es wäre auch furchtbar langweilig. Ich erkläre aber natürlich schon den Bayern, oder ich spiele jetzt auf Sylt im Juli, da erkläre ich den Syltern dann schon mal die Besonderheiten der hessischen Sprache. Zum Beispiel, es gibt im Hessischen keinen Genitiv, sondern der wird ersetzt durch eine präpositionale dativische Umschreibung. Ist klar, oder? Na, ich mache ein kleines Beispiel für alle Nicht-Germanisten. In Hessen sagen wir nicht, das ist Georgs Ehefrau. In Hessen sagen wir, das ist Schorsch seine Alte. So, ja. Und da gibt es einfach verschiedene Beispiele oder auch so Begriffe wie Babsack, wo viele gar nicht wissen, was eigentlich der Babsack ist. Wisst ihr das?
Also erstmal ist Pappe, also Pappsack, oder?
Du gehst jetzt so wissenschaftlich an.
Nein,
Babsack, das ist keine Ahnung, ich kann es gar nicht umschreiben, weil ja, es gibt ja das Wort Babsack, was soll ich sagen?
Ja, aber wenn man es hochdeutsch aussprechen wollen würde, würde man sagen, du Pappsack, richtig?
Nee, ist falsch. Nee. Also Babsack ist ja also
erstmal... Eher vom Bappen, oder?
Ja, also genau, es bappt. Es bappt was bappt.
Kleben.
Also, klebt, genau. Ja. Was klebt? Der Sack. So, der Babsack ist ja so ein Typ, der man so jovial irgendwie so, alter Babsack, ja, sag mal hier, du Babsack. Aber die Bedeutung ist, Männer, die nicht so oft duschen, da bappt halt das Skrotum, also auf gut Deutsch der Sack, bappt halt am Oberschenkel. Und da kommt der Begriff her, du
ernsthaft?
Alter Babsack. Das heißt, wenn euch einer Babsack nennt, solltet ihr überlegen, woher, wieso? Hat der nur keine Ahnung oder riecht's?
Oder ist es dein Urologe?
Genau. Und das sind halt so tolle Begriffe im Hessischen, die auch andere verstehen. Ja, oder Hessisch in der Bäckerei geht halt so, du musst immer nur ein Schö hinten dranhängen, Brötsche, Stückche, Hörnche. Ja, und wenn sie fragen, was eine Tüte, ja, dann Päcksche. So, und es gibt aber im Hessischen gibt zum Beispiel kein Ü. Es gibt kein Ü im Hessischen, ja, das wird ersetzt durch ein I. Ja, zum Beispiel, also da gibt es aber auch verschiedene Regeln wieder, ja, das kommt halt alles da mal in so 10, 15 Minuten kompakt, Hessisch für Anfänger wird es dann abgehandelt, also zum Beispiel, wenn ein Ü kommt, gibt es im Hessischen ein I, zum Beispiel aus der Schüssel wird eine
Schüssel. Echt? Das, so weit war ich noch nicht.
Schüssel, oh, so, die Schüssel,
also, ich hätte gesagt Schüsselche.
Ja, gib mir mal die Schüssel. Also das ist ja die kleine Form. So, aber das funktioniert nicht immer und dann wird aus dem I, aus dem Ü ein I mit einem langgezogenen E. Zum Beispiel, heute Abend bin ich aber Miet. Ja, Miet. Ein I mit einem langgezogenen E. Wenn das aber auch wieder nicht funktioniert, dann wird aus dem Ü ein E mit einem R. Aus den Würmern werden dann die Wärmer.
Wärmer, ja, genau.
Wärmer. So, da gibt es einfach tolle Regeln Hessischen, ja, oder auch aus dem Artikel der wird ja dere. Also, was will er denn mit der Frau? Wird im Hessischen, was will er dann mit der blöde Plunz? Ja, ja. Und so, und das ist natürlich ein Hessischteil, der natürlich länger ausfällt, wenn ich in Hessen spiele. Da kann ich dann, da geht es dann zum Teil schon los. Wenn du checkst, es sitzt ein Offenbacher im Publikum, kannst du natürlich die ganzen Signature-Premium-Jokes in Richtung Offenbach raushauen und der Saal kocht, wird schon mal hochgekocht. Und ja, die Offenbacher lachen im Übrigen am meisten über ihre Gags, nehmen es mit Humor. Und wenn ich jetzt natürlich auf Sylt spiele, brauche ich jetzt nicht anfangen, eine Viertelstunde Offenbach-Jokes zu machen.
Offenbach-Bashing auf der Insel.
Ja, was ist das Beste an Offenbach? Es gibt keinen Berufsverkehr. So. Ja, muss man erstmal nachdenken. Zitat, aber
hier ich fahre ja nicht weg. Bevor die Offenbacher Drecksau nicht auspackt, fahre ich ja nicht weg.
Genau.
Das war Badesalz.
Ja, ich weiß. Gibt keinen Berufsverkehr, es sind alle auf dem Sofa. Deswegen gibt es in Offenbach auch das Ledermuseum. Nee, und da kann man einfach, endlos weitermachen. Ich habe mir jetzt Monopoly gekauft, Offenbach-Version. Ja, hat aber keinen Spaß gemacht. Nach einer Viertelstunde saßen alle im Gefängnis. Ja, kannst du schon mal eine halbe Stunde, kannst schon mal loslegen. Und aber das brauche ich natürlich nicht auf Sylt oder in irgendwie. Ja,
also es ist kompatibel.
Ja, natürlich.
Ja. Habe ich mir schon gedacht, ich wollte es nur einfach von dir hören.
Ja klar, du hast sie rhetorisch gut
vorbereitet. Ich habe mich ja hier gut vorbereitet, deshalb musste ich meine Frage auch abhaken.
Einer muss ja.
Nee, eins will ich auch nochmal sagen. Ne? Wenn du hast gesagt 90 Minuten plus, kein Minus, aber plus. Und wie lange dauert es, bis du dieses so ein Programm behältst? Oder ist es so von dir selber, dass du, also dass das von alleine geht? Weil das habe ich mich echt öfter auch schon gefragt, entweder bei einem Live-Comedy oder im Fernsehen auch, wenn die einfach da so lange auf der Bühne stehen und ein Ding nach dem anderen und halt mit dem roten Faden und allem drum und dran. Also, boah.
Also Netto-Spielzeit sind 90 Minuten. Wir haben vor ein paar Wochen in Bad Nauheim im Theater am Park gespielt. Da waren die Leute dermaßen hart drauf. Also waren wir zu zweit. Da haben wir Netto-Spielzeit 2,5 Stunden gehabt. Wow. Und plus eine halbe Stunde Pause. Also die Leute sind um 8 gekommen, 11 gegangen. Haben aber danach geschrieben, geil, warum habt ihr nicht noch länger gemacht? Lag aber daran, dass wir einfach spontan in Nummern reingegangen sind. Also wir haben eine Nummer bei der Kunst im Brosius Show, da kommt halt Karl Lauterbach auf die Bühne. Ja, und der Brosius spielt diese Nummer halt so perfekt und wir machen das schon so lange. Dann war der Lauterbach halt mittags in Bad Nauheim und in der Wetterau unterwegs und hat nichts verstanden und so ein Zeug. Und dann kannst du einfach spontan reingehen und weitermachen und das ist halt total ausgeartet. Und um 11 haben dann welche mit dem Rollator auf den Boden geklopft, die müssen jetzt zurück in die Reha-Klinik. Und dann haben wir dann irgendwann Schluss gemacht. Aber einige Blasenschwache sind gegangen, aber es waren nicht so viele. Und aber wie merkt man sich das? Man merkt sich das so, indem man das Programm ja selber geschrieben hat und man hat eine Geschichte im Kopf. Mhm. Man hat einfach grafisch den Joke für Joke hast du im Kopf und gehst diese 5, 6, 7 DIN A4 Seiten Stichpunkte, die gehst du einfach ab. Es kommt auch vor, dass du mal einen vergisst. Kommt vor, wenn du gedanklich mal falsch abbiegst. Kritisch wird es dann, wenn du was Neues hast und plötzlich die Anschlüsse irgendwie nicht mehr passen. Wenn du jetzt in einem bestehenden Teil anfängst, was einzubauen, dann kann es passieren, dass es irgendwo schief läuft. Aber eigentlich ist es so.
Es ergibt sich.
Ich könnte jetzt hier anfangen und mein Programm 2 Stunden, 1,5 Stunden hier einfach reinsprechen ins Mikrofon. Aber ja, das ist ja auch das Tolle. Man muss sich's hart erspielen, aber man kann sich jetzt hier zum Mann Mobilia, heißt es noch so, XXL Lutz, nach Eschborn stellen und kann im Eingangsbereich sein Solo spielen mit einer Funkbox und einem Mikrofon. Brauchst ja keine Technik.
Ich glaube auch tatsächlich, dass das, wie Peter gerade gesagt hat, wenn man so einen roten Faden, in dem Sinne eine Geschichte hat, um die man, also die man im Kopf hat einfach, ist es leichter, sage ich jetzt einfach mal, lehne ich mich aus dem Fenster. Ich kann es nicht, aber ich meine, wenn du Musiker bist, musst du ja auch Texte auswendig lernen und Songtexte auswendig lernen. Sage ich aber da, will jetzt gar nicht das Comedy-Ding schmälern, aber ich glaube auch, mir würde es bis heute tatsächlich leichter fallen, frei zu sprechen, also eine Geschichte zu haben und frei zu sprechen, ich konnte mir zum Glück immer Texte merken, es gab hier und auch da mal einen Ausfall, wo man halt eine Zeile vergisst und dann kommt man aber, wenn man Glück hat, wieder rein. Und auch da, deswegen verstehe ich das auch vollkommen, es ist ein Riesenvorteil, wenn man seine Sachen selber geschrieben hat, weil wenn man sie selber geschrieben hat, werden sie ja beim Schreiben schon gefühlt gelernt, plus dann ne, nochmal.
Ja, es ist ja eine Mischung. Die Jokes sind natürlich in der Reihenfolge sortiert, aber die Wörter sind zum Teil gleich. Aber wenn du das jetzt mal anders formulierst, ist ja auch nicht schlimm. Du musst ja nur die Pointe am Schluss dann treffen. Ob du jetzt dann, das ist ja auch die große Kunst, wenn da irgendeiner was reinruft oder irgendwann der Sören in der ersten Reihe sitzt aus Heusenstamm. Ja, dann redst du halt kurz über den Sören oder mit dem Sören und kommst dann wieder gehst dann wieder in deine Nummer rein, um dann zur Pointe zu gehen. Ich habe ja hier jetzt, habt ihr ja auch nicht gemerkt oder gemerkt, auch Sachen verheizt aus dem Programm, die einfach kurz hier eingewoben wurden und dann bin ich wieder rausgegangen, also so Teile. Das ist ja die Kunst. Und es gibt ja auch den Spruch von einem erfahrenen Mann aus der Comedy-Szene, wer einen Gag aus dem Ärmel schütteln will, muss ihn vorher reingesteckt haben. Mhm. Ja, also auch dieses Thema Schlagfertigkeit. Harald Schmidt sagt, meine Schlagfertigkeit ist einfach Erlerntes und Erfahrung.
Also praktisch so ein Wortschatz beziehungsweise Joke-Schatz,
wenn du und diese Techniken, wenn wir jetzt hier aufs Thema Apotheke kommen, keine Ahnung, dann habe ich halt 3-4 Jokes im Kopf zum Thema Apotheke. Ja, also ich esse nur Pharma-Gemüse. So, also irgend so ein Scheiß war jetzt nicht der beste Gag. Aber oder wenn wir über irgendwas, und das ist natürlich viel Technikerfahrung. Aber wir wollen es jetzt gar nicht so zerlegen, die Leute sollen einfach in die Show kommen.
Total.
Und sollen einfach sich hinsetzen. Viele Deutsche haben sich ja auch zur Aufgabe gemacht, wenn sie in eine Comedy-Show gehen, nicht zu lachen. Die fahren ja ein inneres Rennen gegen den Comedian, dass sie sagen, also hör schon mal, ich weiß ja gar nicht, ich kenne den nicht, ja, also bestimmt nicht witzig. Gehen sie erstmal rein, setzen sich da rein und sagen erstmal, erober mich. Die hocken dann da, die erste Hälfte ist auch immer die kältere Hälfte, weil die Leute kommen, haben Arbeitstag hinter sich. Ja, wer fährt? Jutta, fährst du? Wo fahren wir hin? Wer hat die Karte? Gehen wir was essen? Wer trinkt? Wo kann man da packen? Und dann so das der Klassiker, ich frage immer vor jeder Show, wer hat zu seiner Begleitung gesagt, auch heute hätte ich gerade mal auf der Couch bleiben können. Ja, weil man kennt es ja von sich, Freitagabend, man hat da Karten am Kühlschrank kleben. Oh, heute Abend gehen wir ja da zu dem Kunst. Boah, habe ich da jetzt Bock drauf? So, wo kann man da packen? Wie ist denn das? Das freie Platz war,
bestimmt 7 Uhr kommt. Alles schlecht, alles schlimm.
Früher haben die Handtücher hingelegt, jetzt im Winter legen die ja Schals dann über die Sitze. Ist ja oft freie Platzwahl. Werden Schals ausgelegt in voller Länge über 3-4 Plätze.
Oh mein Gott.
Und ich will mal gucken, was sie im Sommer dann auslegen. Aber man muss das Publikum erstmal locker machen. Und dann, wenn sie irgendwann sich entschieden haben, es jetzt lustig zu finden, dann gibt es dann auch kein Halten mehr. Ja? Nur die Männer müssen halt aufpassen, dass sie nicht an den falschen Stellen lachen. Jetzt hauen ihnen nämlich die Frauen den Ellbogen in die Rippen.
Ja.
Ja.
Da habe ich aber auch noch mal eine Frage dazu. Du hast ja vorhin auch kurz angerissen, bei der Nummer hier auf dem Schiff war die Gisela, hieß sie, glaube ich, ne? War Gisela, ein bisschen beleidigt.
Die es natürlich nicht gibt, die Gisela. Es ist natürlich eine virtuelle Gisela. Und wenn dann halt so eine Uschi im Publikum sitzt und sagt, ich heiße Gisela, der hat mich jetzt gemeint. Das ist natürlich völliger Quatsch. Auch wenn ich über meine Frau rede, am Anfang hieß es immer.
Nee, aber du meinst, du hast eine Mail bekommen, dass es nicht witzig war?
Ja,
also die Person gab es ja wirklich.
Ja, die hat auf Facebook hat die geschrieben.
Genau.
Ich habe es gelöscht.
Ist auch okay. Aber.
Nein, habe ich nicht, aber ja.
Ich finde es okay. Aber das meine ich mit dem. Das ist ja auch dann, man hat ja schon Momente, in denen man anecken kann. Weil du immer Leute finden wirst, die eben jetzt deine Art von Humor einmal vielleicht nicht witzig finden und das zweite aber auch vielleicht einfach, weiß ich nicht, einer drüber finden oder sagen, naja, komm, weißt du, so da, weiß ich, darüber macht man keine Witze und da wird ja auch oft drüber gesprochen und auch diskutiert mit auch Comedians, von wegen, worüber darf man noch Witze machen, worüber nicht, was ist okay, was ist nicht okay. Und da muss ich gestehen, finde ich manche Unterhaltung auch sehr anstrengend, weil ich mir halt denke, so, hey, das, am Ende ist es halt, es ist ein bisschen auch, sind wir wieder bei der Musik, dann, weißt du, wenn es dir nicht passt, dann hörst du dir doch nicht an. Wenn du dich jetzt beleidigt fühlst durch was, na klar, ich denke auch, es gibt bestimmte Grundregeln vielleicht oder Grundsätze, wo man sagt, ja, würde ich auch nicht gut
finden. Niemals Witze über die Kirche. Haben wir bei der ARD immer gesagt, du durftest alles machen, aber keine Gags über die Kirche, weil sonst hat der Rundfunkrat gleich angerufen. Also ich glaube, das kann man so beantworten. Jeder muss sich ja selber, da muss ja dahinter stehen mit dem, was er auf der Bühne präsentiert. Und der eigene Wertekanon ist da schon ein guter guter Richtwert.
Ja.
Jetzt irgendwelche Hitlerwitze zu reißen, kann man machen. Ja, muss dann aber so rüberkommen, dass die Leute es verstehen. Also bei meinen Friseur-Gags, es gibt zum Beispiel dann noch, in Frankfurt gibt es ja Heroin, die geschlafen haben, werden sich vielleicht nicht erinnern, aber alle, die wach geblieben sind. Da mache ich dann teilweise, je nachdem, wenn es passt und nach Tagesform noch den Witz, in Erfurt gibt es den Salon Adolf Hitler. Ja, und Hitler, also so, so ein bisschen verwaschen ausgesprochen.
Verstehe,
jetzt auch nicht der beste Gag im Programm, aber das ist auch so ein Hoi.
Ja.
Und ist okay, finde ich, kann man machen, ist ja keine Verherrlichung, ist eine Kritik an den Nazis und Rechtsextremen in Thüringen, die ich aber auch immer und überall äußern würde, genau. Und von daher mache ich den auch gerne, weil einfach der Kontext, der ist so, oder wenn einer da sitzt und sagt, ich komme aus Erfurt, dann frage ich schon mal, müsstest du nicht eigentlich auf dem Fackelmarsch sein heute Abend? Aber das ist dann halt, wenn die Situation halt passt, oder auch in Bad Nauheim haben wir gespielt und da waren halt Leute aus Rockenberg. Ja, und bei diesem Erfurt-Hitler-Witz, da wurde dann schon auch gelacht in Bad Nauheim. Da habe ich gesagt, ach, guck mal hier, der Vogelsberg ist da. Weil da gibt es halt so ein paar Nazi-Nester im Vogelsberg. Ist halt so sehr rechtsextrem. Wächtersbach, ist ja kein Geheimnis. NPD, so. Und das sind natürlich wieder dann so Hessen-schlagfertige Dinger. Ja, mein Publikum ist überhaupt nicht das rechte Spektrum, um Gottes Willen. Ja, und wenn es so wäre, würde ich versuchen, das rauszuspielen aus dem Saal. Aus der Ecke will ich auch überhaupt keinen Applaus. Ich habe bei Instagram einmal um das mal klarzustellen, auch von meiner Seite, ein Fuck-AfD-Bild gepostet. Jetzt verliert euer Podcast leider 20% der Hörer, weil es natürlich viele Leute gibt, die im Moment sagen, die AfD bietet irgendwie die Lösung, die wir jetzt haben wollen. Mein Ding ist aber überhaupt nicht. Und ich habe an dem Tag, glaube ich, 300 Follower verloren. Ja, okay. Und auf die kann ich aber auch gut verzichten. Das ist halt meine Meinung.
Meine Meinung ist, wir verlieren keinen einzigen.
Nein, glaube ich. Wahrscheinlich ist es auch so. Aber es gibt viele Leute, die dann da on fire sind.
Ja,
kurzum, man muss das bringen auf der Bühne, hinter dem man auch steht. Ich persönlich habe mich dazu entschieden, nicht auf Minderheiten rumzutrampeln oder mich lustig zu machen. Und wenn man mich sieht, ich habe jetzt auch keinen Body Mass Index von 18, sondern habe immer die Hose ein bisschen zu eng und eine Größe zu klein an. Und dann mache ich halt mal so einen Ben & Jerry's Gag. Ja, es ist halt so. Ja, ich meine, aber wie gesagt, es gibt aber Comedians, die sich, glaube ich, auch zur Aufgabe gemacht haben, zu provozieren und dadurch Aufmerksamkeit zu erregen. Stichwort Faisal Kawusi, ist auch kein Geheimnis, der halt sehr immer meiner Ansicht nach über die Stränge schlägt, was er gar nicht notwendig hat oder nötig hat, weil es eigentlich ein sehr guter Comedian ist. Mache ich halt nicht.
Mhm.
Ja, der Musiker kann sich entscheiden, ob er von C-Dur dann auf Fis-Moll 7 geht in der Chordfolge. Das klingt halt scheiße. Macht vielleicht Aufsehen oder erregt Aufmerksamkeit, aber klingt nicht schön.
Ja. Du, also mit einem Video hast du mich tatsächlich mehr als gekriegt. Das war dieses, das kam so um die Winterzeit raus, ne?
Das habe ich im Vorfeld ihm auch gesagt, das war auch das erste Mal, dass er mir über den Weg gelaufen ist. Tatsächlich.
Das war diese Nummer mit hier, weil es so ein bisschen schneit.
Schneechaos in Frankfurt.
Schneechaos in Frankfurt Teil 2.
Ich hab mir das wirklich mehrfach angeguckt. Ich habe mich wirklich.
Das ging auch, also wenn man das so
bepisst. Sagen
will, viral. Also ich habe das auch geschickt bekommen.
Ja. Ich habe mich wirklich bepisst, weil ich aber auch. Bei mir hast du damit auch nochmal so ein. Also klar, auch natürlich die Thematik, die du da angespielt hast, fand ich super. Vor allem auch, du hast so kleine Sachen drin mit dem. Die Frauen, die SUVs fahren aus dem Taunus und so, weil das ist halt, das Geile ist, man lacht darüber, weil es aber auch einfach die Wahrheit ist. Von wie vielen Frauen in Porsche Cayennes und, nee, doch, Cayenne ist der große, doch, oder in irgendwelchen G-Klassen, die schon weggehupt wurde mit meinem kleinen Mitsubishi, wo ich mir denke, so, du kannst nicht übers Lenkrad gucken und ich stehe jetzt kurz mit Warmdingerlage, weil ich auf dem Parkplatz warte, der da frei wird. So, und das hat.
Das ist das Schwere los, wenn man in Kronberg
wohnt. Ja, das ist Schwere los. Ja, da sind viel zu viele SUVs unterwegs.
Ja,
die nicht gelenkt werden können von den Leuten.
Das Video ist auch, kann ich kurz erzählen, so entstanden. Natürlich habe ich mir gedacht, oh mein Gott, heute ist hier Schneechaos angesagt. Und es kam dann kein Schneechaos.
Auch sehr genau, das fand ich auch sehr gut.
So. Und ja. Ich habe, unser Büro war da zu der Zeit im Omniturm. mitten in der Innenstadt da Richtung Rossmarkt und ich habe mir gedacht, komm, jetzt drehst du einfach selbst ein Video schnell und habe auf dem Weg von der Mittagspause zurück ins Büro das Ding gedreht, habe mir einfach ein paar Jokes, nee, stimmt nicht, ich habe vorher im Büro ein paar Jokes runtergeschrieben, Zettel ausgedruckt und bin dann damit runtergegangen und habe mir ja noch den Finger ins Ohr gehalten, so ein bisschen korrespondentenmäßig. Super. Und habe noch so eine Videofilter drüber gelegt, das aussieht wie eine Fernsehübertragung so und das im Stil vom Nachrichtensprecher dann dort gemacht und das hat natürlich den Nerv getroffen, weil es auch tagesaktuell ist. Ja. Wenn du das im Juli postest, find's keiner geil. Im Winter wird natürlich, geht es natürlich dann ab durch die Hecke und das sind aber genau so Einfälle, wo der Comedy-Filter halt immer mitläuft. Ich habe dann noch Teil 2 gemacht, war nicht so ganz erfolgreich. Das Ganze kannst du natürlich auch an einem heißen Sommertag machen in Richtung Langener Waldsee. Ja, oder ich habe ein Video, es liegt Schnee, der Verkehr auf dem Feldberg bricht zusammen, wo dann irgendein Schnösel aus, dann habe ich so einen Schnösel gespielt in der Villa im Komponistenviertel in Frankfurt, der sich überlegt, wir fahren jetzt mal schnell spontan auf den Feldberg, ja, genau. Und beschwert sich dann, dass gar nichts ging. Das sind natürlich so, spontane Sachen. Das macht dann natürlich Spaß. Aber das nervt dann halt auch das Umfeld, wenn ich dann halt wieder irgendwo bin und wieder 100 Meter weiter hinten stehe, der Rest ist schon vorgelaufen und ich drehe jetzt hinten irgendein Video.
Aber es muss ja dann halt wahrscheinlich auch raus, ist doch geil.
Ja klar, wenn es im Kopf ist, genau. Dann muss es direkt raus, das ist klar.
Und dazu kam noch, weil ich kann es hier sagen, ich hasse es und ich würde am liebsten... eigentlich allen, die das machen und kann es entfolgen, kann es aber nicht immer, weil es auch Menschen sind, denen ich halt auch noch folgen möchte. Bitte, und das hat auch perfekt dazu gepasst, dein Video, wenn es draußen schneit, hört auf einfach zu posten, es schneit. Wir wissen es alle. Wir wissen es. Wenn es draußen gewittert, weil ein Gewitter angesagt ist, hört auf zu posten, dass es gewittert. Bitte, und hört auch auf zu posten, dass es jetzt Hochsommer ist oder sowas.
Aber wenn es nicht gefällt, dann guck dir doch einfach was anderes an.
Ich kann nicht. Es ist erstens wie ein Verkehrsunfall, dass ich hingucken muss. Mhm. Und ich wisch sie ja meistens auch weg. Aber dann denke ich mir, warum hast du das jetzt getan? Warum? Und das hat da perfekt reingepasst. Auch dieses, weil das hat so alles zusammen.
Ja, wir haben ja auch gefasst, eine Kultur, Wetterwarner. Neulich war ja irgendwie diese Eishexe Gertrud letzten Winter. Da wurde ja gewarnt, auch nach dem Ahrtal, wo keiner gewarnt hat und die Leute ersoffen sind, ist ja jetzt der Wetterdienst in Offenbach, glaube ich, höchst alarmiert, Warnungen rauszuballern. Und als die Eishexe Gertrud kam, haben die ja morgens um 6 Uhr die Warn-App Nina ausgelöst. Und das hat wiederum wirklich zu Beschwerden in Offenbach geführt, weil die Bevölkerung gesagt hat, warum weckt man uns an einem normalen Werktag morgens um 6 Uhr, ja, was soll das? Ja, und das sind eben so Dinge, wenn man da den Filter so anhat, da kann man im Leben unheimlich lustige Sachen einfach entdecken.
Ich finde es auch immer saugefährlich. Ich habe mich jetzt schon ein paar Mal dabei ertappt während dieses Gesprächs hier, dass ich überlege, okay, meint der Peter das jetzt gerade ernst oder kommt jetzt, ist es gerade ein Witz oder kommt gleich ein Witz? Ich war mir manchmal unsicher.
Ja,
ich habe es dann immer gemerkt, wann, aber es war so, ja.
Ja, das ist ja einfach, wenn du das Leben hier, das alle Hörer, die innen, die hier zuhören, wir leben ja hier alle. Egal, wo ihr uns hört, wir leben hier. Und man hat sein Leben und da gibt's einfach so viel Bullshit, Verhaltensweisen von Leuten, wo du einfach nur drüber lachen kannst, die du überspitzen kannst, überzeichnen kannst. Ja. Ich habe ein sehr erfolgreiches Video gemacht, Samstags lebe ich den deutschen Traum. Zuerst bin ich bei der Reinigung, dann bin ich auf dem Wertstoffhof und dann bin ich noch im Getränkemarkt. Und das habe ich mal so filmisch begleitet. Das war einfach ein ganz normaler Samstag. Samstags mache ich den Triathlon der Büroangestellten. Ja. Und das sind einfach so Dinge, das kommt unheimlich super an, weil jeder, was du vorhin auch mit Mario Barth gesagt hast, jeder erkennt sich da irgendwo ein Stück wieder und man lacht dann halt über diese Eigenheiten. Und wenn man das halt mal so geballt machen kann, das ist halt eigentlich das Schöne an der Comedy, dass man diesen Blickwinkel halt immer da drauf hat. Und da kannst du dir eigentlich fast jedes Thema machen. Ich habe jetzt angefangen, Memes rauszuhauen zum Thema Fliegen, weil es gibt, glaube ich, kaum bescheuertere Situation als Menschen an Bord eines Flugzeugs. Ja, also beispielsweise das Flugzeug landet und die Anschnallzeichen sind noch an, aber das Flugzeug rollt noch, bremst kurz und die halbe Kabine springt auf. Ja, es hat noch nie jemand in der Luftfahrtgeschichte geschafft, auszusteigen, bevor das Flugzeug am Gate ist. Trotzdem stehen alle schon auf.
Ja.
Ja, und das sind alles, allein dieser Moment ist schon gut für 10 Gags, dass ich sage, ich lasse gerne auch mal Leute vor, die hinter mir sind. Also es gibt ja so Leute, die überholen dann, die meinen, sie müssen aufstehen.
Sehr gut, ja.
Ja, müssen aufstehen in ihrer Barberjacke und müssen versuchen, irgendwie eine Reihe gut zu machen.
Ja.
Ich habe kein Problem, diese Leute
dann am Gepäckband zu stehen.
Ja, ja, nee, aber im Flugzeug. Wir stehen ja alle auf und es ist ja der Moment, wo dann, in dem dann alle aufstehen. Es gibt ja Leute, die glauben, sie müssen in dem Moment vorlaufen. Ich lasse diese Leute gerne mal vor, aber meistens nur eine halbe Reihe, weil wenn sie auf meiner Höhe sind, stehe ich dann auf. Ich habe schon manchen Anwalt auf die Sitzreihe D und E weggecheckt, weil ich dann einfach aufstehe. Ich lasse keinen vor. Ich schiebe den Rollkoffer raus. Mich kotzt es an, wenn Leute meinen, sie müssen aus Reihe 46 dann in Reihe 43 schon mal vorlaufen. Und das ist einfach so ein Moment, dieses Fliegen, da kannst du schon, weiß ich nicht, 10 Minuten Programm draus machen.
Auch sehr gut finde ich, wenn dazu aufgerufen wird, ins Flugzeug reinzugehen.
Ja. Also ich gehe gerne als letztes rein.
Genau.
Ich fliege allerdings nur noch Business. Den Luxus leiste ich mir und wenn es sein muss, als Flugbegleiter. Aber ich habe, kleiner Joke, so, und der kommt demnächst noch. Aber die Leute, das Problem ist natürlich, wenn du in die Echo hinten als letztes einsteigst, ist kein Platz mehr für dein Handgepäck.
Ja, das stimmt.
Ja, Lufthansa bietet ja auch nichts mehr zu trinken an. Diese Ticketart ist die Durststrecke. So, aber nee, war jetzt nicht der beste Gag. Aber wenn man so in die Richtung nachdenkt, kommt man auf den einen oder anderen Joke. So, und dann natürlich willst du dann zuerst einsteigen. Ich bin auch so, reinsetzen, Fensterplatz, Noise Cancelling, Kopfhörer auf und in so einen apathischen Zustand Sigis Bar Podcast 3 Stunden hören. So,
genau,
aber gut, ja. Ich will einfach im Flugzeug nur noch meine Ruhe. Ja, und aber klar, eigentlich ist ja besser als letzter einzusteigen, weil dann sitzt du weniger lang. Aber
ja, und vor allem denke ich manchmal, man steht ja auch einen Moment. Und ich meine, klar, blöd wäre es auch, wenn alle so denken würden wie ich und sagen, komm, wir steigen als Letzter ein. Das wäre halt auch.
Ja, dann musst du halt als ganz Letzter einsteigen. Genau. Weil wenn du als Letzter einsteigst, dann stehen ja diese ganzen koreanischen Familien vor dir und dann kommst du ja gar nicht mehr durch.
Ja.
Amerikanische Touristengruppen, ja, die, ja, das ist dann auch schwierig. Aber
ja, aber meistens werden ja sogar die Sitzreihen aufgerufen.
Genau.
Das können sie sich auch komplett sparen.
Ja, meiner Meinung nach. Teilweise auch, ja.
Ja gut, die Lufthansa hat ja mittlerweile ein System nach Boardinggruppen. Das heißt, du kommst auch nur noch rein, wenn du die Boardinggruppe hast. Also die teuren dürfen zuerst und die dann wird hinten, glaube ich, nach, keine Ahnung, Sitz rein oder Fenster und innen, weiß ich nicht. Aber das ist ja wirklich so, wenn dein Ticket nicht diese Boardinggruppe hat, wirst du nicht reingelassen. Früher war es ja so, wir bitten nun die Hon-Circle-Member zum Einsteigen. Und dann konnte jeder reingehen und sich hinten hinsetzen. Das habe ich natürlich auch gemacht. Ich bin auch lange in den 2000er mit meiner goldenen Lufthansa-Kreditkarte in Lufthansa-Lounges weltweit reingelaufen als Senator. Weil die in Afrika oder so, Kapstadt oder wussten nicht, ist das jetzt eine Kreditkarte oder so eine goldene Goldstatus. Funktioniert heute aber auch nicht mehr. Aber gut, das sind so Kleinigkeiten. Jeder versucht ja im Flugzeug seinen kleinen Vorteil,
ja,
irgendwie so diese Klemmen, dass der Sitz vorne nicht mehr zurückgeklappt werden kann.
Das finde ich übrigens ganz frech.
Na, verboten jetzt.
Nee, ich finde es auch ganz frech, wenn Leute das machen.
Ja, klar.
Also den Sitz zurück.
Ach so. Ja gut, das ist natürlich, da sagt die Flugbegleiterin dann, habe ich auch mal erlebt, jeder hat hier den gleichen Platz gebucht und wenn einer vorne halt seinen Sitz zurückmacht, dann hat es halt eine Kettenreaktion bis hinten vors Klo, weil dann alle ihren Sitz zurückmachen müssen.
Ja.
Aber ich glaube, es hat sich ja so ein bisschen eingebürgert, dass keiner mehr den Sitz nach hinten macht. Zumindest so.
Ja, ist mir auch erst lange nicht mehr aufgefallen.
Zumindest stimmt, nicht, ja, seit ich immer eine Dachlatte da reinklemme.
Ja.
Nee, aber ist ja ein bisschen, also eigentlich wird nicht mehr zurückgeklappt, oder?
Nee, ich habe
es lange nicht gemacht, weil ich den.
Aus Respekt vor, ja, dem Hinterhand, genau.
Ja.
Ich habe mal auf einer Klassenfahrt mit dem Reisebus nach Lorette de Mar in einem vollbesetzten Bus. Mhm. Also es gab keine Möglichkeit, auf einen anderen Platz auszuweichen. Auf einem Platz gesessen, wo der Vordersitz, also diese, gibt es ja auch diese Rücklehnfunktion in den alten Bussen, und das war kaputt.
Mhm.
Dem Vordermann war es auch völlig egal und ich habe es geschafft, ich glaube, die erste halbe Stunde, vielleicht sogar Stunde, habe ich es geschafft, mit meinem Knie den Sitz halt einfach so zu halten, dass er halt nicht mir auf dem Schoß liegt. Und habe mich dann danach einfach entschlossen, in Gang zu setzen. Ja. 18 Stunden Busfahrt, Lorette Mar.
Das klingt gut. Das kann ja aber auch bei der Lufthansa passieren. In der Business Class ist es ja so, die haben luftgepolsterte Sitze. Das heißt, da, wie gesagt, ist ein Luftpolster in deinem Sitz. Und diese alte Business von der Lufthansa ist so alt, dass häufig diese Sitze einfach kaputt sind. Und dann sitzt du auf so einer Art Holzbrett, weil dann einfach diese 3 Zentimeter Luftpolster weg sind. Und ich bin einmal aus USA zurückgeflogen und die Purse Red kam dann mit lauter Gutscheinen, Meilengutscheine, hat immer 2000 Meilen, das Voucher, mehr ging nicht. Und ich hatte einen ganzen Stapel von Vouchern am Schluss, weil das denen so unangenehm war, dass ich auf so einem Holzbrett nach Hause geflogen bin. Kann dir also auch passieren.
Ich fliege selten Lufthansa und Business Class, deswegen
ja.
Kenne ich die Geschichten nicht so.
Holzbretter kennst du aber.
Holzbretter kenne ich, ja. Was denn? Nee, warte mal. Economy ist normal, oder?
Economy, ja.
Economy, ja. Dann kommt Business.
Dann kommt Business.
Was kommt? Gibt es noch was Besseres?
Es gibt zwischendrin ja noch Premium Economy. Das kostet viel und kann nichts. Mhm. Da hast du ein bisschen mehr Beinfreiheit. Aber ja, und dann gibt es Business. Und dann gibt es vorne First. Da sind dann 8 Sitze.
Dann musst du selber fliegen dann.
Ja. Dann kannst du auch selber fliegen.
Ja, ja, zwischendurch.
Ja, eine First Class ist aber so viel Service, dass da kommst du nicht zum Schlafen. Also in der First Class kriegst du ja Schlafanzug und so viel Essen und Trinken. Und du kannst ja, in Frankfurt gibt es ja dieses First Class Terminal, wenn du da reinfährst an der Auffahrt rechts, da kommst du rein, kriegst alles abgenommen, direkt Check-in am Eingang noch und innen drin ein Restaurant, Fine Dining. Kommst also schon, wirst schon pappsatt mit dem Cayenne zum Flugzeug gefahren. Und dann, also da nimmst du 6 Kilo zu auf so einem Flug, auf so einem 4-Stunden-Flug.
Ja.
Wirst also komplett abgespeist.
Aber da müssen auch die richtigen das klingt jetzt total, aber ich fliege ja wirklich nicht so oft. Aber das muss ja auch das Flugzeug dafür hergeben. Also sorry, mit den letzten Maschinen, mit denen ich geflogen bin, da gibt es diese Klassen gar nicht im Flieger.
Ja, klar, gibt es nur auf verschiedenen Strecken. Also was weiß ich, Kapstadt, New York, bin jetzt sowas, auch kein Lufthansa-Flugexperte, aber ich glaube, First sitzen sowieso hauptsächlich Leute, die nicht gesehen werden wollen. Was weiß ich, irgendwelche Stars, die jetzt, wo es nicht zum Learjet reicht, aber die einfach nicht gesehen werden wollen und nicht vollgelabert werden wollen oder irgendwelche übergewichtigen SAP-Experten, die so oft fliegen müssen, dass sie so viel Meilen haben, dass sie dann im Horn-Circle-Status einfach ihre Meilen verballern können und dann mit ihrer ITler-Tasche vorne in die First gehen. Das ist meine Erfahrung.
ITler-Tasche.
So wie vielen Auftritten bist du schon geflogen?
Ich fliege viel, weil, das darf man natürlich hier nicht sagen, aber ich lasse den Deckel am Pellegrino dran. Im Gegenzug. Nee, aber ich fliege eigentlich, es gibt so Strecken, da fliege ich immer. München ist eigentlich total sinnlos zu fliegen, mache ich aber, weil ich hasse es, der Bahn ausgeliefert zu sein. Also ich bin dann mich lieber der Lufthansa in irgendeiner Lounge ausgeliefert und hasse es, in irgendeinem Zug zu sitzen ohne Klimaanlage. Höhe Nürnberg hasse ich. Also ich fliege von Frankfurt aus die Strecken Berlin, Hamburg, München. Fliege ich und da diskutiere ich auch nicht rum. Kann man mit dem Zug machen, ist aber nervig. Und gerade wenn du über einen Auftritt sprichst, ich bin neulich in Hamburg mal aufgetreten, am Schmitz-Tivoli. Und wenn du für einen Abend für einen Auftritt nach Hamburg musst, mache ich nicht, dass ich dann 5 Stunden ICE fahre, da auftrete und dann wieder nach Hause fahre 5 Stunden. Da verbringe ich lieber 5 Stunden am Flughafen. Viel schneller bist du auch nicht. Nee, also schon ab und zu mal, aber ich jetzt nach Sylt fliege ich zum Beispiel. Mein Solo in Sylt, da am 5. Juli, glaube ich. Da fliege ich von Frankfurt nach Sylt mit Lufthansa. Die fliegt dann aber direkt wieder zurück und ich muss am nächsten Tag mit Eurowings von Sylt nach Düsseldorf fliegen, dann mit dem Zug wieder nach Frankfurt fahren. Also ein bisschen schwierig. Aber Sylt mit dem Auto von Frankfurt kann man, glaube ich, auch keinem empfehlen. Und auch lustig war, wir haben letztes Jahr eine Nordsee-Tour gemacht. Da waren wir in so Ortschaften wie Tönning, Friedrichskoog und Helgoland. Helgoland haben wir gespielt auf dem Marktplatz, bekanntlich eine Hochseeinsel. Und da sind wir aus Zeitgründen mit so einem Flugzeug von Helgoland Düne wieder zurückgeflogen nach Büsum. Das war auch ganz lustig.
Das war so fast schon so eine Propellermaschine wahrscheinlich.
Das oder? War eine Propellermaschine. War,
ja, genau, ja, hab ich ja. mir gedacht.
Ja, also bist schon ziemlich, also ist ziemlich umgekommen.
Ja, ach.
Also von Großstädten bis kleinen Dörfern mit Marktplatz.
Ja, plus Schiff. Geld.
Plus Schiff.
Plus Schiff. Plus Schiff, plus Ferienclubs ist natürlich auch immer wichtig. Also der Stimmt, Vorteil.
Das gibt's ja auch noch. So,
ja,
so.
Also der Vorteil als Comedian ist ja, wenn du in dem Inner Circle für Kreuzfahrten bist, kriegst du ja immer eine Excel zugeschickt von der Entertainment-Abteilung der deutschsprachigen Kreuzfahrtgesellschaften und kannst dann aus 100 Kreuzfahrten sagen, da will ich gerne mitfahren. Und die sagen natürlich auch, für die ist es einfacher, wenn du einfach mal 3 Kreuzfahrten am Stück an Bord bleibst. Für die viel einfacher. Kann ich natürlich nicht machen, aber mir reicht es dann für eine Woche oder so. Und, aber du kannst auch die Atlantiküberfahrt nehmen mit 16 Seetagen am Stück oder 11, keine Ahnung. Schlecht ist nur, wenn dein Auftritt gleich am Anfang ist, Höhe der Kanaren, in die Hose geht und du noch 10 Tage an Bord bist als der erfolglose Comedian. Da kannst du dich eigentlich nur noch in deine Kabine einschließen. Aber
oder verkleiden.
So, ja, genau. Also bei uns war das so, wir waren letzten Oktober waren wir auf der Mein Schiff und haben, also habe ich meiner Frau erzählt, da hat die gedacht zwischen Gerbermühle und Sossenheim, aber Mein Schiff, das Kreuzfahrtschiff und das war, weil terminlich nichts anderes gepasst hat, waren wir auf dem Ärmelkanal unterwegs. Das heißt, es war eine Woche Bremerhaven, dann Dover, englische Südküste, Dover, Southampton, dann über den Ärmelkanal nach Le Havre und dann mit 4 Meter Seegang wieder nach Seebrügge und dann wieder nach Hause. Und wir haben unsere Show gespielt, also du spielst dort 2x45 Minuten in der Woche. Also fährst eine Woche mit als Passagier, hast eine super Zeit und musst 2x45 Minuten spielen. Bei uns war allerdings eine Dartwoche.
Also du hast in einer Woche, in 7 Tagen hast du 2 Auftritte.
Genau, 2x45 Minuten.
Ja.
Außer den Auftritten im kleinen Kreis natürlich an der Bar abends. So, und wir hatten eine Dart-Woche, das heißt, da waren 300 Dart-Fans und Phil Taylor, wer den kennt, Dart-Weltmeister und so. Und das war auch ein spezielles Publikum. Wenn einer von denen im Whirlpool gesessen hat, war kein Wasser mehr drin. Diese Dartler sind ja häufig gut im Futter, haben dann so Nylon-Dart-Trikots und sind abends an der Bar schwer unterwegs. Aber das war auch richtig so mit Dartcamp und so, war super. Und da hatten wir noch die Besonderheit, wir mussten nur einmal auftreten, 60 Minuten. Weil der Rest der Abende war dieses Theater mit irgendwelchen Dart-Shows belegt.
Mhm. Dart-Shows, okay.
Aber jetzt kam gerade die neueste Ausschreibung. Mal gucken, wo es uns jetzt so hinverschlägt. Und Ferienclubs, Club Aldiana sind wir mal aufgetreten. Fuerteventura. Das ist auch, wenn ich mit der Familie mal irgendwie in den Club fahre, schreibe ich immer den Clubmanager an und sage, nimm mir 1000 Euro von der Rechnung, dann mache ich 90 Minuten Comedy.
Auch geil, kann man auch machen, schlecht. Ja, finde ich super. Aber auch das, also ganz ehrlich, so, das hört sich, wie Tobi gerade gesagt hat, schon nach sehr, sehr viel an und auch da muss ich sagen, auch nochmal Respekt und trotzdem aber auch Verwunderung, dass es, hast du ja selber gesagt und ich sage es jetzt auch nochmal, ohne es schmälern zu wollen, nur ein Hobby ist.
Ja, weißt, eine Leidenschaft. Also,
oder eine Leidenschaft
ist ja.
Weil es ist, Fristzeit hört sich jetzt zu negativ an, aber ich meine, wenn du jetzt sagst, du bist mal eine Woche auf so einem Kreuzfahrtschiff, bist du ja eine Woche weg. Klar, hast du da auch eine gute Zeit, kannst dich auch ein bisschen entspannen wahrscheinlich, weil wenn du zwei Auftritte in der Woche ist, glaube ich, entspannt machbar. Es sei denn, es geht halt in die Hose, wie du gesagt hast, aber ansonsten ist es ja schon ganz, ganz, ganz cool. Oder wenn du jetzt sagst, in so einem Ferienclub.
Ja, man muss halt immer gucken, dass man alles unter einen Hut bekommt.
Ja,
alle Interessen berücksichtigt, Familie. Also ich kann das jetzt auch nicht 3-mal im Jahr machen, sonst kriege ich einen Vogel gezeigt. Aber 1-mal im Jahr geht's durch und ansonsten muss ich die Familie halt mitnehmen aufs Schiff. Und dann ist auch klar, dass ich im Club Aldiana, wo ich war, dann halt den Schminktisch vors Fenster geschoben habe und mein Office da eröffnet habe. Und wenn halt irgendwelche dringenden Themen waren, saß ich halt dann mit Meerblick auf Fuerteventura in der Badehose und habe halt irgendwie im Hemd obenrum halt irgendwelche Calls,
ja.
Wie junge Leute sagen, Calls gemacht und bin danach halt zum Buffet. Aber das ist halt immer eine Frage der Organisation. Ich sage meinen Kindern immer, Arbeit ist Leistung, mal Zeit. Und wenn du halt die Dinge irgendwie organisierst, dann geht es schon. Aber ich habe schon auch Leute zu Hause, die irgendwann sagen, jetzt reicht's. Und dann sage ich halt auch, ist mir egal. Ja. Nee, aber dann, ja, das so ist Comedy. Vorne anfangen und hinten was anderes machen.
Ja. Peter, wir haben in Sigis Bar eine Jukebox. Und die muss mit Songs gefüttert werden. Und die Songs kann man natürlich in Form einer Spotify-Playlist nachhören. Ja? Und wir fragen immer spontan die Leute, die hier sind, ob sie nicht ein paar Songs gerne auf diese Playlist draufsetzen möchten.
Gerne.
Dann hau raus schon. Weil ich bin gerade mal irgendwie, ich war so, meistens ist es so, dass mir während des Abends und des Gesprächs mir manchmal was einfällt. Heute nicht. Bis jetzt zumindest noch nicht. Und wenn du was hast, hau raus.
Ja, es ist so, mein Sohn ist 12 und er hat eine Band.
Hm.
Die heißt Ventura Boulevard. Und es sind drei Jungs und die haben ihre erste Single jetzt rausgebracht.
Auf Spotify?
Ja, ja, mit meinem Support.
Ja, sehr geil.
Die heißt Bonfire und die, das finde ich geil, weil die sind so richtig frank und frei und so unverbraucht. Und
geil.
Die sind auch auf Social Media ganz gut unterwegs, haben so ein Wir verarschen den Bassisten-Video gemacht, das aus dem Stand mal eben irgendwie 700.000 Aufrufe hat.
Wow.
Bei uns im Keller gedreht und da habe ich großen Spaß. Und also droppe Ventura Boulevard mit Bonfire.
Also an der Stelle nochmal richtig ganz, ganz großen Respekt mit 12.
Ja, ja.
Auch eins, ich meine, wahrscheinlich natürlich sind die Gegebenheiten heutzutage vielleicht etwas leichter auf Plattformen stattzufinden, um da seine Kunst zu präsentieren, aber mit 12 eine eigene Band und auf Spotify finde ich auf jeden Fall
amtlich. Ja, das ist seine zweite Band schon. Er kommt halt sehr nach mir leider. Hat da keinerlei Ressentiments und hat vorher schon eine Band gehabt, die Light Dragons. Die wurde mit 10 gegründet, hat sich dann aber zerstritten. Und jetzt
Großen eigentlich.
Ja, ja. Und das hat aber gereicht für meinen 50. Geburtstag, einen Auftritt vor 200 Leuten oder so. Und die Jungs haben so ein, wie soll ich das sagen, so intrinsisches Talent. Das merkst du. Und auch beim künstlerischen Prozess dieses Lied, wenn ihr es euch anhört, es ist relativ eingängig und das haben die zu 100% selber geschrieben. Man könnte ja meinen, dass ich jetzt da rumturne und denen hier und mach mal da und mach mal dort. Ich war im ganzen künstlerischen Prozess überhaupt nicht dabei. Mhm. Die haben das Lied selber geschrieben, getextet, keine Ahnung wie, mit ihrem Schulenglisch, haben es getextet und sind dann ins Studio. Der Bassist, der Onkel, der ist zusammen mit Lisa da Costa, das ist die Frau, die bei Captain Jack, Captain Jack gesungen hat und die haben ein Studio in Wiesbaden. Da sind die hingefahren, haben es aufgenommen, ich war da null beteiligt, mein Sohn auch Wert drauf gelegt und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe es dann ins Mastering-Studio geschickt, ja, wo ich meine Sachen mastern lasse, dass es halt irgendwie klingt und ja, von daher bin ich mal sehr gespannt. Man wird sie demnächst mal sehen, weil der Schlagzeuglehrer, der hat eine Coverband und die treten hier so bei allen möglichen Festen auf im Rhein-Main-Gebiet.
Ja.
Und der hat gesagt, kommt doch einfach, wenn wir Pause machen, mehr als 15 Minuten Programm habt ihr eh noch nicht, könnt ihr einfach dann auftreten. Also wenn ihr irgendwo eine Kinderband demnächst seht, irgendwie am Mainufer in der Euro-Fanzone oder irgendwo in Oberursel, da ist irgendwie, wie heißt es da, Abelweinfest? Nee, egal. Also dann sind die Chancen groß, dass da eines meiner Kinder auch am Mikrofon ist.
Geil.
Auf jeden Fall stark.
Finde ich sehr, sehr gut, ja, auf jeden Fall. Ich hatte die ganze Zeit was im Kopf, wie gesagt, so, aber hast du einen Song?
Wir
lassen stark nach.
Ich weiß.
Im Vergleich zu unseren ganzen Gästen.
Ja,
in letzter Zeit.
Also
es wurde auch schon oft sich beschwert, dass wir immer wieder dasselbe drauf machen.
Nee, das machst du nur du. Ich weiß ja, was.
Ach so, nur ich, okay. Sorry.
Von den 2738
Songs.
Liedern, die da drauf sind. Ich habe gehört, egal wie viele Lieder man auf einer Spotify-Playlist hat, Spotify spielt von diesen Playlisten dann nur, ich glaube, 300 Titel. Habe ich gelesen. Weiß nicht, ob das stimmt, aber wenn du, sagen wir mal, 500 Titel in der Playlist hast, Spotify wird immer nur die ersten 300 davon spielen oder was auch immer. Wahrscheinlich die 300, die dann im Random-Modus gespielt wurden. Deswegen haben Leute so Playlisten wie Putzen am Montag und Joggen am Dienstag und haben verschiedene Playlisten, wenn sie mehrere, also die Superhits der 90er aufgeteilt.
Das würde,
können wir mal recherchieren.
Das können wir gerne recherchieren. Würde mich tatsächlich sogar interessieren, weil das würde erklären, und das könnte ich mir echt vorstellen. Ich habe, also man hat ja tatsächlich, wenn man so ein Herzchen bei einem Song setzt.
Ein letztes tatsächlich.
Ja, ein letztes tatsächlich. Wenn man so ein Herzchen bei so einem Song setzt, wandert der ja automatisch in der Playlist Lieblingssongs. Das ist ja keine eigenkreierte, sondern das sind ja alle, die ein Herzchen haben. Und da sind eine ganze Menge Songs drin, aber auch da habe ich immer das Gefühl, wenn ich die höre, trotz dem Shuffle-Modus, kommen irgendwie immer die gleichen. Und ich denke mir so, warte mal, ich habe doch mal den und den Song reingemacht, aber gefühlt habe ich den in der letzten Woche, obwohl ich diese Playlist oft höre, nie gehört. Aber das könnte, ja, würde das natürlich erklären.
Aber nur ABBA ist halt langweilig.
Ja, das ist wirklich langweilig. Aber was machen?
Ich habe also beim Putzen noch nie die gleichen Lieder gehört bei Sigis Bar.
Ich habe Nacktputzen Montag, Nacktputzen Dienstag, ja, find ich auch damit gut. Ich einfach Abwechslung habe.
Ja, ist ja verdammt sauber bei dir wahrscheinlich.
Ja. Nee. Ja, ey, wir schieben noch ein paar Songs nach. Oder hast du noch einen, weil du mich gerade so...
Nee, okay. Ich habe nur gesagt, wenn ich die Sigis Bar Playlist anmache, wenn ich Bock drauf habe, irgendwie so ganz wilde Kombinationen zu hören,
da ist
auf jeden Fall Abwechslung drin.
Guck mal, jetzt können wir sogar noch eine Newcomer-Band unterstützen. Ja. Mit den,
das ist stark.
Mit der Playlist, das ist super.
Man weiß ja auch gar nicht mehr, wie die Künstler heißen. Man hört ja nur noch irgendwas und drückt auf Gefällt mir und dann zieht man es rein.
Ab und zu schon, ja.
Und dann weiß man gar nicht, diese Taylor Swift, wer ist das jetzt überhaupt?
Ja, stimmt.
Ich könnte dir.
Ich glaube, das fragt sich. Ich glaube, das fragt sich Kanye West heutzutage auch. Ja. Kennst du die Diskussion? Ich wollte mal so ein Meme basteln.
Nee.
Es war ja damals so, das ist jetzt der letzte Exkurs in Richtung Musik, passt ja dazu gerade. Da hat Taylor Swift, glaube ich, ihren ersten Preis. Fragt mich jetzt nicht, was es für ein Preis war. Ich glaube, das war der Video Award, also MTV Music Video Award. Das war sogar, glaube ich, eines ihrer ersten Videos, hat sie gewonnen. Und mit Konkurrentin war irgendeine Künstlerin, die Kanye West, ich sage es mal, produziert hatte und auch das Video produziert und bezahlt. Und dann ist er auf die Bühne gestürmt. Das war damals echt, das gibt es immer noch als Video, war das ein riesen Eklat, weil er dann auf die Bühne gestürmt ist und das Mikrofon einfach geschnappt hat, während ihrer Dankesrede, wofür ich ihn von der Bühne getreten hätte, wenn er das bei mir gemacht hätte.
Irgendwann mal einen Award bekommen hättest.
Ja. Hat er gesagt, so von wegen, wer ist sie überhaupt hier, wer ist Taylor Swift eigentlich und so, und mein Video von meiner Künstlerin hat irgendwie $1 Million gekostet und es kann nicht sein, dass jetzt hier die um die Ecke kommt, die und den Preis gewinnt. Hm. Und ich finde immer schön, wenn man dann heutzutage sieht, wo Taylor Swift jetzt ist.
Im Footballstadion.
Im Learjet.
Auch das vielleicht, genau.
Und ich habe, glaube ich, eine Grafik gesehen, die hat zwei Learjets, wo diese Learjets mit so einem Flight-Tracker, wo die überall hingeflogen sind. Also toll. USA, Flugstreckennetz, Taylor Swift war ständig unterwegs.
Ja.
Naja, ich muss noch ein bisschen Werbung machen,
bevor
ich alle ins Bett gehe. Also ich habe einen Podcast, wenn ihr was von mir hören wollt.
Wie heißt der denn?
Kunst und Knapp.
Und wo kann man den hören?
Überall, wo es Podcasts gibt. Genau. Wenn ihr also hier fertig seid, könnt ihr gleich weiter. Der Vorteil ist, der kommt immer freitags, der geht nur ungefähr 11 Minuten.
Und ist besser als unserer.
Nein, das glaube ich gar nicht. Ich habe keine so tollen Gäste. Nee, aber
wird doch schwierig bei 11 Minuten.
Der Podcast ist einfach nur, was tut sich bei mir, was geht ab jede Woche. Neulich ist mir zum Beispiel der Airbag, ich habe mir ein Fahrrad-Airbag gekauft, Mountainbike-Airbag, fand meine Frau das Almanik-Kartoffeligste, was sie je gehört.
Wo ist der denn dann? Am Lenker oder wo ist der?
Nein, das hast du auf wie so ein Trinkrucksack. Und wenn du stürzt, dann...
Der geht rund um dich aber auf, ne?
Nee, ich habe ja einen Helm auf, logischerweise.
Ja, ja, aber der geht um den Oberkörper rum
auf. Im Supermarkt habe ich auch immer einen Helm auf.
Ja, klar.
Nee, und dann hast du... also ich konnte es erleben neulich, weil er ist mir explodiert, weil ich ihn nicht gesichert hatte. Und als ich ihn in der Garage abgenommen habe, haben die Nachbarn gedacht, ich habe mich jetzt erschossen in der Garage. das Ding ist explodiert und war dann ruckzuck aufgeblasen. Macht ja auch Sinn, bevor man dann aufschlägt. Aber weil so Mountainbike-Stürze ist nicht so ohne.
Ja.
Und so Sachen berichte ich dann halt, was passiert so, was geht live ab. Und wer da reinhören will, gerne Kunst und Knapp. Immer freitags. Geht, wie gesagt, auch nur immer so 12 Minuten, weil länger habe ich A, nichts zu erzählen und B, Monolog jetzt noch
nicht
länger.
Nicht einfach, ne?
Es ginge schon, merkt ihr ja auch hier.
Ja.
Habe ich ja auch 3 Stunden fast Monolog gemacht. Aber genau, so ein bisschen vor dem Comedy-Vorhang und hinter dem Comedy-Vorhang. In dem Podcast werde ich zum Beispiel berichten, dass ich hier in dem Podcast war. Mhm. Ja, also das kann ich schon mal spoilern.
Da können die so kreuz und quer.
Genau, dass es nicht zu Enttäuschungen kommt. Was kann ich noch erzählen? Ich habe ein 80er Webradio laufen seit 15 Jahren, Club 85. Mhm. Da laufen die alten Maxi-Singles aus den 80ern, 700 Stück. Habe ich hauptsächlich mal gemacht, um selber eine, damals gab es noch keine Playlisten, um selber diese 80er Maxis überall wieder hören zu können, diese 12-Inch-Mixes, Club 85. Ja,
ansonsten. Darf ich da ganz kurz noch was nachfragen? Das kann man online quasi als Webradio hören.
Ja, genau.
Aber das ist schon auch eine Art Playlist. Die ist, also
du. Nee, das ist ein Anbieter, der das 2008 angeboten hat, Webradios zu konfigurieren. Das ist wie ein Webstream. Aha, ich habe am Rechner gebe ich die Playlisten ein und habe dann aber auch noch Moderationen eingesprochen und so.
Aber das machst du auch immer noch?
Ja, das Zeug läuft. Die Leute hören seit 15 Jahren dieselben Moderationen. Aber es ist schon immer für jeden Tag auch eine Playlist. Also montags begrüße ich die Leute schon mit Hallo, es ist Montag. Es variiert schon etwas. Man hat das Gefühl, man hört im Prinzip ein Live-Radio mit viel 80er Musik und vor allen Dingen auch.
Die Titel hast du quasi eingepflegt?
Ja, die waren zum Teil im System, zum Teil habe ich sie eingepflegt. Da laufen halt wirklich diese 12-Minuten-Mixe, dann Frankie Goes to Hollywood, was weiß ich. Viel Italo-Disco, wer das mag. Also Zeug, das man sonst so nicht unbedingt hört.
Okay. Die Platten laufen nicht bei dir im Keller jetzt, gerade wenn du hier bist.
Nein. Ich hab eine Plattensammlung, aber keinen Plattenspieler. Das würde dann dem Ganzen noch die Krone aufsetzen, wenn ich jetzt zu Hause noch mit Plattenspielern hantieren würde.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch eine nette Idee für Weihnachten nächste Woche.
Ja, genau.
Nächste Woche, genau. Natürlich können wir, also wir werden natürlich hier auch alle Sachen verlinken. Also es gibt auch bei uns in der Show hier, gibt es die sogenannten Shownotes, da kann man...
Sogenannte Shownotes,
Ja. Und da verlinken wir alles, was interessant und informativ
sein. Ihr müsst nur auf Peter Kunz gehen. Wenn ihr jetzt noch dran seid und das nicht völlig bescheuert jetzt fandet, dann einfach peterkunz.de, da findet ihr Live-Termine und also Hinweis 8. Juni 2024 in der CAS in Frankfurt Bornheim.
Das wird noch rechtzeitig sein, wenn Leute das hier hören. Weil genau, kommt ja
da
jetzt
hätten wir Platz, da holt ihr euch Tickets und dann könnt ihr sehen, ob das, was ich jetzt 3 Stunden erzählt habe, auch in meinem 2-Stunden-Programm stattfindet.
Ja.
Also
da hätte ich von meiner Seite nur noch eine abschließende Frage. Können Tobi und ich in der Case auf die Gästeliste vielleicht?
Genau, könnt ihr machen, weil ihr ja halt keine Kohle habt.
mit gefaktem Instagram-Account schreibe ich
wir
an.
Können aber, wenn ihr möchtet, ein paar Tickets raushauen.
Ja,
wenn stimmt. Wenn jemand sagt, ich finde den gut, aber ich würde jetzt kein Geld bezahlen für den Idioten, dann...
Wollen wir die aber verlosen, oder? Irgendwas Kleines muss man schon machen.
Da könnt ihr euch gern was ausdenken.
Wir denken uns im Nachgang noch was aus, so von wegen, ihr müsst dem voll...
Da war es wieder Nachgang.
Ja, der Ordnung halber, Liebe.
Genau, pass auf, wir machen das so. Das ist natürlich blöd, das jetzt hier zu sagen und die Leute hören es jetzt später, aber wir werden das so machen, wir werden uns eine kleine Frage ausdenken vielleicht, die sich quasi wo die Lösung versteckt in diesen 6 Stunden Podcast hier.
Ja.
Und entweder wir stellen die selbst oder vielleicht schicken wir dir die.
Nee, ich würde einfach sagen, ich sage jetzt meine T-Shirt-Farbe, die ist schwarz und wer es bis hierhin durchgehalten hat, kann sich einfach bewerben.
Ja,
oder?
Muss schreiben, also welche Farbe. Das ist
ein Coverbild, ne? Ich meine, es war schwarz-weiß, aber man könnte es erraten.
Ist nicht schlimm.
Gut, dann
aber die Frage hört man ja erst, wenn man durchgehört.
Dann zeige ich kurz meine Unterhose. Die ist braun. Nein, die ist, so geht Comedy. Nein, die ist auch schwarz, würde ich mal sagen. Wir sagen einfach, die Lösung ist schwarze Unterhose.
Genau.
Okay, das finde ich gut.
Das muss man uns schreiben.
Ja.
Auf Instagram würde ich sagen, als DM, sagen die jungen Leute.
Slidet
in die DMs, genau. Und schreibt uns die Lösung und dann gewinnt ihr. Wie viele Tickets willst du denn verlosen? 2.
Weiß ja eh keiner, wie viel ihr verlost.
Genau.
Wir gucken mal, wie viele sich melden. Ich versuche, dass wir viele unterbringen. Aber wichtig, wenige unterbringen, weil ihr müsst ja auch Karten kaufen.
Genau. Ja, eben. Nee, nee,
ich finde, 2 ist völlig okay. 4 wären cool, damit wir so 2 Pärchen da sitzen haben, Pärchenabend, wo die Frau hingehen wollte, aber der Mann eigentlich keinen Bock
hat. Also
der Mann hingeschleppt wird.
Ja. Also wir zwei kommen mit unseren Frauen, du weißt schon Bescheid. Wenn du nicht auf die Gästeliste schreibst, dann gewinnen wir halt 2 das Gewinnspiel. Zufällig.
Machen wir 2x2 Karten, aber keine Taunustörtchen, weil die haben Geld.
Ja, also darf ich schon mal nicht kommen.
Ja,
das wäre schön.
Nee, aber tatsächlich wäre es auch witzig, wenn wir beide einfach kommen, weil wir verkleidet sind.
Ja.
Machen wir. Nein, geil, verlosen wir. Machen wir. Sehr gut.
Man hilft, wo man kann.
Ja, ich finde das auch sehr, sehr löblich und ich muss auch dazu sagen, dass diese Geschichte zum Beispiel mit der Gästeliste, fand ich, hast du auch sehr schön erklärt. Einmal, dass das ja auch
den Theatern zum Beispiel, in denen du auftrittst, dann halt nicht viel bringt. Und aber auch selber. Also ich meine, ich hatte ja auch selber so ein paar Auftritte und es gibt, bei uns war es so, es gab Menschen, die habe ich sehr gerne und von Herzen auf die Gästeliste geschrieben. Aber man muss dazu sagen, wenn da mal so ein Auftritt in Frankfurt oder in der Nähe von Frankfurt war, dann war die Zahl der Freunde, die man halt hat, die ganz wichtige Dinge mit dir besprechen müssen und dich unbedingt mal schon lange nicht mehr gesehen und wiedersehen müssen, war die dann doch recht sehr hoch. Wenn man halt überlegt, wenn man zum Beispiel in der Butch Cup auftritt, wo 800 Leute, vielleicht 1000 reinpassen und man dann eine Gästeliste von 250 Leuten hat, ist halt so.
Ja, würde ich niemals machen, weil ich finde, du reißt dir, egal ob als Musiker oder auch Comedian, du reißt dir den Arsch auf und machst bringst was auf die Bühne, für das du Jahre gearbeitet hast, dann sollen die Leute halt die 25 Euro oder 20 Euro sollen sie halt einfach zahlen. Und wenn wirklich einer sagt, ich hab's nicht, Scheidung, keine Ahnung, was auch immer, ich will es auch gar nicht, soll jetzt auch gar nicht blöd rüberkommen. Wenn einer sagt, ich hab die Kohle nicht,
soll er
sich melden. Und es gilt auch für alle, die hier zuhören, wenn jemand sagt, Mensch, ich würde wirklich gerne kommen, aber kann ich mir nicht leisten, dann mail@peterkunz.de und dann wird es da auch eine Lösung geben.
Sehr gut, finde ich gut. Dann mache ich jetzt mal hier meinen Mini.
Meinst du, der ist schon fertig?
Nee, eigentlich war das doch immer so, ich sag was.
Das dann, ist schon länger her jetzt.
Ja. Dann darf der Gast was abschließend sagen und dann leider kommst du dazu. Nein, also ich bedanke mich schon mal, dass du da warst. Es war sehr, sehr unterhaltsam. Ich war sehr gespannt, weil man weiß ja nie so genau, in welche Richtung so ein Gespräch geht. Es kann ja, man würde jetzt denken, ah ja klar, da kommt jetzt ein Comedian, das wird alles total lustig und wir lachen uns kaputt, was wir auch getan haben. Aber es könnte ja auch in eine andere Richtung gehen. Ich finde immer, ist es wichtig, so ein bisschen natürlich auch unvoreingenommen in die Sache reinzugehen. Ich bin so komplett offen. Ich dachte mir so, geil, ich will einfach was über dich erfahren, weil ich tatsächlich sehr wenig über dich wusste, außer diesen grandiosen Clip mit dem Schnee, genau. Nein, ich wusste natürlich auch noch ein paar andere Sachen. Aber das war sehr, sehr interessant, fand ich sehr, sehr lustig. Und bedanke mich einfach mal, dass du hier warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Du bist natürlich immer wieder herzlich willkommen in Sigis Bar.
Komme ich nächstes Mal gleich wieder.
Kommst du nächstes Mal gleich wieder, genau.
Es gibt ja noch viel zu erzählen. Also herzlichen Dank, kann ich nur zurückgeben. Ich wusste ja auch nicht, wo ich jetzt hier hinfahre. Man weiß ja nicht.
Ja, vor allem nach Eschborn.
Man weiß, wo du dich hinlotsen. Ne? Ja, so eine Adresse hier, da weißt du nie. Aber hat mir echt Spaß gemacht.
Dein Auto ist übrigens nicht mehr da. Das hast du.
Das, weißt du? Ist Leasing, ist mir egal. Bist du in den Miesen, musst du leasen.
Ja.
Und ja, von daher, nee, war super. Ich wusste nicht, dass drei Stunden, also ich bin wirklich erschrocken und habe gesagt, habt ihr auch noch geschrieben vorher, geht eure Sendung 3 Stunden? Also wir haben jetzt, kann man ja mal sagen, 23.22 Uhr, das ist eine Uhrzeit, schon. da bin ich normalerweise da in der dritten Tiefschlafphase schon zu Hause. Aber es war toll, es ist sehr angenehm, auch seitdem das Fenster jetzt hier geöffnet wurde und man wieder frische Luft bekommt. Sehr gemütliches Studio.
Aber hast du festgestellt, dass während des ganzen Gesprächs nicht geraucht wurde?
Habe ich festgestellt, ja.
Wir haben das den allen gesagt, den Leuten hier in Sigis Bar. Mhm. Bitte, sobald der Peter anfängt zu sprechen.
Ja, muss man mal überlegen, oder? Wenn man früher aus einer Kneipe kam, man hat ja, ich hänge mal die Klamotten raus zum Lüften. Und dann wurden die wieder angezogen. Aber was, wie das gestunken hat?
Ja, Wahnsinn. Aber tatsächlich ist mir aufgefallen, gefühlt, weiß ich nicht, ob es daran liegt, aber dass man jetzt im Nachhinein, bin ich auch schon aus so Restaurants und Kneipen raus und habe extrem nach Essen gerochen. Ich glaube, das wurde früher übertönt von dem Rauchgeruch.
Ja gut, es gibt ja nichts Schöneres eigentlich als so Frittenfett mit HB.
Ja.
Also das, so ein kalter Rauch morgens im Flur bei den Eltern, da muss ich sagen, das war schon toll.
Und oder im Flieger, ne?
Ja, im Flieger, gut, im Flieger war es ja so, die letzten 3 Reihen, da wurde geraucht.
Stark auch, also nicht stark im Sinne von positiv,
sondern die Schnauze immer vorne oben.
Dass es das halt gab.
Absolut, das war, damals war man ja viel lockerer. Da hat man ja auch gesagt, komm, Raucherabteil bei der Bahn, es ist nichts mehr frei. Das ist so Sepia-Filter auf dem Fenster. Und es gab lange, Leute haben lange noch gedacht, es ist eine Dampflok durchgefahren durch den Bahnhof Luisa. Aber es war das Raucherabteil mit offenem Fenster. Das ist schon toll. Aber wir haben ja damals in der Schule auch noch Aschenbecher getöpfert zum Muttertag. Muss man sich mal überlegen.
Stimmt.
Naja. So, wir schwenken, wir schwelgen hier. Wenn das gefällt, der ist in der Show richtig. Da geht es nämlich auch lange über die 80er und 90er.
Geil.
Das Beste von heute.
Das Beste von heute, genau.
Sehr gut.
So.
Tobi. Jetzt wird es nochmal ernst zum Schluss. Ne?
Ich bin gespannt.
Meine letzten Worte. Ja, weil ich habe immer am Schluss noch so bösartige Zungen behaupten, Kalendersprüche oder mein Fazit, meine letzten Worte.
Könnten Kalendersprüche sein.
Was ich heute mitnehme, ist auf der einen Seite erstmal, dass es Spaß gemacht hat, dass ich, auch wenn man es nicht immer gehört hat, ich viel gelacht habe. Ich versuche immer, den Gast nicht zu unterbrechen. Was heute vielleicht falsch war, gebe ich zu. Aber was ich heute mitnehme, ist die Energie, die du mit hier reingebracht hast, weil die hat man richtig gemerkt, wie du dahinter stehst und wie viel dir das Spaß macht, diese Leidenschaft zu deinem Hobby oder
Leidenschaft.
Die Leidenschaft zu deiner Leidenschaft.
My passion.
Die Leidenschaft zu deiner Passion. So, ja genau, jetzt haben wir das, den Bogen geschlagen. Nee, aber was ich da auch noch mitnehme, ist einfach dieses, du gesagt hast, okay, ich mache jetzt halt Comedy. Und das habe ich mir, das ist bei mir so hängen geblieben, weil du einfach so dir da keine Vorschriften machen lässt von niemandem. Du machst halt das, worauf du Bock hast. Du hast gesagt, du hast Spaß, Sachen auszuprobieren. Und das nehme ich jetzt auch mal hier mit in meine letzten Worte. Nämlich, dass das vielleicht mehr Menschen machen sollen und sich aus dem Alltäglichen mal, aus dem Grau mal ein bisschen rausbewegen und vielleicht dem folgen sollten, was sie machen wollten oder was sie machen möchten. Und einfach sich mal dahinter klemmen und ein Stück weit glücklicher werden oder sich selbst verwirklichen können. Und gerade auch aus deinen Erzählungen, egal wie viele Leute sagen, oh nee, das war nicht witzig oder was machst denn du da jetzt? Meinst du, bist jetzt Comedian oder Musiker oder Maler oder was auch immer? Scheiß drauf. Ganz ehrlich, man muss viel öfter sagen, das interessiert mich nicht, was die anderen sagen. Und das hast du sehr, sehr gut dargestellt, obwohl das gar nicht deine Intention war, aber es ist bei mir hängen geblieben. Geht dem nach, was euch Spaß macht. Geht mal ein Risiko ein und verwirklicht euch selbst. Man ist nicht zu alt, kann man ja sagen. Ne? Wir haben damals noch Aschenbecher getöpfert, aber es ist immer noch Zeit, das aus sich rauszukitzeln, worauf man eigentlich Bock hat. Und wenn es nur als Passion ist.
Das hast du schön gesagt, Tobi.
Gutes TV, das Sigi nochmal, gell? Hier, ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend mit dem PD. Vielleicht hat er ja ein paar Witze gemacht. Das werde ich mir auf jeden Fall mal anhören. Da ich habe, wie gesagt, ich habe jetzt 8 mit dem Handy und so. Das kann ich jetzt auch machen, gell? Ja, vielleicht, wenn du den noch mal siehst, weißt du, ich brauche jetzt noch ein paar Tage, bis ich wieder da bin. Vielleicht kannst du den mal fragen, ob da irgendwie mal bei mir so ein bisschen was, so ein paar Späßle, weißt du, so an der Bar, so die alte Säcke, ein bisschen aufwecke, so ein bisschen mit so neumodischem Zeug, weißt du so. Vielleicht kann er da ein bisschen was erzählen. Ansonsten hören wir uns bald, gell, mein Lieber. Also, schönen Abend, der Sigi.
Cowboy, 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 cowbo